Attention.
Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt die Big Show von sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety-Car-Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
Servus, ich spreche Fritz Topfer.
Grüß euch, das ist der Manuel Feller.
Servus, das ist Linus Strasser.
Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
Hey guys, this is Michael Schifrin.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hello, this is Gary Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
So, Herrschaften, Big Show 727, Sportradio 360 mit besonderem Gruß, und das wird jetzt nur Alexi Menüsch verstehen, an den FC Ingolstadt. Unser heutiges Programm, also apropos Alexi Menüsch, der war gestern gemeinsam mit Thomas Böker bei den Bayern und die beiden sind heute bei uns in der Show für zwei Fußballteile. Dann gehen wir mit Michael Körner von Robert Redford über Frank Buschmann zu Dennis Schröder in Teil 3. Könnte man sich anhören. Teil 4. Eddy Milke und Stefan Abos-Heinrich, DTM MotoGP, gefolgt von der Formel 1 mit dem Comeback-Kit. Stefan Edel nicht bei uns, aber woanders. Weiter geht's dann mit Thomas Hahn aus Tokio, eine Mitternachtsschicht für den Thomas von der Leichtathletik-WM, gefolgt von Teil 7. Tobias Drews, Boxen. Es gab zwei überraschende Nachrichten. Die eine ist neutral zu bewerten, je nachdem in welchem Lager man steht, dann auch meinetwegen subjektiv. Und eine sehr traurige Nachricht. NFL Runners Rundown. Etwas Neues, Teil 8. Andreas Renner mit 5 Takes zum vergangenen und kommenden Wochenende. Dann haben wir Axel Goldmann und Tom Heberlein zum Thema hauptsächlich Baseball, aber wenn Axel am Start ist, darf eine Frage zum glorreichen, glor- und ruhmreichen ersten FC Köln natürlich nicht fehlen. The Remains of the Week, gar nicht so viel übrig geblieben in dieser Woche. Und hinten raus noch Tennis mit Lukas Zara und mit Marcel Meinert. Hauptsächlich zum Davis, ein bisschen zum Labour Cup. Auf geht's! Herrschaften, die Big Show 727 geht los mit Fußball bei einer wunderbaren Runde, die sich gestern in der Allianz Arena getroffen hat. Zum einen Alexi Menüsch von der L'Equipe von der Zone. Servus Alexi.
Guten Morgen zusammen.
Und wie ich weiß, neuerdings Alexi auch für den Kicker unterwegs. Und apropos Kicker, nach längerer Zeit mal wieder dabei. Ich freue mich sehr. Thomas Böker, guten Morgen Thomas.
Hallo zusammen.
Thomas, ich möchte mit Enzo Maresca beginnen, der nach diesem Spiel gesagt hat, und ich weiß, du bist ja auch mit der Premier League eng verhaftet, der gesagt hat, wir haben wahnsinnig viel gelernt und es ist aus diesem Spiel, aus dieser Niederlage, ich hoffe, ich zitiere wenigstens sinngemäß richtig, könnte etwas Großes für den FC Chelsea entstehen. Bist du auch mit diesem Gefühl gestern spätabends Richtung Nürnberg aus der Allianz Arena weggefahren?
Ja, wenn man sagt, dass man aus einem Spiel viel lernen kann, dann sagt das ja schon mal ein bisschen was aus, welche Rolle man in dem Spiel hatte. Von daher teile ich die Einschätzung. Dass daraus was Großes entstehen kann, sehe ich auch so. Also jetzt nicht speziell aus diesem Spiel, aber aus dieser Mannschaft. Allerdings stellt sich mir die Frage, wann das denn anfangen soll. Weil ja, das ist eine sehr junge Mannschaft, aber es ist eben auch eine sehr teure Mannschaft. Und dementsprechend wird der eine oder andere bei Chelsea wahrscheinlich nichts dagegen haben, wenn diese Entwicklung schon früher Früchte trägt und für in dieser Champions League Saison muss man dann sich, ich meine, jetzt nach einem Spiel ist ja noch nichts passiert, das kann man noch reparieren und das werden sie auch, denke ich. Aber ich hatte mir gestern schon ein bisschen mehr erwartet von Chelsea in puncto Leidenschaft vor allem. Das war mir ein bisschen zu wenig. Spielerische Klasse blitzt da immer wieder auf. Dafür haben sie auch die Typen, allen voran natürlich Cole Palmer, der da aber doch heraussticht. Aber so insgesamt hat mir so ein bisschen das Feuer gefehlt und die ich will gar nicht sagen die Leidenschaft, aber so diese Resilienz dann auch in entscheidenden Momenten dagegen zu halten Und das ist natürlich dann auch ein Punkt, wo man sich entwickeln kann. Was man aber eigentlich auch, es ist ja noch keine Jugendmannschaft, dann auf Champions League-Ebene dann auch im ersten Spiel schon erwarten muss, eigentlich, dass das besser läuft. Und ich glaube auch, dass bei konsequenterer Haltung, nenne ich es mal, für Chelsea mehr drin gewesen wäre. Anfang zweiter Halbzeit zum Beispiel haben sie ja zumindest optisch das Ganze mehr in die Bayern-Hälfte verlagert, aber es kam nichts Zwingendes dabei raus. Und ja, das war im Prinzip dann also nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ja, wenn er daraus mit der Mannschaft dann Schlüsse zieht, dann kann sich sicherlich was Großes daraus entwickeln. Ich meine, wir reden vom Clubweltmeister und nicht von irgendeiner Mannschaft. Also von daher haben die schon was geleistet, aber sie müssen es dann eben auch bestätigen.
Alexi, wie viel hat aber das, was Thomas jetzt sagt, diese gute Leidenschaft, damit haben die Bayern nichts zu tun, aber wie viel hat mit der Leistung vom FC Chelsea gestern der FC Bayern zu tun, der ja, und ich habe es nur in der Konferenz gesehen, aber was die Bayern halt wirklich können, wie kaum eine andere Mannschaft, finde ich, ist dieser Anfangsschwung, ja, wo sie den HSV aufgefressen haben am Wochenende, der natürlich mit Chelsea nicht zu vergleichen ist. Aber wie gut ist der FC Bayern in dieser Frühphase der Spielzeit 2025/2026, Alexi?
Es war gestern der erste Härtetest für diese Bayern 25/26 und das bestanden. Natürlich haben die Spieler von Maresca einige Fehler gemacht, aber das haben die Münchner eiskalt ausgenutzt. Das ist auch eine Stärke. Aber was mir besonders imponiert hat, war nicht nur Sacha Boye, sondern auch die Leidenschaft im Spiel, dass sie wieder diese Maschine ins Rollen gekommen ist, dass sie den Gegner nicht erniedrigen, aber schon richtig dominieren, wie das Mia Samir ist. Ein bisschen zurück jetzt durch Kompanie, Schritt für Schritt, der verloren gegangen ist unter Nagelsmann und dann noch mehr unter Thomas Tuchel. Und das einzige Manko bleibt mal wie vor, die defensive Stabilität, aber die ist trotzdem besser geworden, vor allem in der zweiten Halbzeit, als Jonathan Tah draußen war. Und deswegen kann man aus Bayern sich wieder optimistischer in die Zukunft blicken, wenn man mindestens Halbfinale will, was man in den letzten Jahren nicht so oft geschafft hat.
Thomas, passt bei Bayern jetzt hier zumindest auf der sportlichen Ebene dieses Konzept? Ich meine, Max Eberl ist ja rauf und runter diskutiert worden, die Transferpolitik. Aber ist es jetzt wirklich gut, dass mit Vincent Kompany jemand da ist, der irgendwie, habe ich den Eindruck, sportlich in Ruhe arbeiten kann?
Ja, er schafft sich auch selber diesen Raum, sage ich mal, arbeiten zu können. In Ruhe kann bei Bayern überhaupt keiner arbeiten, auch Kompany nicht, weil alles natürlich genau beobachtet wird. Aber er selbst hat eben diese Ruhe und strahlt die aus. Und wie es den Anschein hat, auch überträgt er diese Ruhe dann auch auf die Mannschaft. Das ist alles, glaube ich, sehr intakt. Und was das sportliche Konzept angeht, ja, das ist im Prinzip ja mutig angelegt, mit einer weitestgehend 1-gegen-1 Verteidigung, bis nach vorne durchschieben dann teilweise. Und das ist dann oft eine ganz knifflige Sache. Manchmal hast du Balleroberungen 30 Meter dadurch vorm gegnerischen Tor, ein Pass nach vorne und man trifft selbst. Wenn man aber diesen entscheidenden Zweikampf dann wiederum andersrum 80 Meter vorm eigenen Tor verliert und dahinter ist nicht mehr viel, und das hat sich eben in der letzten Champions League Saison vor allem gezeigt, dann waren diese Lücken nicht mehr zu schließen. Und das wird sich jetzt dann, gestern haben sie da schon ein bisschen modifiziert mit dieser Herangehensweise. Sie hatten hinten in der letzten Reihe 1-gegen-1, haben den Leimer aber dann so ein bisschen auch ins Zentrum gezogen, um da noch so eine Art zusätzliche Restverteidigung dann zu haben. Und haben einen schnelleren Spieler dafür auch auf den Flügel gestellt. Aber in Upamecano war es in der Grundposition. Aber es wird sich dann gerade in Auswärtsspielen, ich glaube, sie müssen auch nach Paris in der Champions League, da wird sich dann zeigen, wie gefestigt dieses Defensivkonstrukt dann insgesamt ist. Aber mir gefällt diese mutige Herangehensweise insgesamt. Man muss nur halt schauen, dass es manchmal vielleicht nicht zu mutig wird, in dem Sinne, als dass man ja auch mal sagen kann, jetzt sichern wir mal ein bisschen mehr das eine oder andere ab, weil die Qualität vorne selber zwei, drei Tore zu schießen, auch international, haben sie immer.
Alexi, wo wird der Platz sein? Also Luis Diaz scheint integriert zu sein. Wo wird der Platz sein für Nicholas Jackson? Vor allen Dingen, ich weiß, es ist noch lang weg, aber wo wird dann der Platz sein für Jamal Musiala? Oder ist es im Fußball dann immer so, it's a miracle, es tut sich immer ein Spot auf, weil der eine verletzt ist, der andere wieder zurückkommt. Passt diese Bayern-Komposition gerade oder ist es gerade gut, dass ich jemanden habe, wie zum Beispiel Jackson, der dann wirklich toll ergänzen kann?
Du gehst also davon aus, dass Serge Gnabry nicht mehr weg zu denken ist aus der Elf, aber Serge Gnabry wird sich wieder verletzen im Herbst, wenn es kälter wird, das ist ja jedes Jahr das Gleiche. Er beginnt die Saison immer stark und dann verbindet er und das wird auch nicht anders, nur dass er den Vertrag wahrscheinlich wieder um 10 Jahre verlängert in dieser Saison. Deswegen mache ich mir überhaupt keine Sorgen um Jamal Musiala, aber es tut mehr Sorgen um Nicolas Jackson, weil wo ist für ihn ein Platz? Er hat gestern nur 2-3 Minuten gespielt. Man kann vielleicht davon ausgehen, dass in Hoffenheim rotiert wird und dass er da vielleicht mehr Einsatzzeiten kriegt. Aber insgesamt tue ich mich schwer, auch zu glauben, dass der FC Bayern zum ersten Mal seit dem Duo Elba Janka wieder mit 2 Stummspitzen spielt. Weil als reine Nummer 10 ist Jackson dafür nicht wirklich geboren oder geformt. Und ich tue mich schwer zu glauben, dass er diese Mannschaft wirklich verstärkt in den kommenden Wochen, weil wie du sagst, Musiala wird bald zurückkommen, also im Januar. Ein bisschen fitter bleibt, ein bisschen länger zumindest, bis zur Winterpause, die es nicht mehr gibt. Dann wird es schwer für Jackson, da überhaupt zu Spielzeiten zu kommen. Und deswegen kann man nur hoffen aus Bayern Sicht, dass auch sich keiner mehr verletzt, weil nach wie vor ist der Kader dünn und momentan geht's noch, weil wenig verletzt sind. Ja, die Langzeitverletzten, die werden auch bald zurückkommen, Davies zumindest. Nach der Länderspielpause im Oktober war es wieder eine Option mehr, vor allem links hinten. Das ist auch ein großes Problem gerade. Guerrero verletzt, gestern Sanicic ausgewechselt vorzeitig, der auch nicht überzeugt als Linksverteidiger. Du brauchst einfach wieder gelernte Linksverteidiger, weil wenn du in den Champions League weit kommen willst, in die K.O.-Runde beginnt dann im März, dann muss schon da was passieren, weil du kannst nicht, dann scheiterst du wieder wie gegen Inter mit Guerrero als Nummer 10 und mit keinem gelernten Linksverteidiger.
Okay, aber wie Alexi das aufzählt, da fällt mir jetzt dann auch auf, Thomas, okay, da fehlen doch noch einige Leute bei Bayern. Das ist halt, wenn man nur die Namen hört, dann müssen wir uns über die deutsche Meisterschaft, dass die an die Bayern geht, überhaupt keine Sorgen machen. Sorgen machen wir sowieso nicht. Deswegen, aber es ist dann schon beeindruckend und eigentlich ist die Kaderarbeit dann ja vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, Thomas, die Max Eberl und Christoph Freund geleistet haben.
Ja, das wird man dann am Ende der Saison tatsächlich erst sagen können, weil das Ganze ja auch nicht an nationalen, sondern internationalen Maßstäben dann bewertet wird. Und die waren, Alex hat es gesagt, in den vergangenen Jahren ging es da selten weiter als ins Viertelfinale. Das sollte dann jetzt mal wieder klappen. Auf der anderen Seite haben dieses Ziel auch noch gefühlt 8 bis 10 andere. Und nicht nur das Ziel, sondern auch die Selbstverständlichkeit eigentlich da einzuziehen. Aber es ist nur Platz für 4 im Halbfinale und da ist es dann natürlich auch nicht so einfach, dann dahin zu kommen. Aber so was die Qualität angeht, erstmal jetzt auch vor allem von der ersten Elf, plus minus 2-3 Spieler eben oder plus in dem Fall, da kann man bedenkenlos wechseln und da ist sicherlich viel Qualität da. Wenn man eben auch bedenkt, wer jetzt noch alles fehlt, also wenn alle dann an Bord sind. Aber es sind natürlich schon eklatante Kaderlücken in der Defensive, wenn man das sieht, wie auf der Linksverteidigerposition, wer da teilweise schon spielen musste in dieser Saison, bis hin zu Bischoff, glaube ich, gegen Hamburg phasenweise. Also es ist etwas. Kommt natürlich auch Pech zusammen, wenn auf einer Position so viele Leute ausfallen. Auf der anderen Seite ist es generell so, nicht nur bei Bayern, sondern auch international, da wird immer nach Verstärkung und Top-Transfers und Liverpool hat Ekitike und holt trotzdem noch Isak und so weiter. Hat aber meines Erachtens auch Probleme auf der Linksverteidigerposition, hat da zwar auch jemanden geholt, sich aber nicht wirklich verstärkt dadurch. Also sprich, die Kader werden immer sehr offensiv, der offensive Fokus ist immer sehr, sehr groß und die Defensive wird vernachlässigt und vielleicht da auch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, um dann die Defensive auch ein bisschen breiter aufzustellen und auf den einen oder anderen Offensivspieler verzichten, nicht weil er schlecht wäre, sondern weil er einfach vielleicht auch gar nicht gebraucht wird. ich nehme mal, wenn man das Beispiel, wenn wir bei Bayern bleiben, ist Lennart Karl zum Beispiel noch da. Und ich glaube, dass wenn er kontinuierlich die Chance bekommt zu spielen, ohne dass er jetzt sagt, der muss jetzt immer und von Anfang an spielen, aber dass man ihn einfach ja auch in solchen Spielen wie gestern dann mal reinwirft, warum nicht? Dann braucht es eben auch keinen Jackson, den man für relativ viel Geld für eine Laie dann noch verpflichtet. Und von daher, aber klar, es waren Abgänge in der Offensive mit Sané, mit Coman. Da musste man schon allein deswegen was tun. Aber grundsätzlich würde ich mir halt wünschen, ohne das jetzt zu hypen zu wollen, wie es dann immer heißt von Trainerseite, darum geht es gar nicht, sondern einfach zu sagen, da ist ein Riesentalent und lass den kicken, weil sonst wird er auch nicht, sonst wird er dieses Talent nicht entfalten können.
Womit wir wieder fast bei Paul Warner sind, aber ist das vielleicht der einzige Vorwurf?
Nur fast.
Ja, nur fast, ja. Alex, ist das Einzige, was man bei St. Company vielleicht ein kleines bisschen vorwerfen kann? Und wir hatten das in den letzten Wochen ja auch hier, dass er eben in einem Spiel wie gegen den HSV oder meinetwegen jetzt auch am Wochenende in Hoffenheim, mein Gott, ja, die Bayern sind so überlegen in der Bundesliga, kann man nicht mal Lennart Karl oder irgendjemand anderen Jungen wirklich mal für 90 Minuten, vielleicht sogar für 2 Spiele eine Chance geben, weil die Bayern sowieso Meister werden?
Ja, da bin ich absolut bei dir, aber das macht ja wirklich selten. Zwar ist Karl, glaube ich, relativ früh ins Spiel gekommen, reingekommen gegen Hamburg, aber das war jetzt die Chance in Hoffenheim, da ein bisschen mehr Jugend zu setzen. Und du hast so 1-2 Talente, Bischof gegen seinen Ex-Verein vielleicht wieder sogar starten, weil du hast noch einen intensiven Herbst vor dir mit sehr vielen Spielen, aber in Bayern nächste Woche spielfrei hast, zwar schon am Freitagsspiel gegen Bremen, aber trotzdem, ich glaube, dass Kompanie vielleicht auch ein bisschen mehr rotieren wird, weil ihm ist das Wichtigste jetzt bis zur nächsten Länderspielpause das Spiel in Frankfurt, kurz vor der Länderspielpause, weil es womöglich einer der wenigen Härtetests in der Bundesliga eine gesamte Saison sein wird. Und da will er Präsenz zeigen. Da, glaube ich, hat Bayern letztes Jahr wieder verloren, wenn ich mich dran erinnere.
Nein,
3-3. Spätestens 3-3.
Aber gefühlt verloren, ja. Gefühlt.
Genau.
Im Spiel gesehen, genau. Und da will er wieder ein Zeichen setzen. Und glaube ich schon, dass er mit bis dahin natürlich nie weiter Verletzte auf der Liste hinzugekommen sind, dass er schon, also wenn er da nicht ein bisschen rotiert, dann kann sich Karl ausleihen lassen zu Admira Wacker im Januar.
Na bitte zu Sturm Graz. So, das muss man ein bisschen sitzen lassen. Kurze Pause mit Alexi Menüscher, mit Thomas Böker.
Hallo, hier ist Sebastian Rode, Mannschaftskapitän von Eintracht Frankfurt und ihr hört Sportradio 360.
So, Herrschaften, die Big Show 727 geht weiter mit Alexi Menüscher und mit Thomas Böker und wir kommen gleich auch ein bisschen noch zur Bundesliga, aber Alexi, ich muss dich schon fragen, du warst gestern in der Allianz Arena, ich habe mir die Konferenz bei der Zone angeschaut und eben immer nur auch nur Ausschnitte gesehen, aber die Art und Weise, wie PSG gespielt hat, der Titelverteidiger, die ja im letzten Jahr extrem spät in der Champions League erst, ich glaube erst wirklich mit diesem Sieg in Stuttgart in Fahrt gekommen sind, ja. Aber das ist großartig. Das ist einfach großartig, wie die spielen. Ich weiß, du bist immer sehr, sehr kritisch auch. Ich weiß auch nicht, ob Luis Enrique mittlerweile komplett irdischen Sphären entschwoben ist, weil er in der ersten Hälfte auf der Tribüne gesessen ist und sich das Ganze von oben angeschaut hat. Aber Alexi, wie gut ist PSG in dieser frühen Phase der Saison schon? Ich habe in Frankreich natürlich noch nichts gesehen, du natürlich alles. Erzähl mir bitte was über PSG, das mich noch mehr begeistert für diese Mannschaft, weil ich bin kurz davor, mich wirklich zu begeistern dafür.
Ja, ich auch, muss ich ehrlich sagen. Also kritisch war ich schon, glaube ich, seit dem Stuttgart-Spiel nicht mehr. Gott sei Dank.
Okay, okay.
Weil gut. Die hauen alle direkt, weil das kommt in der Champions League. Ja, gestern war es auch wieder ein Härtetest. Also Test, nicht Härte, weil wenn Atalanta Bergamo Gasperini verliert und dafür den Juric holt, das ist genau wie Bayern München, der Rietzfeld entlässt und dafür Dieter Hecking holt. Also das ist schon unglaublich, dass man die Trainerposition mit so einem Typen besetzt. kann ich nicht verstehen. Und deswegen war der Gegner doch nicht so stark. Wahrscheinlich der schwächste von allen, die Paris noch hat in dieser Liga-Phase. Die haben echt schweres Programm mit Newcastle, Tottenham, Bayern, Leverkusen und nächstes Mal Barca in Barcelona. Aber die Art und Weise, wie du sagst, gleich am Anfang so den Gegner unter Druck zu setzen, die hatten auch sehr, sehr viele Chancen. Das hätte auch 5-0 heißen können nach 20 Minuten. Da hat der Torwart von Atalanta einiges ausgeholt. Und das alles ohne Dembele, ohne Doi, also ohne zwei feste Größen und vier verschiedene Torschützen. Da kommt schon immer wieder die Gefahr von überall. Und ja, Luis Enrique, kann man seine Art, wie er führt, wie er kommuniziert, nicht mögen, aber er macht alles richtig. Er hat Mayulu, ein junger Eigengewächs, von Beginn an gebracht. Gonzalo Ramos dafür, 80 Millionen Euro hat er gekostet, draußen gelassen und hat wieder alles richtig gemacht. Und das ist schon Kunst, kann man sagen. Aber das Problem bei Paris, die hatten keine Saisonvorbereitung, die waren fix und fertig beim Club-WM-Finale gegen Chelsea. Und irgendwann kommen auch die Verletzten. Die hatten letzte Saison gar keinen Verletzten. Das war das große Glück. Die waren nie verletzt, die Spieler. Gott sei Dank. Sonst wäre es schwieriger gewesen. Aber du hast kein Neymar mehr und kein Reati, die ständig im Krankenstand waren. Und alle diese Spieler waren verletzt und waren fit bis zum Finale inklusive. Und jetzt Dembélé verletzt, trotzdem rollt die Maschine weiter. Das ist schon sehr beeindruckend. Aber wie gesagt, ein definitiver Urteil über diese Mannschaft und die Tatsache, dass man darauf verzichtet hat, sich richtig zu verstärken, bis auf die Torwartposition, muss man schauen, ob es die richtige Entscheidung war, weil sollte es ein paar Probleme geben bis Januar, dann wird man wieder nachjustieren in den Kader, ein, zwei Hochkaräter holen, das Geld ist da und was man von einem Jahr gemacht hat mit Kvaratskhelia für 70 Millionen, das war ein sehr kluger Schachzug von den Verantwortlichen.
Im Nachhinein betrachtet, Thomas, muss man sagen, fast ein Schnäppchen, um 70 Millionen so einen Spieler zu bekommen, wenn man sieht, was im Sommer alles über den Ladentisch gegangen ist. Zur Champions League auch. Liverpool hat mal wieder in der Nachspielzeit gewonnen. Aber das, was du angesprochen hast, Thomas, ist ja, glaube ich, auch richtig, dass die in der Defensive extreme Probleme, was heißt nicht nichts, aber Probleme haben. 2-0 geführt, sehr schnell, dann 2-2. Ist das mittlerweile schon eine Fähigkeit, eine Meisterschaft, dass die fast alle Spiele spät gewinnen? Hängt das damit zusammen? Wir haben ja vorhin kurz gescherzt, dass eben so lange gespielt wird, bis Liverpool das Siegtor schießt. Woran machen wir es fest, Thomas?
Ja, das Thema ist ja sehr alt. Wir haben ja auch schon auf andere Beispiele dann verwiesen, wo auch schon immer mal etwas länger gespielt wurde. Aber das ist natürlich dann nur oberflächlich betrachtet. Wenn man sich das ernsthaft anschaut, dann muss man halt einfach sagen, die Qualität bis zum Ende an die Chance zu glauben und sie zu nutzen, überstrahlt dann auch, oder führt eben dazu, dass man eben diese entscheidenden Tore in der Nachspielzeit erzielen kann. Trotzdem, auch das ist nicht zu leugnen, da ist schon eine große Portion Glück dabei. Alles andere würde man sich schön reden, wenn man sagt, das ist nur Qualität. Und von daher muss Liverpool aufpassen, weil irgendwann ist dieses Glück dann auch aufgebraucht, die Qualität natürlich nicht, aber manchmal kann dann auch eben eine Zentimeterentscheidung, ein Zweikampf oder irgendwas in die andere Richtung gehen und dann, das war in der Liga jetzt schon in einigen Spielen der Fall, sie haben ja bisher da, glaube ich, alles gewonnen. Und sie haben aber auf der anderen Seite hätten sie aber auch schon vier fünf Punkte weniger haben können und es wäre dann einfach auch nicht verwunderlich gewesen, weil sie es unnötig auch spannend machen in dem Sinne, weil sie viel liegen lassen und weil sie hinten eine ziemliche Sorglosigkeit dann in einigen Szenen, ich denke an das Auftaktspiel gegen Bournemouth zum Beispiel, wo es nach 2-0 auf einmal 2-2 steht, wo diese Sorglosigkeit dann eben um sich gegriffen hat und dann muss man auch wieder zurückkommen. Das ist eben diese Qualität, wo man sich dann auch auf die individuellen Spezialisten verlassen kann. Aber wie gesagt, auf Strecke wird das alleine bei der Konkurrenz in der Champions League, in der Champions League auch, aber auch in der Premier League nicht reichen.
Gerne verlieren wir noch ein Wort zur zweiten großen Liebe von Alexi Menisch. Das ist der Ballspielverein Borussia von 1909. Und Alexi, du musst doch sagen, wenn den Dortmund, indem er gesagt hat, pass auf, ihr fahrt nach Turin, ihr spielt dort unentschieden, dann hätten die wahrscheinlich gesagt, alles gut. Wie hast du die letzten Minuten des Spiels, wenn überhaupt, miterlebt zwischen dem BVB und Juventus Turin? Oder hast du da Besseres zu tun gehabt, Alexi?
Ja, ich hatte definitiv Besseres zu tun. Und zwar Real Madrid gegen Olympique Marseille zu schauen.
Ah, dieser Elfmeter, Alexi. Was ist das?
Ja, also, Realbonus in der Champions League, wenn man sich über Jahre erarbeitet hat, ganz einfach. Dortmund, ich habe trotzdem eine Zusammenfassung gesehen, aber gestern war ich Mittag mein Essen geholt und der österreichische Verkäufer, den du wahrscheinlich auch kennst, in Oberföhring, sagt mir, was war denn einen guten Punkt geholt, okay? Sag ich, was denn einen guten Punkt geholt? Die haben 4-2 in der 93. geführt und auch 2 verlorene Punkte. Was wäre gewesen, wenn Bayern das gemacht hätte? Jetzt wird die ganze Bundesrepublik wieder kaputt gelacht und wieder schön gespottet. Also Dortmund hat 2 Punkte verloren, ganz klar. Das ist wieder grotesk, dass man in der 93. gegen diese Juve-Mannschaft, die ja nicht mehr das große Juve ist, da muss man auch ganz klar sagen, wenn du dich die Elf anschaust, also da gibt es schon noch 2-3 tolle Einzelspieler, aber im Großen und Ganzen es ist nicht mehr das Juventus-Torien von früher und 2 solche Tore zu kassieren, das geht einfach nicht. Vor allem bei Ballverlusten, ich glaube, wenn sie bei nie war, vor dem 4-4. Natürlich war die Leistung vielversprechend, auch im Hinblick auf die kommenden Aufgaben. Und dass Dortmund weiterkommen, ist klar, aber vielleicht haben die sogar Chancen, unter den ersten A zu kommen, was schon letzte Saison der Fall war, knapp gescheitert. Aber da müssen sie einfach konsequenter sein. Aber das sind sie nicht einfach. Defensiv nicht stabil genug, das war schon immer schon der Fall. Und wenn ich höre, hoffentlich kommen Süle und Schlotterbeck bald zurück, ja, ich glaube nicht, dass es viel besser wird, weil das war auch in der Vergangenheit immer so der Fall. Und das war auf jeden Fall positiv, will ich schon noch herausheben, dass auch da wie bei PSG 4 verschiedene Torschützen waren, dass die Gefahr auch von überall kommen kann und dass nicht nur unbedingt dieses Mal zumindest von Gerasi abhängig war. Und das war schon in dieser Hinsicht sehr interessant. Auch Adeyemi hat scheinbar ein bisschen mehr Verantwortung übernommen bei einem großen Spiel, als es früher mal der Fall war. Er wirkt wieder oder endlich mal richtig reif. Und darauf kann Robert schon bauen. Also die tun sich auch, die haben bis jetzt eine gute Bilanz in der Bundesliga, abgesehen von den 2 verlorenen Punkten. Es war ein bisschen das gleiche auf St. Pauli am ersten Spieltag. Aber ich tue mich trotzdem schwer mit Dortmund, weil die haben sich, finde ich, ganz komisch verstärkt, wenn man das verstärkt sagen kann im Sommer. Also Transferstrategie habe ich noch nicht so richtig verstanden. Und deswegen glaube ich nicht, dass die in der Bundesliga so stabil bleiben werden, aber in der Champions League komischerweise zeigen die da immer wieder ein anderes Gesicht, ein besseres Gesicht und die Kollegen von L'Equipe haben Dortmund nicht unter den ersten 10 Favoriten genannt. Da bin ich natürlich wieder anderer Meinung und die können wieder ins Viertelfinale einziehen zum Beispiel.
Thomas, muss man also die Dortmunder vielleicht doch ernst nehmen in der Bundesliga? Ich hatte Frankfurt da als meinen, hat Alexi vorhin ja auch gemeint, als ersten Herausforderer, wenn überhaupt der Bayern, hatte ich Dortmund jetzt irgendwie nicht so, vielleicht doch, Thomas.
Ja, warum nicht? Also Niko Kovac hat da eine große Stabilität reingebracht. Ist natürlich jetzt etwas witzig, das nach 4 Gegentoren in Turin zu sagen, aber das hatte nichts mit grundsätzlicher Stabilität zu tun, sondern es war individuell und gruppentaktisch als falsches Verhalten halt. Wenn sie bei Ini war vor dem dritten Gegentor dieser Fehlpass, den er da spielt, statt den Ball anzuschlagen, wobei ich grundsätzlich immer gut finde, wenn man von hinten raus spielen will, war halt ein falscher Moment. Das 4-4 fand ich in dem Sinne etwas viel, viel gravierender, das Gegentor, weil da hatte Dortmund vorher den Ball in Juves Hälfte und hat es einfach versäumt, zur Eckfahne zu gelangen, wie auch immer. Und sich da à la englische Frauennationalmannschaft vor ein paar Jahren im Finale mal noch an die fünf Minuten an die Eckfahne zu stellen. Ja, so bringt man dann so ein Spiel nach Hause. Und da fragt doch dann keiner mehr nach. Sie haben aber weiter gespielt. Und ist richtig, Juve hat nicht mehr die Klasse wie vor einigen Jahren noch oder viele Jahre lang. Aber es gibt dann doch immer noch Individualisten da, hat man ja auch in der Liga dann neulich gesehen, als sie auch spät gewonnen haben, die dann die Klasse haben, dann so ein Spiel noch ja fast zu drehen oder in dem Fall jetzt das 4-4 zu machen. Aber Dortmund hat tatsächlich ja, das ist ja kein Geheimnis, durch den Endspurt in der Bundesliga noch die Champions League geschafft und ist jetzt auch bis auf St. Pauli auch ordentlich gestartet und dementsprechend, warum sollen die nicht lange oben dabei bleiben? Also sind jetzt kein Top-Favorit, aber sicherlich auch können mit ihrer Art und Weise zu spielen, nämlich mit dieser Kompaktheit und dann eben auch mit schnellen Leuten vorne, wie Adeyemi, Girassi, Bayer, das muss man erstmal verteidigen. Das ist gar nicht so einfach.
Gut, dann lasst uns bitte abschließend ein Wort noch zur Situation in Gladbach verlieren, eine der großen Traditionsmannschaften. Ich hatte Gladbach als ersten Kandidaten, Alexi, für einen Trainerwechsel, dann pushen mir hier die Leverkusener dazwischen. Ich meine, es hätte ja umgekehrt sein können, dann hätte ich in meinem Tippspiel einen kleinen paar Punkte gut gemacht. Liegt es in Gladbach, Alexi, am Trainer? Liegt es an der Qualität der Mannschaft? Weil ich fand nämlich, dass sie bis zu diesem zugegebenermaßen sehr schönen Tor der Bremer, dem ersten Tor, fand ich die um kein Jota schlechter als die Bremer. Aber natürlich, wenn du 0-4 zu Hause verlierst, dann hat der Trainer wahrscheinlich nur noch ganz wenige Argumente.
Das Problem bei Gladbach ist, dass sie zu wenig Franzosen haben gerade. Die haben
Thuram.
Haben sie fast keine mehr. Thuram, Player. Auch weg. Ja. Der ist, glaube ich, lange verlässt. Sie haben nur noch den Honorar, aber der ist zu Honorar. Also zu brav. Aber, das Problem über all die Jahre ist für mich Roland Wirkus. Der, ja, immer, zu leise ist, beziehungsweise zu vorsichtig mit den Ansprüchen, mit den Zielen ist. Und natürlich ist es schwer, da maximal zu ersetzen auf Dauer. Aber ich glaube auch, dass er auf der Kippe steht und dann Seoane zu holen, der in Leverkusen lang und langlos gescheitert ist, der für mich sehr wenig ausstrahlt. Ich habe ihn noch nie lachen, wenn denn überhaupt lächeln sehen. Er wirkt immer so eiskalt das Bild ab. Und ich hätte schon gedacht, dass er noch das Spiel in Leverkusen kriegt. Das wäre für ihn natürlich das letzte Bonbon gewesen, in Anführungszeichen. Am Sonntag spielen die, glaube ich, gegeneinander. Ja. Aber da musste die Reißleine gezogen werden, eigentlich schon im Sommer, weil die letzte Saison schon sehr enttäuschend war, im Großen und Ganzen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wer für ihn kommt, aber ich kann euch schon sagen, dass Lucien Favre nicht zur Verfügung steht, denn er hat seine Trainerkarriere beendet vor wenigen Tagen.
Thomas, das ist natürlich ein Bummer jetzt. Ich hätte mein ganzes Geld auf Lucien Favre gesetzt. vielleicht noch ein Wort von dir zur Situation in Gladbach.
Ja, auch da hat es sich ja, was heißt auch da, das ist im Prinzip der umgekehrte Weg von Dortmund, wo ich gerade gesagt habe, dass die guten Endspurt in der Bundesliga hingelegt hatten vergangene Saison. Und auch da war ja Gladbach, glaube ich, schon nicht sehr erfolgreich. Das ist jetzt saisonübergreifend, dass sie da Probleme haben. Das ist teilweise natürlich auch verletzungsbedingt, muss man fairerweise sagen. Zum Beispiel Kleindienst. Damit ihm wäre das Spiel, glaube ich, auch ein bisschen, oder wäre die Spielanlage vielleicht auch ein bisschen anders. Und dann hast du auch einen, der verlässlich Tore macht. Aber insgesamt, scheint es da doch an verschiedenen Punkten qualitativ dann zu fehlen. Und natürlich wird dann immer vieles und letztlich am Trainer festgemacht. Auf der anderen Seite ist es jetzt eben aber auch keine überraschende Entscheidung nach dieser Entwicklung und erst recht nicht nach diesem Start und am allerwenigsten nach einem 0-4 zu Hause gegen Bremen. Wobei man da auch sagen muss, dass Gladbach auch nach Rückstand tatsächlich noch gute Chancen hatte in diesem Spiel. Also das hätte auch noch mal kippen können, aber es war auch da, ich habe vorhin von der Sorglosigkeit in der Abwehr gesprochen, bei einer Mannschaft, die ist natürlich bei Gladbach dann auch gegeben, wenn man da teilweise nur begleitend die Situation oder die Situation nur begleitet und nicht konsequent eingreift, dann reicht das nicht gegen keine Bundesligamannschaft. Und ja, da das wird jetzt aber Eugen Polanski, der jetzt der neue zumindest Interimstrainer ist, glaube ich, der steht schon für einen gewissen Biss, für eine gewisse Mentalität und wenn er das jetzt, was ja sowieso immer eintritt, dieser Effekt mit einem neuen Trainer, dass sich alle wieder neu zeigen wollen etc., wenn er genau diese Attitüde dann auf seine Mannschaft überträgt, dann haben sie vielleicht sogar dann auch eine Chance, bei den jetzt neuen, muss man ja sagen, Leverkusenern unter Jürgen Mann zu bestehen. Wobei das natürlich ein Unterschied ist wie Tag und Nacht, was sich da in Leverkusen abgespielt hat. Und ja, du hast ja vorhin gesagt, als wir schon gesprochen hatten, dass wir noch gar nicht so groß über Erik ten Hag gesprochen hat. Der kommt jetzt natürlich aus der ganzen Nummer sehr, sehr schlecht raus. Zu Recht offensichtlich, weil er in Leverkusen nicht viel richtig gemacht hat. Er hat auch schon bei Manchester United sehr, sehr viel falsch gemacht. Von daher hatte mich das sowieso gewundert, dass sie ihn geholt haben. Aber er hat natürlich auch gute Zeiten gehabt bei Ajax und dementsprechend muss man schauen, wie ein Trainer dann irgendwo auch hinpasst. Und jetzt scheint die Mannschaft so eine Art Befreiungsschlag in jeglicher Hinsicht dann hingelegt zu haben, der natürlich dann auch nach Nachhaltigkeit verlangt. Sprich jetzt schon in der Champions League in Kopenhagen, nächste Bundesliga-Aufgaben, die nächsten Wochen müssen gelöst werden. Diese Anfangseuphorie ist jetzt geschaffen, aber die muss natürlich auch weiter getragen werden und da muss dann Julmann dann auch zeigen, dass er das langfristig dann eben in diese Bahnen lenken kann. Aber ich denke schon, dass er das kann.
Schauen wir mal. Der Trainereffekt in Leverkusen ist jetzt eine Woche alt. Der in Gladbach fängt gerade an, welcher dann stärker ist. Das war's, meine Herren. Ich bedanke mich herzlich bei Thomas Böker vom Kicker, bei Alexi Menüsch. Die Frage natürlich noch, Thomas, wirst du auch an diesem Wochenende live in dem Stadion sein? Wirst du deinen Sohn beobachten? Was steht für dich an?
Ja, meinen Sohn beobachte ich in dem Sinne, der spielt mittlerweile in meiner Mannschaft wieder.
Und ja, eben.
werde ich genau hinschauen, ja. Nein, da bin ich mit meinen Jungs unterwegs und da freue ich mich drauf auf den Saisonauftakt. In einem Stadion bin ich jetzt dann nicht, sondern werde die Premier League wie immer sehr intensiv verfolgen und begleiten.
Und Alexis Sohn ist noch nicht so alt, dass er schon in einer Fußballmannschaft spielen könnte. Alexi, was gibt's für dich am Wochenende?
Ich werde auf der Couch Hoffenheim Bayern schauen und am Abend das Nordderby, das Stierderby Lens gegen Lille für das Sohn kommentieren.
Großartig. Da freuen wir uns drauf. Alexi, vielen Dank. Thomas, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 727.
Das ist Daniel Theis und Sie hören Sportsradio 360. Danke.
Oh. Es hat gedauert, bis der große Michael Körner zurück von seinen vielen, vielen Abenteuern ist, aber in dieser Woche ist es wieder soweit. Servus, Michael.
Guten Morgen, Jens.
Wir müssen mit Robert Redford beginnen, glaube ich, weil du als Filmhistoriker mir vielleicht die Frage beantworten kannst. Ich habe überhaupt kein Problem mit Robert Redford. Ich lese, was das neben seiner exzellenten Schauspielarbeit auch für ein guter Mensch war. Für mich ist aber Robert Redford, dieses Aber möchte ich gleich streichen, für mich ist Robert Redford ein Schauspieler, mit dem ich aber keinen bestimmten Film verbinde. Ist das A schlimm und B, was ist dir zu Robert Redford? Was fällt dir da sofort ein?
Ja, tatsächlich ein Film, den ich gar nicht gesehen habe, aber ich verbinde mit dem Pferdeflüsterer. Ich weiß, dass das mal ein
Riesending ist. Habe ich auch nicht gesehen.
Ja, aber das war ja mal ein Riesending. Ne? Also mittlerweile würde man sagen, ja, das ist ja mega langweilig, ein Typ, der halt mit Pferden spricht. Das gibt's halt bei TikTok 850 Millionen Mal. Aber das war ja irgendwann in den 90ern und da war das ein Ding und das unmoralische Angebot natürlich. Unser aller, ja, also...
Ah. Hast du das auch mit deiner Frau diskutiert?
Wir diskutiert natürlich. Jeder hat mit Mitte 20 diskutiert mit seiner Freundin, mit seiner Frau. Und wenn du und wenn dann, ja, wenn es Robert Redford wäre, ja natürlich, ist doch klar, dann hätten wir eine Million. Denk doch mal nach, Schatz, denk doch mal nach. Und ich meine damals gesagt zu haben, naja, aber dann ist ja trotzdem unsere Beziehung zu enden. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ich glaube, ich wäre auch so gewesen. Ich glaube, ich habe auch so argumentiert, ja. Millionen hin oder
also
her.
Also im Film ist es ja so, also weiß nicht, wir reden natürlich Boomer-Talk, aber es ist ein Film, wo es darum geht, dass ein glückliches Pärchen von einem sehr reichen Typen ein Angebot bekommt, der war Robert Redford, dass er einmal mit der Frau schlafen möchte für, ich glaube, $1 Million oder sowas. Ja. Ne?
Und inflationsbereinigt wären das jetzt wahrscheinlich $5 Millionen.
Genau. Und der Mann, das natürlich scheiße findet, ne? Also Woody Harrelson, da hat dann, glaube ich, die harmlosen Filme gemacht. Und Ja, was hängen geblieben ist, ist die Schlussszene, Jens. Mhm. Also, sie sitzen Rücken an Rücken, wenn ich mich recht entsinne, und greifen nach hinten über die Schulter ihre Hand und die Hand, die dass sie jetzt wieder zusammen sind, so ungefähr. Und das ist so ein Bild, was tatsächlich hängen geblieben ist bis heute, weil diese Sache mit unmoralisches Angebot, da denkt man ja mehrmals im Leben drüber nach. Ne? Was würde man tun für 1 Million, 100.000, 10.000, 100 Millionen? Das ist natürlich im Wesentlichen die Story des Films. Und Robert Redford ist zwar einer der Hauptdarsteller, aber das verbinde ich natürlich mit Robert Redford. Und dann hat er auch bei diesem einen Film mitgespielt. Aus der Mitte entspringt ein Fluss oder irgendwie sowas. Da gab es ja auch noch mal. Das
ist
natürlich auch.
Ja, das ist aber das Spätwerk natürlich, ja, wo er natürlich schon ein Grand Seigneur war. Und also diese, wo er Bob Woodward gespielt hat, das ist, glaube ich, die Unbestechlichen. Dustin Hoffmann war der andere, der war Bernstein.
Ja, das stimmt. Ah ja, genau. Das ist natürlich auch ein hervorragender Film.
Ja, ja. Also, aber ich finde das irgendwie gut. Weil ich letzte Woche mit Gaub besprochen habe, dass ich kann Tom Hanks in keiner Rolle mehr sehen, weil ich nur noch Tom Hanks sehe und nicht die Rolle, die er spielt. Und bei Robert Redford war es dann zum Glück nicht so.
Ja. Fand ich. Okay, ja, ich finde, das sind zwei sehr unterschiedliche Typen. Also bei Robert Redford, ich meine, die Sache ist ja die. Robert Redford ist immer ein sehr gut aussehender Mann gewesen. Ja. Ja? Und du siehst ihn halt und denkst dir, der sieht schon mal gut aus. Also, und dann muss man, und dann sieht man den im Film und denkt ja, spielt der jetzt sich und sein Aussehen oder kann der wirklich in diese Rolle schlüpfen? Ja. Und bei Tom Hanks ist ja nun kein gut aussehender Mann, aber der kann halt in jede freaking Rolle schlüpfen. Und ich denke bei Redford, ich habe jetzt auch nicht von seinem Spätwerk alles gesehen oder so, das war auch ein guter Schauspieler. Ne? Also natürlich, also Leute, die gut aussehen, machen wir uns mal nichts vor. Auch von den neueren in Anführungszeichen, die haben einfach eine gewisse Aura, ja, und weiß ich nicht, das wirkt dann schon allein deswegen. Gut aussehende Menschen haben es im Leben leichter. Machen wir uns mal jetzt gar nichts vor.
Nee, überhaupt nicht. Und apropos, Frank Buschmann hat's im Leben einfach leichter.
Okay, das muss ich ihm schicken. Das muss also diesen Link.
Ja, natürlich, natürlich.
Von der Stelle, das ist für mich sensationell.
und ich habe mich wirklich während dieser Basketball-Europameisterschaft auch gefragt und dann sehe ich dieses Bild, das Per Günther bei Insta gepostet hat. War das die gute alte Zeit? Buschi kommentiert für RTL, du kommentierst für Magenta. Habt ihr euch danach noch hingesetzt und eine Cola Light getrunken oder ist man irgendwann aus diesem Alter raus? Ich weiß ja, dass du dich mit Buschi prächtig verstehst. Ich würde mich mit ihm auch prächtig verstehen, aber er antwortet auf meine Anfragen nicht mehr. Ja. Aber wie war die soziale Komponente in Tampere?
In Tampere und in Riga. Also wir haben uns ja sowohl dort als auch dort gesehen. War natürlich vorhanden. Nicht übertrieben, weil jeder hat ja da irgendwo so seinen Dunstkreis beziehungsweise seine Spiele und wir sind mit zwei verschiedenen Teams unterwegs, das RTL-Team, das Magenta-Team, obwohl es da auch Zusammentreffen gab, weil man einfach 3 Wochen nebeneinander hockt im Ü-Wagen. Also das ist halt alles nebeneinander, wir sitzen fast nebeneinander in der Halle. Also wir haben auch einen, ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, sehr schönen gemeinsamen Tag gehabt, mit zwei Kollegen noch dazu. dieses Foto ist an einem Abend entstanden, wenn ich mich recht entsinne, wo Buschi zu uns hinzukam, wo wir mit mehreren Leuten waren. Wenn man Buschi nur so kennt, wie er ist, aus dem Fernsehen und aus seinen Auftritten bei Podcasts etc., er ist privat genauso. Also er ist ein sehr, wie nennt man das? Also man kann eloquent. Mit ihm eine gute Zeit verbringen, weil er ist eloquent, er freut sich, wenn er mit Leuten sprechen kann. Er ist eigentlich immer gut gelaunt. Also das ist tatsächlich so. Er ist ein Kind der Sonne, so nenne ich das. Ich nenne ihn immer so. Also auf dem Rückflug zum Beispiel, wir sind zusammen zurückgeflogen von Riga, da wusste ich, es kann nichts passieren. Weißt du? Buschi sitzt mit im Flugzeug. Der stützt ja niemals ab. Das ist so. Das ist ja, ne? Das ist ein Kind der Sonne, der hat ein wahnsinnig tolles Leben. Zu Recht, also gönne ich mir alles. Und dann weiß man, dass der nicht abstürzt. Ne? So. Und wie gesagt, also man muss ihn ein bisschen zu nehmen wissen, aber ich kenne ihn halt seit, weiß ich nicht, fast 40 Jahren. Ich weiß ja genau, also ich weiß genau, welchen Knopf ich drücken muss, damit irgendwas passiert, ja.
Ich habe nur gute Erfahrungen mit.
War sehr nett, also muss man sagen. Ja. Tatsächlich. Ja. Nein, also ja, es ist, der wird ja auch ein bisschen älter und ein bisschen.
Na, ruhiger wird er nicht. Nein.
Aber also man kann mit ihm sehr viel Spaß haben.
So, und jetzt pass aber auf, und es ist kein Witz. Am Sonntagabend bin ich natürlich ready, das Turnier, also das Finale anzuschauen. So, ich schaue mir die ganze Vorberichterstattung bei Magenta an, bei RTL an. Und ungelogen, 10 Minuten vor Spielbeginn fallen bei mir alle Fernsehprogramme aus. Warum auch immer. Oh. Wir hatten gerade jetzt eben auch ein technisches Problem. Michael und ich, mein Router, ich kriege heute einen neuen Router und dann wird hoffentlich alles gut. Was mache ich? Ich verbinde also meinen Laptop mit meinem Hotspot vom Handy und schaue mir das Finale dann bei Magenta an.
Okay. Ich
kann überhaupt nichts dazu sagen, wie Buschi das erlebt hat. Ich weiß auch nicht, wer es bei Magenta, wer hat das kommentiert?
Basti Ulrich und Steffen Hamann.
Ja, genau. Also Basti Ulrich ist danach, also gegen Ende hin auch steil gegangen und konnte ich leider das Finale nicht bei RTL und Buschi sehen. Ich habe es mir wirklich vorgenommen und keine böse Absicht. Aber ich sage, dieser Drecksrouter, ich bin froh, wenn ich einen neuen habe. So, Michael, Significance, Weltmeister und Europameister. Hinten raus hat's dann halt Dennis gerichtet. Basti Ulrich meinte, dass der türkische Superstar eigentlich der MVP sein müsste, dann hat's doch Dennis bekommen, weil er, wie ich finde, genau das gemacht hat, was einen MVP auszeichnet, nämlich das Turnier zu gewinnen für seine Mannschaft. Wie siehst du die Gesamtlage?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also ich habe das Spiel natürlich in der Halle gesehen, ich habe ja das Spiel am Platz 3 kommentiert, bin logischerweise da geblieben und ich habe das Spiel von unserer Studioperspektive, also aus dem Studio geschaut, oben wo der Jan und wo der Peer stehen und die Sendungen moderieren. Und da steht auch RTL. Das heißt, da sind viele Menschen und im dritten Viertel, also wir unterhalten uns natürlich alle untereinander irgendwie, die wir da rumlaufen. Und ich krieg ein paar Nachrichten, ich rede mit ein paar Leuten und wir waren einhellig der Meinung, der Schröder verkackt uns gerade. Ne? Also das war ja nun wirklich in der ersten Hälfte bis rein in die zweite Hälfte kein gutes Spiel von Dennis Schröder. 5 Ballverluste, glaube ich, in der ersten Hälfte. Er hat ja eh mit seinem Wurf immer so ein bisschen gestruggelt im Laufe dieses Turniers, also speziell in der K.O.-Runde. Und naja. Im Grunde ist es manchmal so im Sport, dass das dann irgendwann keine Rolle mehr spielt. Und der Schröder ist natürlich einer, der hat die größten Eier, die man sich vorstellen kann. Ja, also der hat natürlich riesen Eier. Und das ist dann hilfreich. Das heißt, du gewinnst mit ihm, aber du kannst natürlich auch mit ihm verlieren. Also ich sag mal so, ich will das nicht wieder das Hass wieder aufmachen, aber 2019 hat natürlich Dennis in den entscheidenden Situationen nicht immer die richtige Entscheidung getroffen, speziell gegen die Domrep. Aber er hat natürlich die Qualität, solche Würfe zu treffen, solche Moves zum Korb zu machen, das weiß er ja. Das weiß ja auch jeder. So. Und es geht ja nur darum, versucht er es dann trotzdem, obwohl 3 Viertel jetzt nicht so prall waren, oder gibt er den Ball weiter? Und es gibt eine Einstellung, die für mich sehr viel widerspiegelt, bevor er den entscheidenden Korb macht, den Wurf über Osmani hinweg, gibt's den Pass von Franz Wagner zu ihm. Ja, also der Angriff läuft, blablabla, Wagner hat den Ball und passt den Ball zu Schröder. Das ist die Aufforderung von Franz Wagner, du machst das. Ja? Wagner hätte in dem Spot genauso sagen können, mir geht das Geseih auf den Sack, von wegen, es ist jetzt Dennis, ist der Leader und der Kapitän, ich bin ja genauso gut oder kann's genauso, ich mach das jetzt. Aber er passt den Ball in dem Spot zu Dennis und gibt ihm quasi nochmal den Staffelstab und sagt, mach du es. Und wie gesagt, der Schröder kann das ja alles, ne? Das ist ja nicht das Ding. Und der macht das dann eben auch. Also er hätte ja auch den Ball zurückpassen können und sagen, Franz, es ist jetzt dein Team, es ist jetzt dein Spot und du bist noch schwieriger zu verteidigen als ich und du hast auch heute besser gespielt als ich. Du machst den Sack zu. Aber es passiert halt nicht. Und dann brauchst du natürlich beides, ne? Diese Mischung aus Können und auch ein bisschen Glück. Ich meine, der Wurf über Osmani hinweg, der ist natürlich super krass, weil der wirft den Ball in einem 90-Grad-Winkel nach oben und er fällt trotzdem irgendwie vorne runter. Das ist schon Wahnsinn. Deswegen kann man ihm da kein Mühe wegnehmen, ne? Es hätte schief gehen können, natürlich, aber das ist halt Sport. Ja, das ist ja genauso wie bei Duplantis. Der geht halt dann doch am Ende drüber über die 6,30 Meter. Also, das sind ja die, oder was macht Şengün? Ich weiß nicht genau, der Spielstand, es war ein Vor für die Deutschen. Şengün bekommt eine Minute vor Schluss einen völlig freien Korbleger unterm Korb. Der macht ein überragendes Spiel und diesen Korbleger legt er halt daneben. Das ist der einfachste Wurf, den er im gesamten Spiel gehabt hat und der hätte die Führung bedeutet für die Türken. Aber er macht ihn nicht. Und deswegen, das sind immer die Diskussionen, also ich habe jetzt in einem Podcast, ging es darum, was ist der Sinn des Lebens, interessiert dich der Sinn des Lebens? Und der eine sagte, interessiert mich gar nicht und der andere sagt, das interessiert doch jeden Menschen. Und ich glaube, das ist manchmal beim Sport eben genauso, warum irgendwo wie eine Entscheidung fällt, das ist ja nicht vorgegeben, sondern das passiert. Ne? Und so ein Schröder, der macht, also der hat, wie gesagt, der hat ein großes Ego, ein großes Können und der andere Chef im Ring gibt ihm den Ball und sagt, mach. Ja. Mhm. Also das hätte natürlich auch unfassbar schief gehen können. Also das hätte aber auch schon gegen Slowenien schief gehen können, sind wir mal ganz ehrlich. Gegen Slowenien, das war der eigentliche Ritt auf der Rasierklinge, weil das war kein gutes Spiel von den allerwenigsten im Team. Und du hast eigentlich gegen Luka Doncic und 8 Pro-A-Spieler gespielt und die hätten die fast geschlagen. Da haben sie sich hinten raus wirklich einen zurechtgewürgt. Aber ich meine, da spricht am Ende des Tages und am Ende des Turniers niemand mehr von. Sie haben in der Vorrunde natürlich deutlich besser gespielt gegen schwächere Gegner. Aber das ist trotz alledem eine Riesengeschichte gewesen. Diese Leistung, also dieses Team so zusammenzuhalten, trotz einer Verletzung, trotz vielleicht spielerischen Problemen in der K.O.-Runde, die haben einfach... Diese deutsche Mannschaft ist die nervenstärkste, abgezockteste, abgeklärteste Mannschaft und hat überragendes Talent mit zwei der absoluten Top-Spieler. Also Franz Wagner wird NBA All-Star werden in den nächsten Jahren. Der ist unfassbar krass. Plus noch diese Supporting-Leute drumherum, Obst als überragenden Werfer. Dann kommt so ein Theis ums Eck, der macht plötzlich einen Dreier, der hat das ganze Turnier, glaube ich, keinen getroffen oder geworfen oder ganz wenige nur. Die Mischung ist der Wahnsinn. Deswegen, also man sollte sich daran erfreuen, dass es diese Zusammenstellung gibt von Leuten. Das ist, wenn du die anderen Teams anschaust, gibt's das so nicht. Die Franzosen, wenn die alle fit wären und alle spielen würden, sind die, glaube ich, in Europa sehr, sehr, sehr schwer zu schlagen. Aber ist halt nicht so. Sind halt nicht alle da. Und wir sind...
Serben, wenn Bogdanovic dabei ist, dann vielleicht auch.
Ja, und die waren also da gibt's... Zu den Serben habe ich noch mal eine ganz spezielle Meinung. Die waren angeschlagen, ja. Bogdanovic war nicht dabei. Da gab's auch ein bisschen Virengedöns. Aber das war jetzt auch insgesamt von der taktischen, also wie die da so rumlaufen, was die da so machen, das war jetzt auch keine Meisterleistung. Das war jetzt kein Team. Ne? Also das Talent, müssen wir nicht drüber reden, dass du da den besten Spieler der Welt in der Mitte stehen hast. Aber irgendwie kam da doch relativ wenig, muss ich sagen. Also das können die Deutschen halt, das ist denen fast, ich will nicht sagen, das ist egal, wer da an der Seitenlinie steht, aber es gab ein Interview mit Dennis Schröder, da ging es um die Rolle von Alan Ibrahimagic, den Interims-Coach, nachdem Mumbo im Krankenhaus war. Und da hat er sich fast versprochen, er hat es aber noch hinbekommen. Und er hat dann so gesagt, naja, wer da an der Seitenlinie, also wenn die Trainer an der Seitenlinie machen einen richtig guten Job. Aber er wollte eigentlich sagen,
wir brauchen niemanden.
Es ist eigentlich egal, wer da steht. Das ist bis zum gewissen Grad falsch und bis zum gewissen Grad richtig. Aber die Mannschaft weiß, wenn es drauf ankommt, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Sie gewinnen einfach Spiele. Ja, also sie waren ungeschlagen bei der WM, sind ungeschlagen bei der EM. Das musst du erstmal hinbekommen. Das ist schon, und daran müssen wir uns, wir sind ja so Dauernörgler gewesen, weil wir in den vergangenen 20, 30 Jahren immer wieder was zu kritisieren hatten an der deutschen Mannschaft. Und dann haben sie mal in der Vorrunde gegen, was weiß ich, gegen Holland verloren oder sind ausgeschieden oder haben halt ein Finale verloren oder irgendwas war ja immer und ach, das wird wieder nichts und ohne den Blonden ist das sowieso alles Käse, ne? Also ohne Nowitzki hätten wir sowieso nie irgendwas gemacht. Jetzt haben wir eine Mannschaft, die ja einfach so gut zueinander passt. Die mögen sich alle wahnsinnig gerne. Die machen das ja nicht wegen des Geldes, sondern wirklich, weil sie Bock haben, diesen Jungsausflug zu machen. Das hat schon was. Ne? Und dann gesteht man eben Dennis auch so ein paar Extra-Touren zu. Ne? Der hat da seine Entourage dabei und ja, war auch nicht immer im Hotel wohl, ne? Hat gab war ja auch zu lesen. Aber irgendwie passt das alles und hinzukommt, und das wird immer wieder so ein bisschen vergessen, und das würde ich gerne noch in den Vordergrund stellen, wenn das alles richtig gut läuft, ist das der attraktivste Basketball, den man überhaupt spielen kann. Ja, das ist ja nicht Bad Boy Basketball mit Defense, wo du dem Gegner den Unterarm brichst, sondern das ist ja super schön anzuschauen, ne? Wenn die schnell nach vorne spielen, der Wagner, der da durch die Gegend tanzt mit seinen 3,80 Meter Eurostep-Schritten, draußen die Schützen, die da lauern, Dennis, der es im 1 gegen 1 auch lösen kann, das ist ja alles zum Anschauen. Also in der Vorrunde, glaube ich, haben wir 105 Punkte im Schnitt gemacht. Da haben wir da ist den Leuten in Finnland, denen ist die Kinnlade runtergefallen. Das ist so, wie ich sage. Da saßen Journalisten aus ganz Europa, die haben gesagt, das ist Wahnsinn. Das ist breathtaking. Das ist top, top, top Basketball. Du musst halt den Laden zusammenhalten, und wenn es nicht läuft, brauchst du das Rezept, wie man es nach Hause bringt. Und das haben sie. Also es gibt keinen verdienteren Europameister als Deutschland.
Sehr schön. Sehr schön. Bewegend, Michael. Und dann lass uns zum Ende kommen mit folgender Frage, als der BVB in der 90. Minute in Turin mit ich wusste, dass wir miteinander reden heute. So, und der BVB führt nach 90 Minuten bei Juventus Turin mit 4-2, und ich wusste, dass wir reden. Ich sage, wie fühlt sich Michael Körner jetzt? Und 9 Minuten später stelle ich mir die gleiche Frage. Ich weiß, du warst sehr kritisch Niko Kovac gegenüber, aber selbst ein Unentschieden in Turin hätte man ja genommen wahrscheinlich per se. Aber dieses Unentschieden nimmt man wahrscheinlich nicht.
Nee, natürlich. Das ist grauenvoll. Ja, also das tut auch nach wie vor noch weh. Das ist ja klar. Ich versuche einfach nicht dran zu denken. Weil diese beiden Punkte könnten am Ende wirklich ausschlaggebend sein. Bei den Gegnern, die sie haben. Also wenn du da 3 mitnimmst in Turin, machst 4 Buden in der zweiten Hälfte. Und dann ist aber am Ende natürlich, ja, Benze Baini macht einen Lapsus, Brandt spielt vorne da in der 92. irgend so ein Wurstelkram wieder zusammen. Das ist natürlich sehr schmerzlich. Du kannst nur, ja, als Mannschaft kannst du nur in die Kabine gehen und sagen, okay, wir heulen jetzt hier halbe Stunde rum, aber eigentlich war das in der zweiten Hälfte super. Und weitermachen, ne? Aber klar ist, Jens, wir kommen immer wieder auf das Gleiche zurück. Es ist im Sport, das ist ja der Grund, warum wir Sport gucken. Das ist auch der Grund, warum ich Leichtathletik WM gucke. Ja?
Oh, also ich auch. Jede Minute. Ich versäume nichts.
Beim Weitsprung, der Italiener gestern, weißt du, wo alle sagen, ja, der muss ja gewinnen, weil der ist eigentlich der Beste. Ja, dann hüpft er da 5-mal in die Kiste und passiert nicht viel. Und dann macht er, das ist einfach geil dann. Ne? Das ist so, wie es sein soll. Das sind so die Dinge, weswegen wir Sport gucken, und wenn die Emotion mit dem stärker verbunden ist als mit anderen, weil du Fan bist oder wie auch immer, dann tut's mal mehr weh oder es freut einen dann auch mal mehr. Ne? Und so ein 4-4 ist natürlich, also 4-4 denkt man natürlich auch alle immer noch an BVB gegen Schalke, das schlimmste 4-4 in der Vereinsgeschichte nach 4-0-Führung. Ja, aber gut. Sie haben besser gespielt, als man vermuten konnte. Die Aufstellung ist immer noch nicht ideal. Es ist immer noch hinten zu viel, also da liegt aber auch daran, dass zu wenig Spielermaterial ist, um hinten den Laden vielleicht wirklich dicht zu halten. Also das merkt man natürlich, dass wir da in dieser Konstellation hinten auf Dauer nicht durch die komplette Saison gehen können. Aber ansonsten...
Schlotti
fehlt natürlich. Süle ist ja auch noch einer, der vielleicht... Aber wie gesagt, besser als 4-1 zu verlieren in Turin. Erste Hälfte war ich gar nicht so optimistisch. Und deswegen... natürlich zum Anschauen war es für einen neutralen Fan der Wahnsinn. Aber wer ist heutzutage schon neutral? Irgendwas ist ja immer, dass man sich so ganz normal anschauen kann. Das gibt's ja fast schon gar nicht mehr.
Ja, so ist es. Und jetzt, Michael und ich, wir beenden das Gespräch, weil die Leichtathletik-WM gleich mit der Vormittagsveranstaltung losgeht. Da wollen wir nichts versäumen. Danke dir. Kurze Pause in der Big Show 727.
Hey guys, it's Michaela Schifrin and you're listening to Sport Radio 360.
Moin.
So, es regnet in Bremen, in München scheint die Sonne, in Tübingen wissen wir es nicht. Gehen wir es der Reihe nach an. Big Show 727, es geht zum Motorsport und ich freue mich, dass Eddie Mielke zum einen wieder Zeit hat, RAN und Sky. Grüß dich, Eddie.
Ja, servus, schönen guten Tag. Schöne Grüße nach Österreich. Ich habe eine nette kleine Erkältung mitgebracht vom Red Bull Ring. Du bist schuld.
Das kann nicht. Ich bin schuld, ja, das ist in der Tat so. Wetter war nicht so toll. In Tübingen begrüßen wir wie jede Woche Stefan der Voice Heinrich. Der Voice, sitzt du auf deiner kilometerweiten und langen Terrasse?
Ja, in meinem Adlerhaus. Man könnte sagen, ich habe die Tür zumindest offen aufgeschoben, eine dreiteilige große Tür Richtung Veranda. 22 Grad, Sonne gefühlt wahrscheinlich 30 Grad, alles bestens bei uns.
Großartig. So, Eddie, wir fangen so an. Über die erste Runde am Sonntag im DTM-Rennen sprechen. Da war ja mehr Action als in manchem Formel-1-Rennen. Aber vielleicht fangen wir doch mit dem Großen und Ganzen an. Wir haben ja letzte Woche gesprochen, dass die theoretische Möglichkeit bestünde, dass Lucky Auer Meister wird, was er natürlich nicht geworden ist. Wie viel der Spannung ist dir erhalten geblieben, ist uns erhalten geblieben für das DTM-Finale am Hockenheimring?
Ja, unfassbar viel. Also auch dadurch, dass mit Ricardo Feller im Joint-Auto im Land Motorsport Audi R8, der letzte Audi, die Gründe sind ja bekannt, warum Ricardo Feller als Porsche-Werksfahrer an Audi fährt, weil sein eigentlich geplantes Porsche-Team für die DTM pleite gegangen ist, sondern das Land Motorsport eingesprungen. Die haben zum allerersten Mal ein DTM-Rennen gewonnen, sind ja schon erfolgreich gewesen beim 24-Stunden-Rennen, GT Masters und. Ja, und Lucky Auer hat es geschafft auf seiner eigentlich gar nicht so beliebten Heimstrecke, dem Red Bull Ring. Da hat er nämlich in der DTM noch nie ein Podium erreicht, dann am Sonntag tatsächlich auch Platz 3 zu fahren. Und wir haben an beiden Tagen gesehen, wie schnell sich das umdrehen kann. René Rast nach Sieg umstritten. Thema Stallorder, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Der ist am Samstag von Platz 7 in der Meisterschaftstabelle auf 1 gesprungen. Ja, und Lucky Auer hat ihm dann mit Platz 3 die Führung wieder abgenommen am Sonntag. Und so haben wir jetzt eine Führung von Lucky Auer, knapp vor Jordan Pepper und eben René Rast. Aber wir haben immer noch die ersten 9 Fahrer innerhalb von 29 Punkten. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Denn in Hockenheim beim Finale mit den beiden Qualifyings und den beiden Rennen Samstag und Sonntag gibt es noch 56 Punkte. Also da ist noch alles drin. Also wer dieses Drehbuch für die diesjährige DTM-Saison geschrieben hat, Chapeau, der kann sich so in Gedenken an Alfred Hitchcock irgendwo für Größeres anmelden. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich schon mal einen spannenderen Meisterschaftskampf kommentieren durfte. Und deswegen freue ich mich jetzt schon wie Bolle auf Hockenheim.
Ja, der Voice Stallorder, Österreichring, wir erinnern uns, Let Michael Pass for the Championship vor ungefähr 100 Jahren. Jetzt sag ich natürlich, es ist ja toll, was McLaren in der Formel 1 macht in diesem Jahr, dass sie zu ihren Fahrern sagen, tragt das auf der Strecke aus. Aber ein ganz kleines bisschen kann ich es verstehen. Wie ist es in der DTM? Kannst du es da verstehen?
Das Problem mit der Stallorder ist immer, wenn man Regeln verfasst und Stallorder verbietet, muss man das am Ende auch beweisen können. Und das war jetzt bei Schubert Motorsport zwischen Rast und Marco Wittmann nicht wasserfest beweisbar. Selbstverständlich ist aus Sicht des Teams subjektiv für
Schubert Motorsport für BMW sinnvoll, den besser platzierten beim drittletzten Rennen der Saison vorbeizulassen, um dessen Punktevorsprung ein bisschen auszubauen. Das ist ja gar keine Frage. Aber sicher ist auch, dass das natürlich ein Geschmäckle hat. Klar ist aber, dass, glaube ich, die anderen Teams natürlich jetzt schreien, aber wenn sie selbst in der vergleichbaren Situation gewesen wären, zwei ihrer Fahrer vorne zu haben, hätten die mitnichten anders entschieden. Insofern ist es jetzt ein bisschen ein Aufschreien, das durchsichtig und vorhersehbar ist. Klar ist, dass die beiden einzigen Multi-Champions im Feld, nämlich Rast und Wittmann, sehr professionell damit umgegangen sind. Aber klar, es ist nicht beweisbar. Deswegen gab es vom Deutschen Motorsportbund am Ende ja auch keine Untersuchung. Es muss ja dann nicht nur vor dem Sportgericht im Grunde am Ende dann bestehen, sondern, und das wäre ganz sicher der Fall gewesen, Schubert Motorsport, BMW, die wären dann mit Sicherheit auch an ein normales Gericht gegangen, wenn es so entscheidend ist und vielleicht sogar meisterschaftsentscheidend sein könnte. Und da herrschen dann ganz andere Gesetze und ganz andere Regelmäßigkeiten. Und ich glaube tatsächlich, dass das im Grunde, wenn man das so macht und die Funksprüche abgehört worden sind von der Rennleitung und da kein klares, eindeutiges Kommando ist, es ist nicht beweisbar. Und deswegen hat sich von Anfang an, im Grunde in allen den Jahren der letzten Jahrzehnte der DTM, und Eddie weiß das auch, wurde oft diskutiert über Stallorder, vor allem zu Class-One-Zeiten, als es ja nur zwei respektive drei Hersteller gab. Da hat man zur Saisonhalbzeit eigentlich ja immer schon den Nummer-1-Fahrer, das sieht der jeweiligen Marke als klare Nummer-1 und für den sind alle anderen gefahren. Das war sportlich teilweise sehr fragwürdig. Das ist jetzt eigentlich nicht mehr so, dass jetzt nochmal so eine Diskussion aufkommt. Ist, glaube ich, unvermeidbar. Denn insgesamt muss man sagen, ist dies, und Eddie hat es ja gerade schon angekündigt, eine Saison, die durch eine ungewöhnliche Ausgeglichenheit ist. Und Eddie, nicht nur du hast so ein Finale noch nicht kommentiert, ich im Übrigen auch nicht. Und ich habe nachgeguckt, in der langen, langen Geschichte der DTM gab es das noch nie, dass tatsächlich 9 Fahrer von 5 unterschiedlichen Herstellern beim Finalwochenende um den Titel fahren können. Es wird also das spannendste Titelshowdown der DTM-Geschichte. Und die ist voller Kapitel und hat viele, viele dramatische Situationen auch beim Finale schon gehabt. Aber sowas, wie jetzt in Hockenheim bald, gab's noch nie.
3. bis 5. Oktober. Aber Eddie, warum wird eine Regel installiert, von der man schon vorher weiß, im Grunde genommen kann ich sie nicht umsetzen? Einfach nur, um den Schein zu wahren, um die Öffentlichkeit zu beruhigen. Warum gibt's diese Regel?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Man hat die Regel irgendwann mal ins Reglement aufgenommen, weil das, Stefan hat es gesagt, zu Class-One-Zeiten doch ein bisschen ausgeufert ist. Ich erinnere mich auch an den Titel von Maximilian Götz. Da war sicherlich auch Teamorder markenintern. Da ging es ums Hause Mercedes-AMG im Spiel. Ich sehe das etwas anders als Stefan, weil ich muss die ganze Geschichte ja kommentieren. Und wenn man dann sieht, oder sieht man im Fernsehbild, dass Marco Wittmann zweimal auf die Bremse latscht, den Berg hoch, Anfang Kurve 3, und wie er da die Tür aufgemacht hat für René Rast, dann ist natürlich klar, dass er eine Ansage gekriegt hat. Und ich kann aber auf der anderen Seite Schubert Motorsport, die kämpfen auch noch um die Teamwertung, sind mit 16 Punkten Rückstand, sind der Mantai dort Zweiter. Ich kann auch das Hause BMW verstehen, die bezahlen René Rast und Marco Wittmann, dass die dann eine Ansage treffen. Laut Thorsten Schubert war die einzige Ansage, die sie gemacht haben, dass sie sich nicht in die Karre fahren sollen. Die Interviews mit Marco Wittmann nach dem Rennen ließen aber was anderes vermuten. Und man versetzte sich mal in die Lage von Marco Wittmann, der holt zum ersten Mal seit über 4 Jahren eine Pole in der DTM, der zweifache Titelträger. Und der ist stand jetzt, trotz dass er René Rast vorbeigelassen hat im Samstagrennen, der ist stand jetzt auch nur 10 Punkte in der Meisterschaftswertung hinter dem dritten René Rast. Also, wenn man Marco Wittmann kennt, und ich habe ihn selten so Niederlagen gesehen wie bei uns, bei Andrea Kaiser im Interview, dann kann man das durchaus nachvollziehen. Sowas hat natürlich auch noch eine andere Komponente, denn das sind auch alles nur Menschen und da geht es um den Titel. Aber wie gesagt, jetzt freuen wir uns darüber, dass wir noch 56 Punkte vergeben können. Und jetzt freuen wir uns darüber, dass wir 9 Fahrer, und Stefan hat es gesagt, mit 5 verschiedenen Herstellern und diese Markenvielfalt mit insgesamt 9 Herstellern. Wie gesagt, das habe ich schon mehrfach erzählt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das im Jahr 2025 mal über die DTM sagen kann. Aber es ist so, ausgeglichener geht's nicht mehr. Und ich hoffe, die Fans gutieren das. Ich hoffe auf gutes Wetter für Saisonfinale. in Hockenheim und dann auf spannenden Rennsport. Besser können die Voraussetzungen nicht sein. Da kann auch jeder von den Neunen die Meisterschaft holen. Das haben wir, wie gesagt, am Beispiel von René Rast am Samstag gesehen. Als er als Meisterschaft Siebter ins Rennen gegangen ist und dann am Ende des Samstags, Samstagabend für einen Tag, für 24 Stunden die Meisterschaft angeführt hat. Ich freue mich wirklich drauf. Also eine bessere Werbung für ausgeglichenen Rennsport kann es eigentlich nicht geben.
Ja, ADAC hat alles richtig gemacht. Ja. ADAC hat wirklich alles richtig gemacht. Das ist ja die dritte Saison jetzt. Und auch mit der Öffnung der Diskussionen, der Einstufung der einzelnen Marken, also der BOP, Balance of Performance, ist man auch einen richtigen Schritt gegangen. Man hat eine Menge tatsächlich jetzt auch vergangenen Winter nochmal gut gemacht. Hat Diskussionen, die oft im Fahrerlager geführt wurden, aufgenommen. Hat da reagiert, das ist gut. Also mehrere Punkte sind dazu nennen, die Nachhaltigkeit zum Beispiel, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Schon lange ist ja das Fahrerlager eine flaschenfreie Zone. Es gibt überall Wasserspender und die Reduktion des CO2-Fußabdrucks wird auch von allen Sponsoren, begleitenden Sponsoren rund um die Rennstrecke ernst genommen. Es sind keine Sponsoren abgesprungen. Im Gegenteil, neue Partner sind für 2025 gekommen. Dann haben wir mit Ford eine neue Marke, die an bei den Fans, bei vielen Fans einen hohen Identifizierungsgehalt hat. Wir kennen die Motorsportgeschichte von Ford, gerade eben auch damals mit der großen Motorsportzentrale in Köln, als die Capris noch gefahren sind. Dann haben wir mit Ayacan Güvens einen neuen, überraschenden Star, der immer schon schnell war, der jetzt aber in diesem Jahr auch teilweise mit Glück, aber eben auch verdient Siege geholt hat und neuen Reichweitenrekord aufgestellt, weil er der Mantai Porsche Pilot in der Türkei natürlich absolute Nationalheld ist. So ein bisschen wie Toprak Raskatioglu auf zwei Rädern in der Superbike und bald in der MotoGP. Also es ist ein klarer Boom festzustellen, nicht nur auf Social Media, auf TV-Stream, das wird Eddie auch sagen können mit den Einschaltquoten, im Print, in der Vorortpräsenz fast 15% mehr. Und das in diesen Zeiten, das ist wirklich toll. Und das zeigt, dass da im Grunde die nicht nur die sportliche Situation der DTM ein Schlaraffenland ist, und Eddie wird sich die Stimme gut weichkneten müssen und gut vorbereiten müssen, vor allem für den Sonntag dann in Hockenheim. Da geht's um alles oder nichts. Also man hat wirklich hier eine der wichtigsten Rennserien der Welt deutlich aufgestellt und für die Zukunft gut aufgerichtet. Das lässt nicht nur jetzt aufs Finale Hockenheim uns freuen, sondern auch für die nächsten Jahre. Da wurden eine Menge Weichen richtig gestellt.
Ja, und wenn ich dazu, Eddie, du hast in deinem Kommentar auch gesagt, also es gab eine Einstellung, das war bei Kurve 1, glaube ich, wo dahinter eine volle Tribüne ist. Und ich glaube, ich zitiere dich sogar wörtlich, wenn du gesagt hast, da waren jetzt ja mehr Fans als bei der MotoGP vor ein paar Wochen. Und das ist ein gutes Zeichen, Eddie, weil die MotoGP eigentlich überall funktioniert, aber in Österreich hat es in diesem Jahr nicht funktioniert.
Das ist völlig richtig, das liegt aber an vielerlei anderer Gründe. Das liegt vor allen Dingen daran, dass sie bei der MotoGP den Goldstaub in den Augen haben, die österreichischen Veranstalter. Campingplatzpreise von bis zu 400 Euro pro Tag, Schnitzelsemmel 15 Euro, kleines Bier 7,50 Euro. Das macht dann irgendwann auch der MotoGP, fände ich, mit. Und wir hatten über 40.000 Zuschauer mit der DTM am Red Bull Ring am Wochenende, obwohl das Wetter überhaupt nicht so gut war. Wie gesagt, ja, Ich bin ein bisschen erkältet, seitdem ich in deinem Heimatland war. Das macht aber nichts. War ein geiles Wochenende. Und wie gesagt, voller Fokus jetzt aufs Finale in Hockenheim. Ich hoffe, da kommen auch noch mal richtig viele Menschen. Von meinem geistigen Auge sehe ich schon diese fantastische Atmosphäre im legendären Motodrom von Hockenheim, diese stadionähnliche Passage mit der Sachskurve und den letzten beiden Kurven. Ich sehe da schon volle Tribünen vor meinem geistigen Auge und einen unfassbaren Meisterschaftskampf. Der, und das ist im Übrigen auch schön, weil Thierry Vermeulen, den erwähne ich jetzt, weil die DTM sorgt da schon international für Aufsehen. Thierry Vermeulen fährt ja mit einem Ferrari aus dem Hause Emil Frey Racing um Podestplätze, was er mit seinem besten Wochenende auch geschafft hat. Und Insider wissen, der Name Vermeulen, ja, das ist der Sohnemann vom Manager von Max Verstappen. Mhm. Von daher, Max Verstappen wird das auch mitkriegen. Der wird sich das auch angucken. Auch wenn er dann, wie letztes Wochenende in der Eifel, sein Permit für das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring auf der Nordschleife gemacht hat. Aber der kriegt das natürlich unmittelbar mit, weil er hat da Anteile dran und ist an dem Auto auch beteiligt. Deswegen steht er auch groß Verstappen auf dem Auto drauf. Also, das sorgt für internationales Aufsehen, da hat Stefan schon recht. Aber es wäre ja auch komisch, wenn nicht. Denn wie viele Meisterschaften kennt ihr, wo das gesamte Feld mit 9 verschiedenen Herstellern im Qualifying in einer Sekunde liegt? Wie viele Meisterschaften kennt ihr, wo 9 Fahrer vor dem Saisonfinale noch um den Titel kämpfen können? Ich kenne keine. Also, Vorteil DTM.
Großartig. So, dann alle 9. Alle 9. Lass uns doch noch einen kleinen Schlenker zur MotoGP machen, die am vergangenen Wochenende in San Marino, in Misano gefahren ist. Und Marc Marquez hat den Grand Prix gewonnen, aber The Voice am Samstag, Marco Bezzecchi, den Sprint gewonnen. Und am Sonntag, Marco Bezzecchi, ich habe da die letzten 4-5 Runden, meine ich, gesehen. Er war nah dran an Marc Marquez. Hat das jetzt was mit der Streckencharakteristik zu tun? Hat Aprilia irgendwas spät aber doch gefunden? Versteht Bezzecchi jetzt sein Motorrad besser? Ich meine, die Kollegen bei Sky haben dann auch gesagt, im Grunde genommen, Marc Marquez spielt sich ein bisschen. Er wird dieses Rennen nicht verlieren. Oder muss er auf Bezzecchi jetzt doch ein bisschen mehr aufpassen?
Also klar ist, dass Misano Adriatico natürlich das Wohnzimmer von Valentino Rossi ist und die Franzenfahrer, die Armada der Italiener in allen Klassen, die tatsächlich durch die VR46-Schule gegangen sind und da noch mit dabei sind, die kennen Misano tatsächlich wie aus der Westentasche. Ich glaube, Montagabend treffen die sich da immer und fahren jeden Montag da ihre Runden. Das heißt, da gab es für Bezzecchi schon einen Vorteil, streckenkenntnismäßig. Aber klar ist auch, Aprilia hat sich deutlich nach mäßigen Saisonbeginn, natürlich durch den Schock auch, durch den Unfall des amtierenden Weltmeisters, dass der in den ersten Rennen nicht zur Verfügung stand, dass der dann Aprilia verlassen wurde. Die Thematik haben wir hier bei dir, Lenz, ja bei Sportradio ausführlich auch dargelegt. Klar ist, dass die sich jetzt gefangen haben. Die letzten Rennen haben gezeigt, Aprilia wird stärker und stärker. Und Ducati, das ist zwar, zeigt die Grafik und die Ergebnislisten oft, dass die überlegen sind, aber es ist vor allem die Ducati von Marc Marquez. Dass der jetzt tatsächlich unter Druck war, haben wir am Samstag gesehen, als er tatsächlich dann einen Fehler gemacht hat, mal wieder gestürzt ist. Nach 29 MotoGP-Sprintsiegen in Folge für Ducati war es dann also mal Aprilia. Das war zum ersten Mal seit der Dutch GT in Aston 2023, dass nicht Ducati gewonnen hat. Er war nah dran am Sonntag und ich glaube, der Marquez hat zwar ein bisschen gespielt, aber so viel Luft hatte er nicht. Der musste sich schon richtig strecken, um dann tatsächlich seinen Sieg zu holen. 25. Triumph in 29 Rennen in dieser Saison. Also in Japan wird er den Sack zumachen. Es ist wirklich toll, was da passiert. Es ist sportlich grandios. Man muss nochmal sagen, dass mir Misano auch deswegen gefällt, weil das eine Strecke ist, die halt nah am Meer ist. Ich darf da nochmal an Pier Francesco Chili erinnern. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren habe ich Superbike-WM auch kommentiert, war da vor Ort. Er ist dann tatsächlich aufs Podium gefahren in der Superbike-WM, hat in Rimini mit der Familie 2 Strände und ist dann tatsächlich in Badelatschen und Bademantel zur Siegerehrung gekommen, um da ein bisschen zu werben. Das war fantastisch. Was haben wir gelacht? Er hat uns dann alle eingeladen zu seinem Strand. Also leider ist er jetzt erkrankt und wird wohl bald sterben. Deswegen Hinweis noch, also mal auch an Pier Francesco Chili denken. Der ist jetzt sehr, sehr krank und das ist schade. Aber klar ist, dass Rimini natürlich ein großer Zug ist, dass Misano dort eine tolle Rennstrecke ist für die MotoGP, aber auch für die kleinen Klassen. Und Eddie, was mir da besonders gut gefallen hat, muss man sagen, ist, dass das Intact-Team sowohl in den Top 10 in der Moto3 ist, beide Fahrer reinbekommen hat nach einer grandiosen Aufholjagd beider Piloten, aber eben auch in der Moto2. Und jetzt, man hat das so ein bisschen ja runtergespielt und gesagt, ach, es sind noch so viele Rennen. Man muss aber sagen, mit Gonzalez, der das meisterlich gemacht hat, sich aus aller Scherereien in der Schlussphase rausgehalten hat, auf Platz 4 gefahren ist, wichtige Punkte geholt hat, risikominimierend, die haben alle Chancen, den Moto2-Weltmeister zu stellen. Und das ist für das einzig deutsche Team in der Motorrad-WM wirklich Grund zu sagen, herzlichen Glückwunsch, Gratulation, wir halten weiter tüchtig die Daumen.
Ja, definitiv, da bin ich voll bei dir. Wenn wir schon keinen deutschen Fahrer haben, dann haben wir halt die Mannschaft um Stefan Keckeisen, Jürgen Ling und Wolfgang Kuhn. Peter Oettel ist da ja auch für die Moto3 zuständig. Also das ist schon großes Kino. Und dieser Manuel Gonzalez, der ja seinen Vertrag bei Liqui Moly Dynavolt InterGP verlängert hat und auch nächstes Jahr noch Moto2 fahren wird, völlig egal, ob er den Titel holt oder nicht, Der führt die Meisterschaft an, der hat sehr, sehr gute Chancen gegen Yogo Moreira und Aaron Canet, den punktgleichen Zweiten hinter ihm, den Titel zu holen, weil, du hast es gesagt, Stefan, Manuel González tritt ausgesprochen clever aus an Tagen, an denen er nicht gewinnen kann. Ja, da fährt er eben Platz 6 wie in Misano Adriatico nach Hause. Und so holt man den Titel, auch in der Moto2, wäre ein deutsches Erfolgserlebnis, zumal ja Kalex auch mit großer, großer Sicherheit den Titel gewinnen wird in der Konstrukteursmarke, in der Konstrukteursmeisterschaft gegen Boris Koskuro. Also da haben wir wenigstens zwei deutsche Aspekte, wenn wir denn schon keinen deutschen Fahrer in den drei WM-Klassen haben werden. Eins ganz kurz noch zu San Marino, zu Misano, was mir überhaupt nicht gefallen hat, sind die Pfiffe gewesen, die es gegeben hat, oder vielmehr die Applaus-Szenen der italienischen Fans, als Marc Marquez am Samstag gestürzt ist. Das ist einfach peinlich, das ist einfach lächerlich, weil Valentino Rossi-Fans hin oder her, das ist komplett unsportlich, die wissen überhaupt nicht, was es bedeutet, solche Raketen fahren zu müssen. Und dann da zu jubeln, weil der spanische Erzrivale oder Ex-Rivale von einem, der schon längst aufgehört hat, Motorräder zu fahren, nämlich Valentino Rossi, da dann in Jubelstürme auszubrechen. Das hat es in Mugello in diesem Jahr ja auch schon gegeben. Das halte ich wirklich für sehr, sehr, sehr fragwürdig. Und das schmälert so ein bisschen die Begeisterung zu Misano, dass das da ausgerechnet in Italien immer wieder passiert. Die sollen einfach akzeptieren, dass Marc Marquez, der ja dann auch auf der Ehrenrunde am Sonntag nicht seine eigene Flagge mit der 93 genommen hat, sondern demonstrativ eine Ducati-Flagge genommen hat. Die sollen einfach akzeptieren, dass das im Moment der beste Fahrer der Welt ist und was er da leistet auf einem italienischen Motorrad. Sorry. Da gibt's eine 6 minus von mir fürs Publikum, für das, was sie da am Samstag veranstaltet haben.
Wobei wir nochmal vielleicht sagen sollten, Eddie, es waren 175.000 Zuschauer da. Es war eine relativ kleine Gruppe, aber Mittelfinger und Applaus bei Stürzen, wo keiner weiß, ob der andere sich verletzt hat, geht überhaupt nicht. Bin ich mit dir völlig einer Meinung. Es war eine kleine Gruppe. Eine Menge haben tatsächlich auch dann Marquez applaudiert am Sonntag. Aber unschöne Bilder, die wir eigentlich nicht sehen wollen und die zum Top-Motorsport auf Weltklasseniveau nicht gehören.
Hashtag Word. Danke, Eddie. Der Voice bleibt für die Formel 1 noch bei uns. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 727.
Hallo, hier ist Ralf Schumacher und ihr hört Sportradio 360.
So, Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 727. Der Voice ist dabei geblieben. In Landshut dazugeschaltet ist der Stefan Eden, Formel1.de. Grüß dich, Stefan.
Servus.
Bevor wir zur Formel 1 kommen, The Voice, du hast sicher auch gesehen, es ist für mich das größte Comeback seit Lazarus, um Marcel Reif zu zitieren. Aber Stefan Ehlen ist zurück an der Platte und das noch dazu erfolgreich. Stefan, elaboriere ein kleines bisschen. Die Tischtenniswelt steht Kopf.
Absolut. Also vielen Dank für die Blumen an dieser Stelle. Ja, ich habe 8 Jahre lang nicht mehr im Verein Tischtennis gespielt und bin jetzt wieder eingestiegen. Und hatte
ja,
jetzt Thibaut
Boll ist ja auch zurückgetreten. Also
ja, klar. Jetzt ist die Bühne natürlich wieder frei. Ne? Na, und da hatte ich dann jetzt mein erstes Spiel wieder. Es war ein Pokalspiel hier in der Region im Landshut. Und was soll ich sagen? Ja, ich habe mein erstes Spiel gewonnen. 3-0 nach Sätzen. Das klingt jetzt sehr souverän. Das war es gar nicht. Aber ich bin schon ein bisschen stolz auf den zweiten Satz, weil da lag ich 10-6 zurück und ich habe ihn noch zu 10 gewonnen. Und muss aber sagen, so nach ein paar Jahren Abstinenz, ich bin ein bisschen zittriger geworden. Also ich bin immer so souverän im Kopf, wie es früher vielleicht mal war. Also an der Konzentration noch ein bisschen arbeiten, genau. Aber ansonsten war das schon recht vielversprechend und ich freue mich, dass ich wieder im Wettbewerb aktiv bin.
Großartig.
Ich erinnere mich großartig. an Automotorensport, als ich in der Redaktion gearbeitet habe. Da hieß es immer, da waren ja einige, die durchaus auch auf kleinem, niedrigen Niveau Rennen gefahren sind. Da hat der Chefredakteur uns am Donnerstag immer entlassen und hat gesagt, okay, ihr habt jetzt am Freitag frei und Wochenende fahrt ihr, aber klar ist Montagskonferenz 9 Uhr. Wenn ihr da kommt und seid Zweiter, Dritter, Vierter geworden, dann seid ihr raus. Wir wollen keinen Druck machen, aber Loser brauchen wir ja nicht. So ist man dann immer ins Wochenende geschickt worden.
Ja, ist doch schön. Ohne Druck. Herrlich. Wunderbar. So, ja, die Formel 1 hat vielleicht auch viele Dinge übers Wochenende gemacht, vielleicht auch Tischtennis gespielt. Manche Fahrer, jetzt geht's weiter in Baku. Max Verstappen, haben wir gerade gehört und haben wir letzte Woche drüber gesprochen, hat endlich seinen Führerschein bekommen, zumindest für die 24 Stunden am Nürburgring. Wohlgemerkt, was wir nicht besprochen haben, Stefan Edeln, letzte Woche, ist die Fahrerpaarung für Cadillac im kommenden Jahr. Ist sie wert, besprochen zu werden mit Valtteri Bottas und Sergio Perez?
Ja, unbedingt. Alleine schon, weil der Valtteri Bottas auf dem Flug nach Baku mit Oscar Piastri Tischtennis gespielt hat im Flugzeug. Die hatten so eine Mini-Platte mit und das ist doch die perfekte Verbindung hier, oder? Die hatten so eine Mini-Platte mit und der Oscar Piastri hat dann ein Foto gepostet mit dem Satz, also der Roger, der wäre neidisch auf diese Rückhand.
Okay.
Also in diesem Sinne, der Bottas, der ist ja dabei als Ersatzfahrer für Mercedes und fliegt da immer mit zu allen Rennstrecken. Aber ganz grundsätzlich ist es ja im Prinzip ein Zeichen von Cadillac, dass man das ja bodenständig rangeht an die ganze Situation Formel 1 und sagt, okay, man muss Aufbaujahre leisten. Und da greift man natürlich auf die Erfahrung zurück von Bottas und von Perez, die beide in Top-Teams gearbeitet haben, die beide Vize-Weltmeister waren, die beide Rennsieger sind. Das heißt, die wissen im Prinzip, was es braucht. Die können auch sagen, Leute, hier und da gibt es noch Baustellen. Und das hat man sich im Prinzip geholt. Und das Ziel bleibt schon, dass man früher oder später einen US-amerikanischen Fahrer dann reinsetzt in einem US-Team. Der Colton Herta ist Ersatzfahrer, nicht Einsatzfahrer, weil er hat noch nicht die Superlizenz für die Formel 1. Mhm. Die will er sich jetzt in der Formel 2 holen.
Also und das ist wirklich was Ungewöhnliches, ja genau.
Genau, dass er aus der Indycar-Serie, also einer Top-Liga sozusagen, den Schritt zurück macht in die Nachwuchsklasse, um dort nochmal halt die europäischen Strecken kennenzulernen und eben die Superlizenzpunkte zu holen. Das ist nicht ganz ohne Risiko, weil wenn er in der Formel 2 keinen Stich macht, dann wird es auch nichts mit der Formel 1. Und dann wird die Rückkehr nach Amerika zu den Indycars vielleicht auch nicht so ganz unproblematisch. Also höchst interessant vor allem ist die Fahrerpaarung deswegen, was halt der dritte Mann dann tut. Weil von Perez und von Bottas wissen wir, das sind solide Fahrer, die sind jetzt vielleicht nicht absolut die Weltspitze, aber an guten Tagen, da können sie es schon mal mit der Spitze aufnehmen. Und deswegen glaube ich, es ist vielleicht eine langweilige Fahrerwahl von Cadillac, aber eine sehr verständliche. Also nicht spektakulär, nicht besonders riskant, aber eine, die halt einfach zeigt, wir wollen grundsolide in die Formel 1 starten und dann sukzessive aufbauen.
Ja, also man kann mal auch sagen, dass das ein Zeichen ist, dass sie es wirklich ernst nehmen, weil du musst natürlich am Anfang bei so einem riesigen Schritt ein neues Formel 1 Team zu gründen, die Möglichkeiten des Failure so weit wie möglich ausschließen. Und jetzt haben sie zwei, so wie Stefan beschrieben hat, zwei sehr erfahrene, sehr solide Fahrer. Wenn also irgendwas im nächsten Jahr nicht klappt, liegt es ganz sicherlich nicht an der Fahrerpaarung. Das kann man jetzt schon mal sagen. Und ich glaube, das ist auch der Schritt pragmatisch eben der Grund, warum Mick Schumacher keine Chance da hatte. In der Endausscheidung war er nicht dabei. Aber seine zwei Jahre in der Formel 1 waren ja nicht wahnsinnig erfolgreich. Er war schnell, an Betracht des Materials auch okay. Er hat ein paar Crashs gemacht, da wissen wir auch warum, haben wir hier auch schon thematisiert. Aber klar ist, dass die jetzt klar auf Erfahrung, auf solide Arbeit, Testarbeit auch im Windkanal setzen. Und Erfahrung haben die beiden, das ist gar keine Frage. Die haben jeweils über 200 Grand Prix. Beide haben auch schon Grand Prix gewonnen, wenn eben, wie Stefan gerade deutlich sagte, eben mal so ein Highlight-Tag war. Da waren sie dann auch nicht zu knacken und haben auch die großen Namen geschlagen. Aber halt viel zu unregelmäßig, viel zu selten. Aber das ist für ein neues Team, glaube ich, eine sehr verständliche, klare Entscheidung.
Ja, und Valtteri Bottas hat ja weniger wegen seiner fahrerischen Dienste als vielmehr auch wegen seines herrlichen Haarschnitts und des Bartes in manchen Podcasts, die ich höre in den USA, sowas wie Kultstatus. Wird keine Rolle gespielt haben bei der Entscheidung von Cadillac, aber das nur nebenbei. Am Wochenende geht's jetzt weiter in Baku, Stefan Edeln, und Baku verbinde ich natürlich mit dieser Häuserschlucht, in der wir fahren, aber schon auch mit einer langen Gerade, wo es unfassbar viel Power braucht. Die Power hat Red Bull in Monza gehabt, aber du hast ja, glaube ich, letzte Woche auch gesagt, Monza ist eigentlich mit keiner Strecke mehr zu vergleichen. Droht uns in Baku jetzt tatsächlich wieder dieses Solo-Duo-Rennen der beiden McLaren?
Wenn ich es ganz kurz und knapp sagen soll, ja.
Das hatte ich befürchtet.
Es ist tatsächlich so, glaube ich, ja, die lange Gerade ist zwar drin, aber du fährst in Baku schon eine andere Abstimmung, weil es halt auch viele Rechtskurven und Linkskurven gibt, die halt ein bisschen enger sind, ne? Die klassischen 90-Grad-Kehren. Und dann gibt es auch die Stadtsektion, die nochmal weitere enge Kurven aufhat. Das heißt, die Flügel werden einfach steiler eingestellt. Man konzentriert sich nicht nur auf die lange Gerade. Das ist natürlich super, wenn man da einen guten Topspeed hat, weil dann kann man gut überholen. Andererseits lässt sich dann natürlich auch was mit DRS machen. Und bei DRS darf man nicht vergessen, wenn man den Flügel flach stellt, dann bringt es natürlich umso mehr, wenn vorher der Flügel ein bisschen steiler war. Das ist natürlich das eine. Das andere ist, wenn du dich verteidigen musst, ist ein steiler Flügel natürlich Banane, wenn du keinen Vorteil hast, der dir DRS ermöglicht. Also das ist eine schwierige, knifflige Geschichte, wie man sich da ausrichten will. Aber generell schadet es nicht, wenn man ein bisschen mehr Grip hat in den Kurven, weil sonst sind die Reifen ziemlich schnell in den Knie und dann hast du ein Problem über die Renndistanz. Aber generell, glaube ich, ist es so, dass wir nicht davon ausgehen dürfen, dass Red Bull, nur weil sie jetzt in Monza schnell waren, auf den vielen Geraden, auch in Baku dann schnell sind. Ich glaube eher, es geht wieder in Richtung McLaren, ganz klassisch. Tja, und dann ist halt wieder die Frage, welcher von beiden ist vorne.
Ja, aber man sollte vielleicht auch noch sagen, dass zumindest die Wettervorhersage, Stefan, uns für den Qualifying-Samstag dann doch ein bisschen Freude bringen könnte und für zusätzliche Action sorgen könnte. Denn nach aktueller Prognose, wo ich reingeguckt habe jetzt gerade, soll es da regnen. Da könnte natürlich dann alles drunter und drüber gehen. Es ist eine sehr, sehr spannende Rennstrecke, finde ich, da dieser Stadtkurs am Kaspischen Meer, gerade weil wir auch die für einen Stadtkurs eben ungewöhnlich die viertlängste Gerade haben, also die längste Gerade haben mit 200 Meter Länge als Bar, aber die viertlängste Strecke insgesamt, die ist schon anforderungsreich. Wir haben eine Menge Crashes gesehen. Und wen ich vielleicht auch nochmal in die Diskussion reinwerfen würde, Stefan, ist der Charles Leclerc. Der hat zwar einen Baku-Fluch, aber fünfmal auf Pole, zwar dann null Siege, aber in den letzten 4 Jahren im Qualifying in Aserbaidschan ungeschlagen. Mit dem wäre dann ja vielleicht auch zu rechnen. Die Piste scheint ihm zu liegen.
Ja, auf jeden Fall. Die Bilanz im Qualifying, die spricht für ihn. Aber darüber hinaus gibt's nicht sehr viel zu berichten. Er war ein paar Mal auf dem Podium, aber der Sieg, der geht ihm noch ab. Aber wer weiß, ja. Es gibt immer mal wieder so Ausreißerstrecken und vielleicht spielt das Wetter wirklich eine kleine Rolle. Die Winde, Baku ist ja die Stadt der Winde direkt am Kaspischen Meer. Das ist tatsächlich ein Thema. Ich glaube, vor allem am Samstag bläst da ziemlich rein, wenn nach der Regen kommt. Das sind Winde bis in der Spitze von über 70 km/h vorhergesagt. Also das ist schon ein ziemliches Wort, glaube ich. Und das heißt, das Wetter könnte tatsächlich eine größere Rolle spielen als anderswo.
So wie wenn ich mit dem Fahrrad durch Tübingen fahre.
So jetzt. Ungefähr so, ungefähr so.
Wunderbarer Vergleich, danke dir.
Die Stadt der Winde, die Windy City, da hatte ich eigentlich eher Chicago auf meinem Zettel. Aber gut, da ist früher oder später wird es vielleicht auch in Chicago irgendwann mal einen Grand Prix gehen. Darf man denn sagen, The Voice, wenn man so ein bisschen auf den WM-Stand schaut, also ich habe irgendwie, warum auch immer, einen Softspot für Alexander Albon. Keine Ahnung. Mhm. Vielleicht, weil ich denke, er ist bei Red Bull ein kleines bisschen zu früh rauskomplimentiert worden. Vielleicht war das auch richtig damals. Am Ende des Tages, Max Verstappen ist Weltmeister geworden. Jetzt 4-mal hintereinander. In diesem Jahr wird das nicht werden. Aber Alexander Albon liegt vor Kimi Antonelli, der ein deutlich besseres Auto eigentlich hat. Spricht das gegen Antonelli oder spricht es für Albon?
Ich glaube, es spricht für Albon und nicht automatisch gegen Antonelli. Der hat zwar tatsächlich jetzt eine kleine Formkrise, das Wunderkind, aber das war wirklich zu erwarten. Denn wir haben ja von Anfang an klar gewusst, dass Toto Wolff mit Recht dann auch bei dem Aufstieg gleich des italienischen Jungstars in ein Top-Team gesagt hat, wir werden da auch klar Rückschläge erleben. Er muss sich erstmal stabilisieren. Er ist schnell, er hat ein Riesentalent. Man wollte ihn eben nicht in ein Mittelfeld-Team geben und dort wachsen lassen. Man wollte ihn dann gleich als Nachfolger von Hamilton in den Mercedes, den Werks-Mercedes holen. Das bedeutet aber auch, dass der natürlich jetzt nicht ein Rennen nach dem anderen wird gewinnen können. Dazu ist die Luft oben viel zu dünn. Auch in der Formel 1 geht es vor allem um Erfahrung. Neben Talent, das vorhanden sein muss, aber es geht um Erfahrung. Die hat er in der Form noch nicht. Deswegen ist es, glaube ich, ziemlich verständlich, dass da jetzt gerade eine Delle drin ist in seiner Ergebnisliste. Man muss sagen, Albon, glaube ich tatsächlich, dass der enorm gewachsen ist. Und ich finde, um da auf dich, deine Aussage zurückzukommen, dass er bei Red Bull nicht die richtige Chance bekommen hat. Aber vielleicht war das dann eben auch nochmal der Rückschritt wieder aus dem Top-Team zurück in ein kleineres Team für ihn. Dann nochmal eine extra Motivation. Ich glaube, er hat sich sehr stabilisiert und er wird ein bisschen unterschätzt.
Ja. So, was ich mich manchmal frage, weil wir bei der MotoGP, Stefan, eben ist ja gewohnt sind, dass jedes Wochenende ein Sprint ist. Jetzt gibt es den neuen Sprintkalender für das kommende Jahr. Es sind 2, 4, 6 Sprintrennen, wenn ich richtig zähle. Ist das jetzt in der jetzigen Form. Ihr wisst ja, ich hätte gern mal ein Reverse Grid zum Beispiel bei so einem Sprint. Einfach spaßeshalber. Ist das genug, Stefan Ehlen? Ist es zu wenig? Braucht man den Sprint überhaupt?
Brauchen tut man den Sprint überhaupt nicht.
Nicht? Okay. Nein.
Also der Sprint tut im Prinzip ja nicht sehr viel zur Sache. Er gibt ein paar WM-Punkte, aber groß entscheiden hat er bisher, also groß zur Entscheidung beigetragen in der Weltmeisterschaft hat das Ding bisher nicht. Es ist eher so eine Art und Weise, wie man die kommerzielle Kuh noch ein bisschen weiter melken kann. Und natürlich ist es cool für die Fans vor Ort, die sehen statt einem freien Training beispielsweise einfach nochmal ein Rennen. Also es ist eine sportliche Aufwertung, kann man sagen. Es ist aber auch eine sportliche Aufwertung, weil es im Prinzip vorwegnimmt, was im Grand Prix am Sonntag passiert. Weil du siehst automatisch, welches Auto liegt auf der Distanz einfach gut, welcher Reifen funktioniert. Im Prinzip ist es eine Blaupause dessen, was zu einem Tag drauf nur in längerer Form passiert. Und das finde ich ein bisschen kritisch, das finde ich ein bisschen schade, weil der Grand Prix ist schon das Alleinstellungsmerkmal, der eindeutige Höhepunkt am Wochenende und das wird ein bisschen durch den Sprint verwässert. Formel 1 ist halt einfach 300 Kilometer fahren. Ne? Alles andere ist ein bisschen Spielerei und ja, es ist aber so, dass die Formel 1 einfach drauf pocht und sagt, die Fans wollen das so. Wenn gleich immer wieder raus hervorgeht, dass die Fans das so unbedingt nicht wollen, sondern die wollen vor allem halt eine klare Struktur im Wochenende, die wollen die Autos viel auf der Strecke sehen und die wollen den Grand Prix halt natürlich auch behalten als das große Highlight. Es steht aber wahrscheinlich zu befürchten, dass die Sprints ausgeweitet werden. Ich glaube, der Plan ist dann schon, dass, also zumindest liegt da in der Schublade schon von Stefano Domenicali, dass es Richtung 10 Sprintrennen gehen kann in den nächsten Jahren. Aber so nach dem Modell MotoGP, dass es immer einen Sprint gibt, da ist die Formel 1 noch nicht. Aber
Gott sei Dank,
es ist nicht auszuschließen, dass da in der Zukunft auch noch mehr kommt. Also in Richtung Reverse Grid vielleicht oder andere Maßnahmen. Also das würde ich nicht ausschließen, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube schon, dass die Formel 1 auch weiterhin gamifiziert wird, dass da so ein paar Sachen reinkommen. Wir sehen nächstes Jahr auch einen großen Umbruch, dass es aktive Aerodynamik gibt zum Beispiel, dass man den Front- und den Heckflügel verstellen kann. Also das heißt, da wird schon ein bisschen mehr in den Wettbewerb auch eingegriffen und ich könnte mir vorstellen, dass das beim Format dann auch mal passiert irgendwann. Weil das steht auch ein bisschen als Überschrift über dem Engagement von Liberty Media. Liberty Media ist ja der Rechteinhaber der Formel 1 und jetzt auch Chef von der MotoGP, dass man schon versucht, das Ganze für ein amerikanisches Publikum ein bisschen aufzubereiten und da steht halt natürlich Action und Drama ganz offen und ganz groß drüber und ja, dementsprechend bin ich gespannt, was da noch kommt. Also die 6 Sprintrennen, die sind sicher nicht das Ende der Fahnenstange, wenn man bedenkt, es hat mal angefangen mit 3 Rennen und deswegen glaube ich, da wird es sehr wahrscheinlich noch mehr geben, weil es auch wahrscheinlich immer mehr Bieter gibt, die sagen, hey, so ein Sprint, den hätte ich übrigens gern auch auf meiner Rennstrecke.
Das einzige, The Voice, was für mich gegen ein Reverse Grid spricht, ist die Angst, dass es möglicherweise zum Blechsalat kommt, weil die schnellsten Autos halt hinten sind. Aber sonst würde mir kein Argument einfallen. Und diese läppischen 8 Punkte, die es da gibt für den Sieger des Sprintrennens, das können die Top-Teams ja verkraften. Wer stellt sich da quer? Sind es die Top-Teams?
Es sind relativ viele aus dem Fahrerlager, die eigentlich dagegen sind. Man kann mal sagen, das sind vielleicht Traditionalisten, so wie der Stefan und ich es eigentlich auch sind. Ich glaube aber schon, dass der Spannungsbogen bisher nicht gelitten hat an der Show. Ich glaube, dass da immer was da war. Bin auch kein großer Anhänger des Sprints, und zwar jetzt ohne Reverse Grid. Ich glaube, dass man vom Freitag bis Sonntag tatsächlich sich auch vorfreuen kann mit Qualifying am Samstag nach der klassischen Art und Weise ohne Sprint, dass man tatsächlich das Alleinstellungsmerkmal als was ganz Besonderes, als was Herausgehobenes, nämlich dann die Formel 1 Autos im direkten Duell über die lange 300 Kilometer Distanz sieht. Wenn man das vorher schon ein bisschen zeigt, man hat es in der MotoGP gesehen, das funktioniert nur begrenzt. Inzwischen hat es bei der MotoGP reagieren können. Du erinnerst dich noch, als wir es eingeführt haben, letztes Jahr hatten wir wahnsinnig viel verletzt in den ersten Rennen. Das hing natürlich mit den Granaten auf 2 Rädern in den Raketen zusammen. Das ist in der Formel 1 nicht so, aber ich vermute mal, du liegst ja nicht falsch, dass unter anderem auch die Angst dabei mitspielt der Teams, dass es sehr teuer werden könnte, wenn man Reverse Grid macht. Bei einigen Tourenwagenrennen, Stefan, haben wir das ja schon gehabt. Da hat sich dann auch bei deutlich niedrigerem Niveau, muss man sagen, dann durchaus auch ausgezahlt, wobei wir da unter anderem in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft tatsächlich ja relativ langsame Autos haben, die auf gleichem Niveau waren. Da waren A, wenn es geknallt hat, die Kosten nicht so hoch. Und am Ende haben sich deswegen da auch die Besten durchgesetzt, weil wir eigentlich Jahr für Jahr da nur 3, 4 wirklich gute
Fahrer haben und wirklich gute Teams. Die haben sich dann schnell durch das Mittelfeld durchgekämpft, waren am Ende wieder vorne und da gab es keinen Unterschied im Ausgang der Weltmeisterschaft. Die Besten waren da tatsächlich vorne. Mich hat das aber nicht so richtig überzeugt bei den Tourenwagen. Dich?
Ja, ich fand es eigentlich ganz lustig, weil halt mal ein paar andere Namen nach vorne gespielt wurden, die sonst nicht da gewesen wären. Ein Beispiel, Alessandro Zanardi 2005 in Oschersleben. Wir hatten kurz drüber gesprochen, glaube ich, in einer der letzten Sendungen. Sein erster Sieg als beinamputierter Fahrer damals, der war möglich, weil es eben ein Reverse-Grip-Rennen war. Er war Achter im ersten Rennen und hat dann das zweite Rennen von der Pole-Position aus gewonnen. Also das hat auch schon Dinge bewirkt. Das ist nicht nur per se was Schlechtes. Allerdings, was ich immer kritisch gesehen habe, es wurde halt im ersten Rennen dann immer taktiert. So nach dem Motto, ich gewinne diesen Lauf eh nicht, ich bin Vierter, weil dann lasse ich mich halt zurückfallen auf Platz 8 und starte dann im zweiten Rennen von der Pole-Position und das gewinne ich dann. Dem hat man dann versucht, auch immer einen Riegel vorzuschieben und hat dann gesagt, nee, man macht da irgendwie Regeln, man lost aus oder was auch immer. Oder es sind dann die Top 10, die irgendwie reversed werden, aber dann in einer unbestimmten Reihenfolge und dergleichen mehr. Also diese Sprintrennen, dieses Reverse-Grid-Format hat teilweise Probleme hervorgerufen, die man nicht gehabt hätte, wenn man es nicht gemacht hätte. Und das sehe ich im Prinzip bei der Formel 1 auch ein bisschen beim Sprint. Wenn man dann alleine an die Diskussion zurückdenkt, ja, wo wird jetzt genau die Pole Position vergeben? Welche Bestzeit gibt jetzt die Pole Position für die Statistik her? Da gab es ja auch Verwirrung, weil das dann auf einmal dann beim Sprint war und dann doch wieder nicht. Oder zählt der Sieg im Sprint als Qualifying, weil eigentlich war das Sprintrennen ja am Anfang kein Rennen. Durfte ja nicht Rennen heißen, sondern hieß Sprint Qualifying. Und solche Scherze. Und das sind eigentlich Probleme, die man nicht braucht, die man nicht hätte haben sollen. Und das hat man halt nie zu Ende gedacht. Und das ist jetzt im Prinzip das Ergebnis dessen, dass man viel verwirrt hat und wenig Klarheit hat und immer neue Baustellen hat, die man jetzt versuchen muss, irgendwie wieder zu lösen, weil man halt die Sprints geschaffen hat. Oder weil man dieses Reverse Grid damals in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft hatte. Ja, also hausgemacht irgendwie. Ne? Es war nicht notwendig, man hat es unbedingt haben wollen. Jetzt ist es da, jetzt muss man halt damit umgehen.
Tja, nicht jeder hat so gut wie wir hier, dass wir nur machen können, was uns Spaß macht. Danke, Stefan. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 727 und gehen dann zu einer Nachtschicht nach Tokio zur Leichtathletik-WM.
Hier ist Elke Spiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
So, es ist die Big Show 727 und wir sind jetzt verbunden mit dem Olympiastadion in Tokio und ich freue mich sehr, Thomas Hahn nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Hallo Thomas.
Hallo, servus.
Thomas, Holger Gerz, dein lieber Kollege, hat geschrieben, dass es ihn richtig, richtig freut, dass dieses Olympiastadion jetzt auch mal voll ist und diesen Eindruck habe ich auch, was ich da bei Eurosport sehe, täglich. Wie ist die Stimmung bislang bei dieser Weltmeisterschaft?
Die Stimmung ist gut. Alle Athleten sagen auch, dass die Stimmung gut ist. Manchmal habe ich fast das Gefühl, sie übertreiben ein bisschen, weil sie so tun, als das sowas noch nie gegeben. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Und es ist schon auch so, dass man das Gefühl hat, dass es nicht ausverkauft ist. Auch manchmal, wenn es heißt, dass es ausverkauft ist. Also es sind doch relativ viele Plätze frei. Aber das ändert nichts an der Stimmung. Die ist wirklich gut. Die Leute sind dabei und interessieren sich und jubeln auch an der richtigen Stelle und so. Ist natürlich, vor allem wird es natürlich laut, wenn Japaner hier auftreten. Die haben jetzt ja noch nicht so viel gewonnen, aber trotzdem, es ist ein faires und ein nettes Publikum und das ist genau richtig. Ja, also es ist toll, dass das Stadion endlich mal genutzt wird mit einem Publikum. Und dass hier Leichtathletik funktioniert, die auch eine Atmosphäre kreiert. Das war ja ein Trauerspiel vor 4 Jahren.
Ja, jetzt ist so viel passiert, auch aus deutscher Sicht, was wir natürlich gar nicht alles abhaken können, aber wir telefonieren am Mittwochabend. Bei dir ist es schon sehr, sehr spät. Lass uns vielleicht mit Robert Faken beginnen, der über 1500 Meter Sechster geworden ist, der eigentlich im Halbfinale ausgeschieden ist, dann durch einen Juryentscheid ins Finale gerutscht ist, weil er behindert wurde. Er selbst hat, glaube ich, nach dem Halbfinale gesagt, dass er es nicht verdient gehabt hätte, im Finale zu sein. Heute sagt er da, naja, jetzt habe ich deutlich unter Beweis gestellt, dass ich ins Finale gehöre, hat er in der ARD gesagt. Wie ist dieser sechste Platz aus deiner Sicht einzuschätzen?
Na, sechster Platz in einem internationalen, also vor allem in einem WM-Finale ist über 1500 Meter auf jeden Fall sehr hoch einzuschätzen, weil das eben doch eine Disziplin ist, die eine hohe Leistungsdichte aufweist, und trotzdem würde ich ihm auch, ich meine, man muss, was man hier schon auch sieht, jedes Rennen ist anders, hat eine ganz andere Dramaturgie, und es ist ab einem gewissen Leistungsniveau, also es gibt nicht die ganz großen Überflieger, ganz offensichtlich, es gibt relativ langsame Rennen, was vielleicht auch mit der Luftfeuchtigkeit zu tun hat, und es gibt halt gewisse Dramaturgien und gewisse Laufsituationen, in denen man einfach relativ schwer rauskommt, und deswegen muss ich dem Faken regelrecht ein bisschen recht geben. Also das Halbfinale hatte er eigentlich verloren, und er hat den Wettkampf entscheidet. Das ist zwar schon gerecht, weil er wirklich aus der Bahn gerempelt wurde im Prinzip, nur er hätte wahrscheinlich den Vorstoß nicht mehr machen können, den er gebraucht hätte, um ins Finale zu kommen. Macht er nichts. Deswegen hat er es gut gemacht im Finale, also die Erfahrung mitzunehmen und dann aufzubauen für die Zukunft. Also das ist schon gut. Aber zur Klasse würde halt natürlich auch gehören, eben sich in einem Halbfinale so zu verhalten, dass man eben nicht auf einen Wettkampfentscheid angewiesen ist. Das kann man mit ein bisschen mehr Routine wahrscheinlich schon auch machen. Also deswegen, wenn ich jetzt ein Trainer wäre, würde ich ihn natürlich loben für diesen sechsten Platz im Finale, und ich würde trotzdem sehr genau dieses Halbfinale durchgehen, was da nicht so gut gelaufen ist. Denn Selbstkritik ist ja immer was weiterhilft. Aber ja, es ist eine gute Leistung. Es gibt ein paar gute Leistungen von den Deutschen. Also die Nationalmannschaft leistet hier was, kann man gar nicht anders sagen.
Ja, wir haben Merlin Hummel, wir haben Amanal Petros. Lass uns gleich zu denen kommen. Aber was ich mich gefragt habe, ich habe mir dieses Halbfinale angeschaut, bevor was passiert ist über die 1500 Meter. Und ich habe mir da gedacht, es muss für einen Läufer, es sind ja zwei verschiedene Dinge, ob ich die 1500 Meter in 3:33 oder 3:35 rennen kann, alleine, und dieses Impulkrennen. Du bist ja selber, du bist so lange dabei bei der Leichtathletik gewesen, mit kurzer Pause, jetzt bist du wieder dabei. Aber ist das dann tatsächlich nur diese Rennerfahrung, die man haben muss, oder weißt du, dass man dieses Impulklaufen auch im Training übt? Weil das stelle ich mir unfassbar schwierig vor. Da muss ja alles stimmen. Weil sonst, also es hat ja in diesem Rennen, bevor dieses Malheur auf der Zielgeraden war, gab es ja auch schon Rempeleien.
Ja, also ich glaube, also Leute, die sozusagen Felder unter Kontrolle haben, haben es sehr gut unter Kontrolle, sich aus allen Scharmützeln rauszuhalten, vor allem eben in den Vorläufen. Und das gutes Beispiel zum Beispiel war der Frederik Ruppert in seinem Vorlauf über 3000 Meter Hindernis. Der hat das ganze Rennen gemacht. Der ist erst ganz hinten gelaufen, dann ist er ganz vorne gelaufen, und dann war ein bisschen nachlässig, dann wäre er fast sogar noch ausgeschieden oder so. Aber da bei dem Lauf hat man gemerkt, er hat es komplett unter Kontrolle. Der weiß genau, was er tut, und der weiß genau, dass er sich das leisten kann, erstmal sich zurückfallen zu lassen und dann eben nach vorne zu gehen. Je schneller das Rennen oder je kürzer die Strecke, desto schwieriger natürlich auch irgendwie so zu pokern. Und dann ist halt, was wichtig ist, natürlich die Position innerhalb des Pulks. Mhm, und da würde ich behaupten, da kann man halt auch einfach Pech haben. Und einfach, obwohl man irgendwie gut drauf ist, obwohl man sozusagen Leute in dem Lauf hat, die möglicherweise nicht unbedingt besser sind, einfach in eine Position kommen, aus der man dann in gewisser Weise nicht so richtig rauskommt. Und ich meine, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das Rennen weitergegangen wäre, wenn der Faken dann nicht gerempelt worden wäre. Ich glaube, aber dass er in einer Position war, die hätte es ihm schwierig gemacht,
dann an die anderen noch so ranzukommen, dass er die entsprechenden Überholmanöver macht. Aber ja, das ist halt schwierig, und ich glaube, dass die Leute mit Rennerfahrung und zunehmender Ausdauer und Leistungsfähigkeit halt besser in der Lage sind, dann auch zu manövrieren und die Konzentration zu behalten, sich durchzusetzen in solchen Rennen. Und ich muss sagen, persönlich, ich kann es deswegen gut verstehen, wenn man auch mal so ein Vorlauf nicht so gut ausgeht, dass man da auch ausscheidet. Das ist eben drin. Das ist sehr kompetitiv, vor allem mal über die 1500 Meter. Und insofern kann sowas eben immer passieren. Aber je mehr Erfahrung, je mehr Konstanz und je mehr Zuvertrauen du auch hast in dein Laufen, desto besser sind die Chancen, dass du das Feld kontrollieren kannst und eben dich in Positionen bringst, in denen das Rennen gut ausgeht. Aber Garantien gibt's eben nicht. Man hat das auch wieder in dem Hindernisfinale dann von dem Ruppert gesehen, der ja wirklich eigentlich super drauf war und der sicherlich nicht verloren hat, weil er jetzt schlecht trainiert hätte oder weil er es nicht könnte oder sowas, sondern es ist einfach, die Dynamik dieses Rennens war so gegen ihn, dass er im Endeffekt dann irgendwann in einer Situation war, in der er nicht mehr richtig reagieren konnte. Und wenn du nicht reagieren kannst, dann ist es vorbei. Und es ist eben auch, selbst Langstreckenlauf ist ein bisschen ein Glücksspiel in gewisser Weise. Man sollte es ja nicht meinen, weil es ja, denke ich doch, das ist, aber da entscheiden gewisse Zeiten, also wie die Durchgangszeiten sind oder wie das Tempo des Rennens gewählt wird. Das war ja unglaublich langsam, zum Beispiel bei dem 3000 Meter Hindernislauf. Entscheidet halt darüber, wie jemand wie der Ruppert sich dann durchsetzen kann oder eben nicht.
Ja, und also du sprichst den Ruppert an, aber wie ist das vorne gewesen? Der Favorit, Soufiane El Bakkali, der hat ja gedacht, er hat schon gewonnen. Dann merkt er plötzlich, hoppala, da kommt der Beamish, der Neuseeländer, um die Ecke, und der konnte dann einfach nicht mehr beschleunigen. So, und dann hat er so um 700stel verloren, und wenn man mal einen erwachsenen Mann bittere Tränen hat weinen sehen wollen, dann hast du den El Bakkali, der, glaube ich, zweimaliger Olympiasieger ist, oder ist auf jeden Fall ist er Olympiasieger, und der ist dann da gelegen und hat geweint, weil er sich zu sicher war, weil er nicht mehr reagieren konnte. Also das habe ich bemerkenswert gefunden. Dann hatte ich schon den Eindruck, mit der Silbermedaille, er hat sich gefreut. Aber das ist spannend, dass du das sagst, Thomas, weil tatsächlich, selbst Langstreckenlauf ist nicht planbar, und frag übrigens nach bei Amanal Petros, der Fotofinish im Marathon verliert, was Wahnsinn ist eigentlich.
Ja, genau, ja, also ich, was grundsätzlich, glaube ich, beim Laufen schwierig ist, vor allem beim Langstreckenlauf ist schwierig, wenn du vorne ist, bist es nicht durchziehen kannst richtig, und du dann Leute hinter dir hast, die sozusagen den anderen vor sich haben, dadurch motiviert werden, merken, dass sie irgendwie da, also recht lunzend riechen, und dann eben den Kick haben, um den dann wie der Beamish eben die dann eben noch vorbeizuziehen, weil das natürlich die größte Motivation schlechthin ist. Und wenn man die Rennen verfolgt, also das haben wir hier ständig gesehen. Also der 10.000 Meter Lauf ist auch so entschieden worden. Also jemand führt und denkt, er hat's schon, und dann ist es eben doch anders. Das ist auch die Dynamik dieser langsamen Rennen, die eben dazu führen, dass dann irgendjemand, der eben vielleicht doch nicht so ganz den Kick hat, kurz, also ab einem gewissen Zeitpunkt dann einen Angriff machen muss, um sich abzusetzen, um vielleicht zu gewinnen, und die dann aber Opfer werden von denen, die diesen Kick eben haben, weil sie die Leute sehen und diese Motivation haben, die Schnellkraft haben, die Fitness auch haben, weil das Rennen langsam war, eben bis zum Schluss da richtig so durchzuziehen. Und das sieht man hier viel. Ich habe das Gefühl, dass das auch was mit den Bedingungen zu tun hat. Es ist wirklich jeden Tag hier richtig schwül und stickig und schwierig und schwere Luft, obwohl es September ist, obwohl es Abend ist. Auch jetzt, also ich schwitze hier wie ein Schwein. Und ich glaube, dass auch deswegen die Rennen relativ langsam sind und dass die Dramaturgie am Schluss entsprechend ist. Einzige, was ich mich frage, früher, heute habe ich nochmal geguckt, die Rennen 2007 über 10.000 Meter zum Beispiel, da waren die Bedingungen genauso und die waren sehr schnell. Okay. Also es ändert sich vielleicht auch einfach was in der Laufszene. Da sind nicht mehr so die ganz großen Talente dabei oder es wird weniger gedopt. Also das kann ich nicht genau schätzen, was da der Grund ist. Aber es ist auffällig jedenfalls. Die Rennen sind fast alle langsam. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch schon irgendein Rennen gegeben hat, das man als schnell bezeichnen würde. Also mein schnell langsam ist natürlich jetzt fachlicher Term. Natürlich ist es schnell. Keiner von uns kann da nicht mitlaufen. Ist klar. So auf der Weltklasse-Ebene sind das alles langsame Rennen. Die bevorzugen, die für die gut sind, die ein großes Spürtvermögen haben.
Also Faith Kipyegon, die 1500 Meter Weltmeisterin, hat sich das vielleicht angeschaut und da weiß ich noch, wer es kommentiert hat bei Eurosport, ob Sigi Heinrich war oder der andere Kommentator, dessen Namen ich nicht kenne, der das, wie ich finde, sehr gut macht. Und dann sagt er, naja, Kipyegon hat das größte Tempo. Mein Sohn sitzt hier neben mir und sagt, na okay, warum rennt sie dann nicht vorne weg? Und quasi als ob sie ihn gehört hätte, ist sie das Rennen dann, um diesen ganzen Eventualitäten aus dem Weg zu gehen, vorne weggelaufen, hat mit mehr als 2,5 Sekunden Vorsprung gewonnen, weil sie es eben kann. Aber das können halt nur wenige, dass sie einfach das durchhalten.
Davon hat ja dann auch der Rupert gesprochen, als er dann sozusagen recht selbstkritisch und aber auch sehr anschaulich da irgendwie sein Rennen nachgelesen hat. Also das merkt so ein Läufer natürlich sofort, dass das Tempo einfach zu langsam ist und dass das auf eine blöde Situation hinausläuft. Die sind zum Beispiel, als er in Zürich geworden ist, war das Rennen viel schneller. Und da waren die Bedingungen natürlich auch europäisch und ganz anders, ganz andere Luft und so. Und das merkt so ein Läufer dann sofort, aber könnte dann natürlich auch eine Entscheidung treffen und sagen, so jetzt nehme ich meine Beine in die Hand, jetzt diktiere ich das Tempo, jetzt laufe ich mal davon. Nur das kann natürlich auch ins Auge gehen, weil die anderen gehen dann eben möglicherweise nicht mit oder sie gehen mit und haben halt dann auch den längeren Atem. Also es ist in der Dynamik so eines Rennens schwierig, immer wieder die richtige Entscheidung zu treffen. Und es ist eben eine Weltmeisterschaft. Es ist auch sehr taktisch geprägt. Es ist nicht wie bei der Diamond League, wo eigentlich ja irgendwie alle irgendwie ein bisschen auf Tempo aus sind. Insofern ist es halt ein Gamble. Und wer am Schluss die richtige Lücke findet, kann viel erreichen, jetzt mehr denn je und bei den Wettbewerben mehr denn je. Wir erinnern uns an Dieter Baumann 92, wie der Olympiasieger geworden ist. Da ging eine Lücke auf, da ist er durch und der konnte eben das Mitlaufen bis zu dem Zeitpunkt. War gar nicht so langsam das Rennen, wenn ich mich recht entsinne, und hatte dann das Spurtvermögen, da die Lücke zu nutzen. Und dann, wenn du das die Lücke dann hast und die Leute vorne sind und vielleicht sogar auch schon ein bisschen müde sind, irgendwie die Ziellinie sehen, ein bisschen entspannen und dann kommt jemand von hinten. Das ist halt die Lieblingssituation für denjenigen, der den Kick hat. Also für den Beamish war das also fantastisch, das Rennen über 3000 Meter Hindernis. Also das hat genau das, ist genau das, was der kann. Und wahrscheinlich war er noch nicht mal so wahnsinnig angestrengt hinterher, weil das Tempo eben relativ langsam war.
Und für Jimmy Gressier, du hast ihn ja schon angesprochen, den 10.000 Meter neuen Weltmeister, war es ja das Gleiche, der dann einfach mal als Franzose da an den Afrikanern vorbei, Almgren Dritter, ein Schwede, also das ist schon interessant zu sehen, dass bei diesen taktischen Läufen die Europäer dann mithalten können. Thomas, ich habe eine Abschlussfrage, weil ich eine ganz klare Kandidatin habe, aber nur aus einem ästhetischen. Und das geht jetzt nicht um Schönheit oder nicht, sondern in der Ausübung ihrer oder seiner Sportart. Ethan Katzberg ist durchaus zulässig als Kandidat, aber gibt es einen Sportler oder eine Sportlerin, wo du sagst, ihm oder ihr schaue ich einfach gerne zu, weil sie oder er ihre Disziplin in einer Meisterschaft betreibt, dass es mich ästhetisch erfreut? Und da geht es nicht um die Schönheit des Menschen, sondern es geht um die Ausübung. Ja, ich habe ja, eine Kandidatin. Ich habe eine Kandidatin.
Okay. Ja, also ich meine, natürlich irgendwie so wie Armand Duplantis Stabhochsprung betreibt, das ist natürlich eine Augenweide. Ich finde auch, dass der japanische Hürdensprinter Rachid Muratake einen ausgebrochen schönen Stil hat. Ich bin ja selber früherer Läufer und ich mag einfach die Laufbewegung. Ich finde, es sind tolle Sportler hier und ich finde, dass insgesamt die Bewegungskultur, sage ich jetzt mal hier, das ergibt alles irgendwie Sinn und das ist sehr gut anzuschauen, muss schon sagen. Also es gibt momentan technisch auch wirklich tolle Läufer, also die Sprints und die Langstreckenläufe werden hier taktisch und technisch gelöst, habe ich das Gefühl. Was ja eine gute Nachricht wäre, wenn man ans Dopingproblem denkt. Weiß nicht, ob das
ob Substanz weg ist. Und,
ja, genau. Aber ich habe jetzt da zwei rausgegriffen. Also
ja, es ist gut. Pass auf, ich sag dir meine. Ich bin schon unfassbar gespannt auf dieses Finale über 400 Meter flach der Frauen, weil die Art und Weise, diese Lockerheit, mit der Sydney McLaughlin jetzt eben flach die 400 Meter läuft, die hat sich ja noch nicht mal angestrengt bis jetzt, hat man den Eindruck. Und jetzt kommt es eben am Donnerstag zu diesem Finale, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wird schon gelaufen sein. Und das ist einfach, es ist perfekt, finde ich. Wenn man der beim Laufen zuschaut und sie kommt ja von den 400 Meter Hürden, aber das ist einfach perfekt, wie sie läuft. Und ich bin mal gespannt, was das, wie dieses Finale ausgeht. Also das ist mein Favorite jetzt mal zum Anschauen, rein stilistisch, was die Meisterschaft angeht und die Plante ist natürlich auch. Es ist einfach, Leichtathletik ist einfach toll. Belassen wir es dabei, sagen Danke, Thomas Hahn, und machen weiter nach einer kurzen Pause.
Ja, hallo, hier ist der David Storol und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 727 und ich erinnere mich sehr genau, wie die Umstände waren, als ich das letzte Mal mit dem großen Tobias Drews gesprochen habe. Ich saß in Kitzbühel, er kam gerade aus Kitzbühel, aus St. Johann. Tobias, ich grüße dich herzlich und gleich die Anschlussfrage. Wie hat sich die Saison bislang aus deiner Sicht der glorreichen Eintracht aus Braunschweig entwickelt?
Ich würde sagen, glorreich ist doch eigentlich genau die passende Überschrift dazu. Das konnte man ja damals, als St. Johann kam, nicht so absehen. Und wahrscheinlich kann man auch wirklich so früh in der Vorbereitung da nicht wirklich hoffen, dass das alles so gut läuft. Aber ich hörte dann, auch andere Menschen waren sehr optimistisch. Ein Rolf Töpperwien wurde ja in der Braunschweiger Zeitung oder in deren Podcast interviewt und der sprach von, naja, nach 5 Spielen 9 Punkte, irgendwie sowas könnte möglich sein. Und es gab so ein Raunen, könnte man fast hören, ging durch die Fankurve von Eintracht Braunschweig. Ob das nicht ein bisschen zu optimistisch war? Und siehe da, der gute Rolf Töpperwien ist nah dran. Also ich finde, es läuft gut. Klar kann man hier und da noch ein bisschen mehr erhoffen. Aber erstmal ist ja die Beruhigung da, dass man nicht vom Tabellenplatz 18 0 Punkte, 128 Gegentore nach 3 Spieltagen so eine Art steht. Da bin ich glücklich und überlege mir nicht nur das Heimtrikot, sondern noch ein Auswärtstrikot der Eintracht in diesem Jahr zu kaufen. Also ich bin da, glaube ich, relativ leicht zu überzeugen und beeinflussbar, scheint mir.
Ist es denn bei Braunschweig auch so, und entschuldige bitte meine Ignoranz und Unkenntnis, dass ich das Auswärtstrikot nicht kenne, aber ich habe festgestellt, dass es bei vielen, unter Anführungszeichen, Traditionsvereinen das Auswärtstrikot plötzlich in Farben daherkommt, die ich niemals mit eben diesen Vereinen in Zusammenhang bringen würde. ja, das dann gern mal in lichten Grün gespielt wird für einen Verein, der eigentlich schwarz-weiß unterwegs ist. Wie sieht's da bei Braunschweig aus?
Ja, es gibt ja manchmal so komische Farbkombinationen. Zuletzt erinnere ich mich, da war auf einmal Rot-Weiß mit dabei am Trikot. Und dann haben wir alle nochmal gelernt, dass das natürlich Teil des Braunschweiger Stadtwappens ist. Aber die ganz schlimme Farbkombination war bislang noch nicht dabei. Also rosa oder schwierige andere Farben. Wobei Gelb ja, muss ich sagen, ich sehe es am Gesicht meiner Frau. Es steht halt nicht jedem, wenn ich es anziehe hier, um mich schon mal auf das Spiel zu bringen. Ja, es gibt leichtes Augenbrauen hochziehen, aber ich glaube, im Sommer kann man es halt besser tragen, aber ansonsten ist Gelb jetzt auch nicht unbedingt meine Farbe.
Sage ich nicht, weil ich sitze gerade im Schwarz-Gelb der Pittsburgh Steelers und Penguins und Pirates hier, aber das ist eher, geht ins Gold über. Natürlich habe ich denn Tobias mit größter Freude gefragt, ob er heute mal wieder Zeit und Lust hat, weil wir über das Boxen sprechen wollen. Und Tobias, wenn du mir vor unserem letzten Gespräch gesagt hättest, der Canelo Alvarez ist dankenswerterweise und völlig verdientermaßen in Rente gegangen, hätte ich dir das auch geglaubt. Und jetzt plötzlich wie aus dem Nichts verliert er gegen Terence Crawford. Für mich wie aus dem Nichts ist das in der Boxszene auch, ist das eingeschlagen wie eine Bombe.
Also es kam auf jeden Fall nicht so aus dem Nichts wie bei dir, denn auch dieser Terence Bud Crawford ist natürlich einer, der Boxfans schon durchaus ein Begriff ist, Weltmeister in mehreren Gewichtsklassen. Natürlich, so die Voraussetzungen waren eher auf Canelos Seite, weil super Mittelgewicht, ne, so eine Klasse, in der er jetzt mittlerweile kämpft. Crawford kommt aus dem unteren Gewichtslimit hoch, ist auch nicht mehr der ganz taufrische junge Bursche, dem man das so zugetraut hätte. Boxerisch schon, aber ob man das dann wirklich gegen einen Mann wie Canelo durchhalten kann, ist ja die große Frage. Jedoch, viele Boxexperten hatten das so vorweggesehen, auch ein Alexander Usyk beispielsweise, auch zuletzt beim TV-Team da war man eher so unentschieden. Also ich weiß nicht, drei haben gesagt, er gewinnt, drei haben gesagt, er verliert. Also es war schon näher dran, als man so dachte. Deswegen ist es keine Riesensensation. Ich fand die Art und Weise ein bisschen überraschend, weil ich das, was Canelo da versucht hatte, etwas einfallslos fand. Und da war ich ein bisschen überrascht, dass er wirklich nur versucht, es über die Schlaghärte, über die Power zu machen. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Aber ja, gibt natürlich an manchen Tagen auch so Tage, wo es halt einfach so kommt. Und von daher ist das ja gut. Er hat es auch gut weggesteckt. Also von daher war das eigentlich eine tolle Leistung, ein guter Kampf. Und mal schauen, wie es da jetzt weitergeht, ob es dann den Rückkampf gibt. Aber es ist ja auch Wahnsinn, dieses Stadion, also die Halle ja eigentlich in Las Vegas, an der man ja so nebenbei vorbeifährt und denkt, naja, steht hier nochmal ein großes Stadion und dann sind da 70.000 Menschen bei einem Boxkampf und daneben steht ja dieser T-Mobile-Dom, der ist ja auch nicht klein und die ganzen anderen Hallen, die es da noch gibt, das ist schon Wahnsinn. Also Las Vegas hat mal wieder gezeigt, dass man eigentlich nur irgendwie mit dem offenen Mund staunen kann, was da alles so möglich ist.
Heißt das aber, das interpretiere ich jetzt so, dass Canelo Alvarez eben auch ein Boxer ist, der nicht nur über die Härte kommen kann, sondern der quasi wie Carlos Alcaraz mehrere Dinge in seinem Köcher hätte, wenn er denn in Topform ist?
Ja, der absolut. Also es ist jetzt keiner, der nur auf den K.O. geht oder so, sondern er hat halt unfassbare Qualitäten, auch wenn es darum geht, harte Hände zum Körper zu schlagen, auch mal dahin zu gehen, wo es weh tut, kann harte Hände wegstecken. Also war oder immer noch, würde man ja behaupten, hat wahrscheinlich eines der besten Kins im Boxen. So behauptet man das, weil wenn einer viele harte Schläge wegstecken kann, kaum Wirkung zeigt, nicht am Boden war und so weiter. Dann kriegt man diese Auszeichnung oder diese zweifelhafte vielleicht auch, weil man ja nicht weiß, was das gesundheitlich dann in ein paar Jahren bedeutet. Aber deswegen, ja, war irgendwie so ein bisschen die Frage, wie kann das eigentlich so sehr schief gehen? Aber ich glaube, er hat es halt wirklich zu sehr über die Kraft probiert. Also von außen betrachtet, im Nachhinein ist man ja immer ein bisschen schlauer. Aber es war auch ein klasse Kampf von Crawford und Punktunterteil geht absolut in Ordnung und demzufolge ist das ja schön zu sehen, dass eben diese eigentlich unschlagbaren Boxer eben doch auch manchmal so ein paar kleine Schwächen haben, die man dann nur ausnutzen muss.
Jetzt habe ich im Nachgang ein Interview gesehen mit Bud Crawford bei Stephen A. Smith und der hat den Crawford darauf angesprochen, dass angeblich er Canelo, dessen Gürtel gelassen hätte, weil er sich eigene macht. Ist das A korrekt und ist es B Usus? Ist sowas schon mal vorgekommen?
Also in der Konstellation klingt es jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, eigenartig. Also richtig ist natürlich, dass der Weltverband ja immer nochmal extra Geld dafür nimmt. Also du übergibst zwar im Ring deinen Gürtel sozusagen, so ein bisschen weil es halt ein schönes Bild ist, aber dann musst du ihn danach wieder zurückgeben und dann kriegst du irgendwann deinen für dich hergestellten Gürtel und mit deinem Namen eingravierten Gürtel ein paar Tage später oder auch ein paar Wochen, das weiß ich nicht genau, aber kriegst ihn halt erst später. Demzufolge könnte das darauf referenzieren. Und na klar, zahlst du dafür, irgendwie wird dir immer nochmal ein Tausender abgezogen. Das wird jetzt hier bei keine große Rolle spielen. Aber grundsätzlich ist das natürlich schon, ja, im Grunde Usus, vielleicht nur in der Konstellation jetzt nochmal ein bisschen ungewöhnlicher. Aber ja, so ist es halt meistens.
Ja. So, eine traurige Nachricht. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber natürlich hätte ich jetzt, wenn mir jemand gesagt hätte, Ricky Hatton, erzähl mal was über ihn. Ich hätte mir wahrscheinlich, möglicherweise wäre ich auf die Sportart gekommen, aber er ist sehr, sehr jung gestorben. Der ehemalige britische Weltmeister Ricky Hatton. Was, Tobias, muss man über ihn wissen?
Ja, zum einen muss man erstmal sagen, es ist wirklich erschütternd. Also ich meine, ich habe mit vielen Nachrichten rechnet man ja so ein bisschen oder im Nachhinein denkt, ja gut, hätte man sich denken können. Aber Ricky Hatton, 46 Jahre, dann auf einmal tot aufgefunden in seiner Wohnung. Und das ist schon krass. Also wäre jetzt in der Form vielleicht auch so nicht erwartbar gewesen. Und ein toller Typ, toller Boxer, der, ich habe ein paar Mal kommentiert, er hat auch gegen Floyd Mayweather verloren und ich erinnere mich halt gerade an dieses Duell so gerne. War für ihn sportlich jetzt nicht so erfolgreich, wie gesagt, aber mit den englischen Fans in Las Vegas zu stehen, im MGM Grand und beim Wiegen alleine irgendwie 5000 Leute, die da sind und dann Walking in a Hatton Wonderland singen und all die anderen Dinge, nur britische Sportfans oder in dem Falle Boxfans auch so singen können, das ist, kriege ich heute noch ein bisschen Gänsehaut und das war wirklich ein krasser Moment und ich weiß noch, dass damals auch ein Boxtrainer, Don Turner nämlich, der ja dann auch Trainer war von Evander Holyfield, zu mir gesagt hat, du bist genauso wie die ganzen Fans hier, weil ich so in dem Hype so ein bisschen aufgegangen bin und auf einmal doch die Chancen von Ricky Hatton etwas höher bewertet habe, als man das im Allgemeinen hätte tun sollen. Und er hat mir damals den Tipp gegeben, mich eben nicht von dem Hype so anstecken zu lassen. Und dann ist Hatton auch vorzeitig gestoppt worden. Demzufolge hatte der gute alte Don Turner natürlich wieder recht und ich hatte eine Weisheit mehr. Aber Ricky Hatton ist einfach so ein Fan-Favorite. Einfach einer, der immer bodenständig war, viel über die Kraft kam, also jetzt Kampfkraft in dem Sinne, also jetzt kein begnadeter Techniker war, aber halt einer, der immer geackert hat, der fit war, der über die Konditionen irgendwie in den Kampf gefunden hat und sozusagen dann mit der Vielzahl der Schläge auch große Boxer wie Kostja Chu am Ende hat bezwingen können und der ja halt immer auch dafür gesorgt hat, dass die Fans wirklich zufrieden sein konnten. Also ein absoluter Fanliebling und wenn man sich so anschaut, wer jetzt alles kondoliert hat über die sozialen Medien, unter anderem ja auch der Bayern-Trainer, der ihn da mal erlebt hat auf einer Party und der auch in Großbritannien, ist ja irre, was wer da alles noch eine Anekdote parat hat, sieht man einfach, dass er wirklich einfach eine Person war, eine wichtige Person, nicht nur ein grandioser Boxer, toller Typ, Ricky Hatton, und das tut schon weh. Weil man sich natürlich fragt, also ich zumindest frage mich, hat das was mit Boxen zu tun? Natürlich, oder was ist da genau passiert? Man hört ja immer auch von mentalen Schwierigkeiten, manchmal von solchen Sportlern und weiß da nicht genau, was jetzt dahinter steckt. Ich will da auch nicht spekulieren, aber 46 ist ja auf jeden Fall ein Alter, wo man nicht so normalerweise einfach umkippt und dann nicht mehr da ist. Es ist ein Riesenverlust, nicht nur fürs Boxen, sondern irgendwie ja für die Sportwelt, glaube ich schon. Und solche Typen braucht man eigentlich. Und das ist deswegen wirklich eine schlimme Nachricht gewesen. Und irgendwie kann ich es immer noch nicht so richtig glauben. Aber jetzt kommen natürlich gerade die ganzen Boxzeitungen dann auch mit den entsprechenden Nachrufen und ein Deutscher übrigens, Jürgen Bremer, hat ihn mal bei den bei den Junioren, muss es gewesen sein, bei den Amateuren bezwungen. Das war immer auch eine schöne Geschichte, die man noch erzählen könnte später bei bei so Kämpfen von Jürgen Bremer oder von Ricky Hatton, dass es da eben auch mal eine Aufeinandertreffen gab bei den Amateuren. Das sind ja immer auch nochmal so ein paar schöne kleine Anekdoten, die man da ganz gerne hat.
Ja, also du nimmst da ein kleines bisschen die Frage vorweg. Ich habe da gelesen, zuerst hieß es Cause of Death unclear, das heißt dann sofort wieder 2-3 Verschwörungstheoretiker auf den Plan gerufen. Und jetzt, ich glaube, das Letzte, was ich gehört habe, not currently believed to be any suspicious circumstances. Halt, aber natürlich wäre es interessant zu wissen, ob das irgendwas damit zu tun hat, was denn, was im Boxring passiert ist. Weil wir das ja auch von Footballspielern kennen, ja von Quarterbacks vor allen Dingen, mit Kopfverletzungen, die dann auch in Depressionen gefallen sind und ihrem Leben ein Ende gesetzt haben. Also, ja. Aber spekulieren wollen wir nicht. Aber ich habe eine ganz konkrete Frage. Wenn du sagst Boxzeitungen, Tobi, welche Boxzeitung würdest du denn peripher Interessierten, die ein bisschen tiefer gehen wollen, empfehlen?
Die Liste ist nicht allzu lang. Demzufolge fällt es mir leicht, da eine schnelle Empfehlung an. Ganz klar Boxing News aus England, das ist halt die Zeitung, die man braucht, kommt halt einmal die Woche. Demzufolge ist das schon ja, so ein bisschen der Kicker für Boxinteressierte, natürlich lustigerweise englandlastig, was aber ein bisschen der Ausgleich ist zu Zeitungen wie The Ring, die natürlich sehr amerikalastig sind, die dann noch 10-mal im Jahr erscheinen. Mein Problem mit den amerikanischen Zeitungen war immer, wenn ich die dann wirklich im Abo bestellt habe und als Sparfuchs natürlich auch mir eine Zustellung rausgesucht habe, die jetzt nicht ein Vermögen kostet, dann liest du immer die Ankündigungen vor Kämpfen, 8 Wochen, nachdem die Kämpfe schon gelaufen sind. Ja, das macht mich ein bisschen weniger interessant. Klar, als Sammler ist es dann immer noch mal schön, aber ja, nimmt so ein bisschen die Spannung aus dem Ganzen. Und das passiert mir natürlich bei Boxing News nicht. Und deswegen wäre das die Empfehlung. Aber es ist natürlich schon sehr kleinteilig und geht dann wirklich ein bisschen an, schon nicht nur an der Oberfläche an die Kämpfe, sondern kriegt man eben auch die Berichte von den kleinen Shows aus London irgendwo im Hinterland. Aber ja, schadet nichts, schöne Zeitung und mit Bildern, also für jeden was dabei. Und in Folge wäre das die Empfehlung.
Das heißt aber, das ist tatsächlich noch, und natürlich habe ich es richtig verstanden, aber ich finde es ja schön, dass es noch ein gedrucktes Produkt gibt überhaupt, dass nicht alles online ist. Weil irgendwie hat das was, das Haptische, finde ich.
Ja, ja, absolut. Das ist schon toll. Also ich mag es ja auch lieber. Manchmal ist es natürlich, wie gesagt, mit dieser Zustellzeit, das macht ja schon Sinn, auch wenn man vielleicht Umweltgründe noch anführen will, dass man manchmal vielleicht auf diese Online-Variante auch ganz gut zurückgreifen kann. Aber ich mag es auch gedruckt, ehrlicherweise. Nur wie gesagt, die amerikanischen Zeitungen, die es früher waren, als ich dann noch irgendwie gucken musste, dass ich mit der Straßenbahn aus meinem Ort nach Braunschweig an den Bahnhof komme, um da dann vielleicht die neue Zeitung The Ring für mein komplettes Monatstaschengeld kaufen zu können, weil die dann 18 Mark oder 19 Mark 80 oder so kostet, obwohl da $5 draufsteht, aber der Umrechnungskurs hat sich wahrscheinlich nicht bis Braunschweig rumgesprochen, keine Ahnung. Das war halt immer ein bisschen teurer. Ist das natürlich schön. Auf der anderen Seite stehen die dann auch irgendwann in doch langen Schlangen im Keller. Und ich hatte in Augen, dieses Augenbrauen hochziehen meiner Frau schon beim gelben Trikot erwähnt. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn man dann an Bestellwänden von alten Zeitungen, die man nicht mehr angucken kann, weil man ja es eigentlich nicht braucht, dann irgendwann doch einmottet. Und das macht dann natürlich Sinn, lange Rede, ab und zu kaufe ich sie mir noch oder so. Sonderhefte sind natürlich schön, hab mir hier The Ring Sonderheft für Canelo und Crawford gekauft. Die kann man dann, glaube ich, ganz gut sammeln, aber diese Dauerberieselung ist dann manchmal, vielleicht bin ich dafür zu alt, auch nicht mehr so gefragt.
Erinnert mich an die glorreichen Zeiten, als meine Großmutter im Voitsberg in der Steiermark für mich in einer örtlichen Trafik, wie man bei uns sagt, also in einem Kiosk, den Kicker für mich abonniert hatte und ich dann entweder was dienstags oder donnerstags in diese oder montags oder donnerstags in diesen Kiosk gegangen bin und mir dort meinen Kicker abgeholt habe. Das war in den 1980er Jahren, Anfang der 80er Jahre.
Das sind auch wirklich so Dinge, die einen, ich will nicht sagen, dass sie einen prägen, aber im Grunde hat es ja was davon, denn ja, das ja. war ja auch häufig Yps mit Gimmick, ist jetzt keine Sportzeitung, aber auch da konnte man, wenn man dann wusste, da in dem Kiosk kriegst du die schon einen Tag früher, dann war man ja ein bisschen aufgeregt und hat sein Taschengeld mitgenommen und ist dahin geradelt. Und heute, ja, wenn ich es bei meiner Tochter sehe, kommt halt alles online über TikTok reingeflogen. Mhm. Und Mühen fehlt ja so ein bisschen und dieses, ja, dass man da irgendwie eben diese haptischen Gefühle entwickelt und das eben toll findet, dass man durch echtes Papier blättern kann. Das ist, glaube ich, Sache, die, das wird die Jugend noch merken, dass ihr das fehlt.
Tja, so ist es. I let you go on this one, Tobi. Was gibt's Neues im Octagon in den kommenden Monaten? Vor allen Dingen auch für unsere Hörer, die in Deutschland sind und gerne ein bisschen Live-Action sehen wollen.
Da kann ich natürlich kurz den Werbespot einmal aufmachen und
ja, bitte.
Im Portfolio hatten. Wir kommen ja gerade sozusagen aus Hannover, sind jetzt am 20. September in der Frankfurter Festhalle. Frederik Vossgröne, Daniel Weichel in den Hauptkämpfen, also auf RTL Plus zu sehen, ab 18 Uhr, Samstag, 20.09. Und dann ist das ja schon mal die Vorbereitung auf den 18.10., wo dann MMA, also Octagon MMA ins Free TV kommt, auf RTL zu sehen sein wird. Und ja, das ist natürlich auch nochmal so ein Meilenstein für die Organisation und für den Sport, der, glaube ich, nochmal ein paar Wellen schlagen wird. Und das ist das, was in naher Zukunft passiert. Und alle, die im Großraum München wohnen, 22.11. Sind wir wieder im SAP-Garten. Ja, auch das würde Sinn machen.
Ich war schon dort. Es war sehr, sehr spannend in jeder Facette dieses Abends. Tobias Drews, Tobi, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 727. Tobias, danke schön, mein Lieber.
Ich hab zu danken.
Bis demnächst.
Ciao.
Ciao.
Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
He steps up. He's all by himself. Fires into the end zone. Caught! Touchdown! No! No! And he's got a touchdown. He is Houdini. What a play. Oh, he's got the first down. Oh, a Bob Roethlisberger. Wow.
The National Football League in der Big Show von Sportradio 360. Ab dieser Woche immer mit Renners Rundown. Der Großmeister himself. Mit 5 Antworten auf 5 Fragen, die sich unser 24-köpfiges Redaktionsteam ausgedacht hat, was in dieser Woche jetzt mal gar nicht so wahnsinnig schwer war. Beginnen wir mal mit den Kansas City Chiefs. Selbst ich habe mitbekommen, dass sie nicht mehr die Defending Champions sind, aber naja, immerhin doch ein Team, auf das man immer aufpassen muss, qua des Quarterbacks. Aber Andreas, erster 0-2 Start für die Kansas City Chiefs seit 2014. Liegt das jetzt nur an den beiden starken Gegnern, die sie zugegebenermaßen gehabt haben bis jetzt, oder hat das Team echte Probleme?
Tja, die Antwort ist wahrscheinlich ein bisschen beides, weil ja, die Gegner waren stark. Die Chargers sind eine Mannschaft, die man in diesem Jahr ernst nehmen muss. Und gegen die Philadelphia Eagles haben sie im Super Bowl sehr deutlich verloren. Da kann man sagen, war die Leistung an diesem Wochenende insgesamt ein Fortschritt, weil die Niederlage nicht so klar war. Aber die Chiefs haben natürlich auch eindeutig Probleme in ihrer Mannschaft und im Prinzip das Gleiche, was sie im letzten Jahr schon beschäftigt hat. Es fehlt das explosive Element, was sie seit dem Abgang von Tyreek Hill eigentlich so kaum noch hatten. Jetzt haben sie ein paar Receiver, die ihnen in dem Bereich helfen könnten. Rashee Rice zum Beispiel, der letzte Saison verletzt war. Das ist einer, der fängt kurze Pässe und glänzt dann mit vielen Yards nach dem gefangenen Ball. Also dadurch entsteht eine gewisse Explosivität, aber der ist gesperrt von der Liga. Und dann haben sie Xavier Worthy, den sie vor der vergangenen Saison gedraftet haben, der von seiner Schnelligkeit lebt, auf den man also die langen Pässe werfen könnte, die in dieser Offense so schmerzlich vermisst werden. Ja, und der hat sich im ersten Saisonspiel gleich verletzt und wird länger ausfallen. Und dann sind wir halt an dem Punkt, wo dann Patrick Mahomes einfach nicht mehr die Anspielstation hat. Und man sieht es auch bei einem wie Travis Kelce, das war schon letztes Jahr zu sehen. Bei dem hinterlässt das Alter inzwischen natürlich auch Spuren. Der kann sich nicht mehr so gut freilaufen. Der ist nicht mehr so athletisch, wie er das mal war. Ganz normaler Vorgang, aber nur weil da halt Travis Kelce auf dem Trikot steht, dann ist es halt inzwischen nicht mehr der gleiche Mann, der es vor 5 Jahren war. Da muss man halt auch ehrlich sein. Insofern ist es die Kombination aus diesen starken Gegnern und natürlich einigen Problemen, die Mannschaft hat. Jetzt würde ich mich allerdings darauf verlassen, dass die Chiefs wie in den letzten Jahren auch in der Lage sind, um ihre Probleme einigermaßen drumherum zu arbeiten. Aber wenn wir jetzt über Super Bowl-Favoriten für diese Saison reden, sind sie zumindest im derzeitigen Zustand dann doch nicht ganz vorne mit dabei.
Einer der Premium-Quarterbacks, für meinen Sohn Robin sogar der Lieblings-Quarterback, der Premium-Quarterback, ja, aus irgendwelchen Gründen hat er sich aufgrund von Joe Burrow den Cincinnati Bengals verschrieben. Der hat sich verletzt, Joe Burrow, an der Zehe. Man spricht von bis zu 3 Monaten Pause. Das übersetze ich mal mit quasi out for the season. Können die Bengals jetzt die Saison abschreiben, Andreas? Und wie verändert sich die Lage in dieser Division, wo ja auch die Pittsburgh Steelers und die Baltimore Ravens und gut, wir vergessen sie gerne, aber auch die Cleveland Browns mit dabei sind.
Ja, die Verletzung von Joe Burrow ist natürlich eine Katastrophe. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass sie im letzten Jahr bzw. in der Vergangenheit mit Jake Browning auch schon ganz gute Leistungen gebracht haben. Also der ist schon in der Lage, mal ein paar Wochen lang diesen Job zu übernehmen. Wenn es allerdings tatsächlich darauf hinausläuft, dass Joe Burrow ungefähr 3 Monate verpasst, dann kann man halt wirklich nur hoffen, aus Sicht der Bengals, dass sie in der Zeit so halbwegs die Hälfte ihrer Spiele gewinnen. Und wenn Burrow dann zurückkommt, dann hoffentlich im Dezember, dass sie dann nochmal so einen Schlussspurt hinlegen können, um ganz vorne zu landen. Aber klar, für die anderen Mannschaften in der Division ist jetzt natürlich die Chance da, die Bengals frühzeitig hinter sich zu lassen und dann vielleicht dafür zu sorgen, dass dieser Schlussspurt, wenn er denn kommen sollte, gar nicht mehr reicht.
Gute Nachrichten gibt's dagegen aus San Francisco. Ich weiß nicht, wer unbedingt damit gerechnet hat, aber die San Francisco 49ers sind mit 2 Siegen gestartet. Und wenn jemand Anlauf nimmt, um auf irgendeinen Bandwagon zu springen, dann bin ich das. Aber Andreas, ist dieser 49ers Bandwagon jetzt vielleicht sogar schon zu schnell unterwegs, als dass ich da überhaupt noch aufspringen könnte?
Ich habe gar nicht den Eindruck, dass es einen 49ers Bandwagon gibt. Die haben zwar 2-mal gewonnen, aber es waren 2... sagen wir mal Arbeitssiege, was angesichts der verletzten Misere kein Wunder ist. Die 49ers haben in der vergangenen Saison die Playoffs verpasst, hauptsächlich deswegen, weil sie so viele Verletzungen hatten. Jetzt hat man gehofft, dass es diese Saison ein bisschen anders aussieht. Jetzt haben sie wieder schon im Trainingslager ganz viele Verletzungen gehabt, zu Saisonbeginn auch. Und bei denen sind es ja immer dann die Leute, auf die es ankommt. Ein George Kittle, ein Brock Purdy, also die Headliner, die dann Verletzungsprobleme haben. Und das tut natürlich enorm weh. Insofern ist in dieser Phase der Saison für San Francisco einfach nur wichtig, möglichst viele Siege, egal wie, hinzubekommen. Und dann hoffentlich irgendwann die ganzen Verletzten zurückzubekommen. Die gute Nachricht ist, da ist jetzt noch keiner dabei gewesen, bei dem es das Saison ausbedeutet. Da reden wir von höchstens 4 Wochen oder so. Da, durch so eine Phase kann man sich schon mal durcharbeiten. Aber das kann natürlich auch passieren, dass im Laufe der nächsten 4 Wochen sich noch viele andere Spieler verletzen und dann wird's halt irgendwann so viel, dass man das nicht mehr kompensieren kann. Also ein Bandwagon der 49ers gibt sicher noch nicht. Den gibt's vielleicht, wenn sie weiter ersatzgeschwächt gewinnen und dann die ganzen Big Names zurückkommen.
So, ich komme gerade aus New York, was heißt gerade, aber es ist ein paar Tage her. Jetzt muss ich sagen, der Optimismus für die Jets und für die Giants war nicht besonders groß, aber man hat doch gehofft, dass irgendwie ein Wunder passieren könnte. Russell Wilson war nahe dran gegen die Cowboys an Spieltag 2, hat es dann irgendwie fast selbst versaubeutelt. Jetzt beide 0-2, die Giants und die Jets. Welches Loch, Andreas, ist tiefer für die New Yorker Teams? Das, der New York Giants oder wie man in New York sagt, der New York Football Giants oder das der New York Jets?
Ja, was die New Yorker Teams angeht, bin ich mir auch nicht sicher, ob wir jetzt davon reden sollten, dass da irgendjemand in einem ganz tiefen Loch steckt. Die Erwartungen an beide waren erstens mal nicht hoch. Die Frage ist, wenn die Erwartungen nicht hoch sind, wie tief kann man dann eigentlich fallen? Ich glaube nicht allzu sehr. Die Jets haben im ersten Spiel gegen die Steelers gerade offensiv überraschend gut gespielt. Okay, die zweite Partie wäre jetzt dann doch ernüchternd, gemessen an dem, was sie gegen die Steelers gespielt haben. Und die New York Giants, die haben gegen die Dallas Cowboys mit Russell Wilson offensiv besser ausgesehen als irgendwann in den letzten, ich weiß nicht, 5 Jahren oder so. Also das war ja eine offensive Explosion, wo auch wieder das Deep Passing Game auf einmal da war und so weiter und so fort. Deswegen sehe ich das gar nicht so negativ, die Situation für beide Teams. Die haben beide in dieser Spielzeit schon ein paar Sachen gezeigt, die Hoffnung für die Zukunft machen. Aber wir reden natürlich nicht von Mannschaften, die jede Woche ihre Spiele gewinnen. Und deswegen geht es da um kleine, schrittweise Fortschritte. Und da sind sie, glaube ich, im Plan, man könnte sogar sagen, vielleicht mit den Hoffnungsschimmern, die sie offensiv beide jetzt gezeigt haben, vielleicht sogar ein Stückchen drüber. Aber das reicht natürlich nicht, nur einmal gut zu spielen. Man muss das dann regelmäßig bestätigen. Erst dann hat man sein Ziel erreicht und so weit sind sie noch nicht, aber wir sind ja auch noch früh in der Saison.
Ja, und zum Abschluss lass uns noch einen Blick auf Game Day 3 werfen. Welches Matchup sollten wir, egal über welche Kanäle, es ist ja alles verfügbar, für diejenigen, die gewillt sind und in der Lage sind, 3,50 € auszugeben. Aber welches Matchup an Game Day Dry, sollte man auf keinen Fall versäumen, Andreas?
Das Spiel mit dem Ausrufezeichen in der nächsten Woche ist natürlich Monday Night Football, die Baltimore Ravens gegen die Detroit Lions. Die haben beide einmal gewonnen, einmal verloren, haben beide aber natürlich auch aus den letzten Jahren so einen gewissen Vertrauensvorschuss. Man weiß, das sind Mannschaften, die hier vorne mit dabei sind. Die Lions hatten ja am Anfang der Saison in Green Bay verloren und da hat man sich Sorgen gemacht, weil das offensiv enttäuschend war, aber letzte Woche haben sie ihr Spiel gegen Chicago super souverän gewonnen und über 50 Punkte gemacht. Also die scheinen dann doch wieder in der Spur zu sein und Baltimore hat dieses Potenzial ja auch und die haben diesen Klassiker gegen die Buffalo Bills verloren, wo sie auch offensiv überragend waren. Das heißt, das ist natürlich ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Natürlich auch ein Stück weit richtungsweisend, weil da zwei der besten Teams der Liga gegeneinander spielen. Und das Schöne, so früh in der Saison, wir kennen die Mannschaften ja noch nicht so gut. Wir können uns einfach darauf freuen, dass wir wieder was Neues lernen werden über die Ravens und die Lions, die im Monday Night Football gegeneinander spielen.
Das war's, Sir Renners Rundown für Game Day 3 in der National Football League. Nächste Woche geht's weiter mit Football. Jetzt machen wir eine kurze Pause, dann geht's weiter mit der Big Show 727.
Ja, grüß euch, da ist der Thomas Sikora. Ihr hört Sportradio 366. 366 war meine Hausnummer früher. Viel Spaß beim Sportradio 360.
Es ist die Big Show 727 und Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst und ich, wir fühlen uns, ich möchte sagen, geehrt, weil wir es zu schätzen wissen, dass Axel Goldmann an diesen Mittwochen noch Zeit hat für uns. Denn im kommenden Jahr, Tom, wird Axel irgendwo in Barcelona, in Madrid, in Turin möglicherweise sein, um den glorreichen 1. FC Köln in der Champions League zu beobachten, anzufeuern. Axel, kann überhaupt noch was schiefgehen?
Ich wüsste nicht was. Also genießt ja, die Zeit mit mir. Ja.
War es denn wirklich? Ich meine, lass mich so sagen.
Dass die Dienstags spielen.
Ja, genau, Dienstag und Donnerstags wird der FC eingeteilt. Warum am Donnerstag gespielt wird, andere Geschichte. Aber bist du sportlich auch zufrieden mit diesem Start, und zwar was das Spielerische angeht, oder ist es ergebnismäßig herausragend, was der FC bis jetzt geboten hat, Axel?
Ich bin ein happy little camper, Jens, im Moment. Ich bin mit dem Spielerischen sogar noch zufriedener als mit den Ergebnissen, weil ich eine Verbesserung im Spiel des ersten FC Köln sehe, mit der ich im Leben nicht gerechnet habe, dass sie so schnell gelingt. Ich finde, der Unterschied zu letztem Jahr ist signifikant. Das hat mit der Spielaufteilung zu tun, das hat mit dem Spielaufbau zu tun, das hat mit der Dreiecksbildung zu tun, das hat mit einer sehr, sehr großen individuellen Qualität zu tun, die wir dazu bekommen haben, mit der ich wirklich einfach überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich habe es schon in anderen Podcasts gesagt, ich krieche zu Kreuze vor Kessler. Und ich versuche bei Kwasniok, über den wir ja auch schon gesprochen haben, irgendwie das Werk vom Künstler zu trennen. Und bin im Moment mit dem Auftreten des ersten FC Köln so unfassbar happy wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Wahrscheinlich war ich das letzte Mal so zufrieden, als Yuya Osako das 2:0 gegen Mainz geschossen hat.
Ja, weil
Axel, ja, ihr lacht. Das ist mein voller Ernst. Also
komm, ich bin Anhänger des ersten FC Nürnberg. Ich weiß, wie das ist, wenn man so Glücksmomente erlebt. Na, das ist alles.
Ja, cool. Aber deiner liegt schon länger zurück. Der letzte Glücksmoment.
Ja, 2007. Ja, gut.
Okay. Nein, ja. Aber ich weiß ja noch, dass Axel hier an dieser Stelle gesagt hat, dass er keine Ahnung hat, wie die Saison des ersten FC Köln laufen wird, dass es in beide Richtungen gehen kann. Und es freut mich schon auch, Axel, dass es jetzt wirklich eben durchwegs positiv ist. Jetzt geht's am Samstag, glaube ich, wenn es nicht sogar das Topspiel ist, nach Leipzig. Und du hast ja diese Spiele aufgezählt, die schief gehen können. Im Moment spielt der FC ein bisschen mit House Money, wie wir auch in anderen Sportarten sagen.
Mit was Money?
Mit House Money. Dass es eigentlich fast wurscht ist. Natürlich will man gerade in Leipzig gewinnen, das weiß ich wohl von dir. Aber selbst wenn das mal nicht klappen sollte, ist die Stimmung immer noch gut, vermute ich.
Ja, ja, klar. Also wie gesagt, das spielerische Auftreten, ich fand jetzt auch das Spiel in Wolfsburg mit allem, was dazugehört und dass da Fehler weiterhin passieren, ist geschenkt, weil wir sind ein Aufsteiger und wir werden sicherlich nicht auf Wolken durch die Saison gehen. Es wird auch immer Rückschläge geben, aber das spielerische Niveau ist so viel besser als im letzten Jahr, dass mir das Ergebnis jetzt gegen Leipzig wahrscheinlich gar nicht die Laune verderben kann. Und du musst es halt mal so sehen, wir haben nach 3 Spieltagen 7 Punkte. Das ist im Prinzip das, was du nach einer halben Halbserie erwarten kannst von einem Aufsteiger. Und wenn du im Frühjahr irgendwo bei 30 Punkten bist, dann hast du ja fast die Liga schon gehalten. Von daher, das haben wir, das nimmt uns keiner mehr und alles gut. Auf der anderen Seite sage ich dann aber auch, ey, Leipzig soll erstmal kommen. Dann zeigt dann, was haben wir denn zu verlieren? Dann zeig doch was. Und dann gucken wir, wie der FC reagiert. Aber dass ich jetzt da wie ein Kaninchen vor der Schlange zurückschrecke, auf gar keinen Fall. Dafür haben die ersten Spiele zu viel Selbstbewusstsein erzeugt.
Ja, und Leipzig, gut, die haben einmal ausnahmsweise in Mainz gewonnen, wo sie normalerweise immer verlieren. Es ist aber auch jetzt nicht so, dass die in irgendeiner Art und Weise gut gespielt hätten. Tom, wir müssen die Brücke schlagen. Nicht nach Nürnberg, sondern eine viel weitere Brücke. Über den großen Teich und lass mich gleich in dieser Division sein, die dir am nächsten steht. Die Milwaukee Brewers haben die National League Central, wenn ich das richtig gesehen habe, gewonnen.
Nö,
okay, führen aber in der National League. Entschuldigung, führen in der National League Central. Die Phillies haben ihre Division gewonnen.
Genau, ja, aber die Brewers haben sie zu gut wie sicher. Alles gut.
Ja. Ja, aber die Brewers haben den Playoff-Burst gewonnen.
Den Playoff-Burst, das war's. Ja. So, mit den Brewers hatte vor der Saison also auf keinen Fall der Cup-Sympathisant Tom Heberlein gerechnet, aber sind denn die Brewers auch ein Team, auf das man in den Playoffs unter diesen speziellen Voraussetzungen aufpassen muss, wo es eben gut ist, wenn du 2 natürlich noch besser, drei herausragende Starting Pitcher hast, oder kommen die Brewers eher über die lange Distanz, Tom?
Also ich muss uns jetzt ja mal loben, ne, dass wir über die Brewers schon gesprochen haben, als noch keiner auf der Rechnung hatte, gell? Das möchte ich immer ausdrücklich betonen, dass wir das waren. ja, sie haben drei gute Starting Pitcher, und was wir damals ja auch schon gesagt haben, die sind nicht in einzelnen Abschnitten, jetzt mal Starting Pitching abgesehen, aber sie sind nicht in einzelnen Dingen überragend, sondern sie sind halt in ihrer Geschlossenheit, in ihrer Kompaktheit, in ihrer Fähigkeit, die kleinen Dinge, die fundamentalen Dinge des Baseballs gut und wichtig zu machen, sind sie halt im Moment wirklich richtig, richtig gut, und da kommt auch keine andere Mannschaft hin. Gut, mit den Playoffs ist es bei denen ja immer so eine Sache. Also die sind jetzt zum siebten Mal in den vergangenen 8 Jahren sind sie jetzt drin. Aber sie haben nur einmal die Championship Series gemacht. Das ist, glaube ich, jetzt auch schon 7 Jahre wieder her. Sie sind immer ein bisschen, in dieser Wildcard-Runde rausgegangen. Zuletzt 3 Mal, glaube ich, jeweils 0-2. Wenn sie jetzt die Division gewinnen, dann haben sie natürlich die große Chance, ein Freilos, sage ich jetzt mal, für diese Wildcard-Runde zu bekommen. Und dann geht es natürlich über 5 Spiele. Und da ist der Margin of Error natürlich ein bisschen größer. Also da kannst du dir natürlich schon mal eine Niederlage erlauben, wenn es dann über eine längere Strecke geht. Im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich keinen Grund, warum die nicht weit kommen können, weil es ist wirklich echt ein super kompaktes Team, die einfach auch gutes Baseball spielen.
Und die, Axel, ich weiß nicht, ob es eine Qualität ist, aber die doch erstaunlich oft das haben, was, also Baseballfans, ich versuche das mal zu erklären, Walk-off-Wins haben, sprich das Heimteam ist ja das Team, das immer als zweites zum Schlagen kommt, also die Chance hat, auch einen Rückstand in den späten Innings, auch in den Extra-Innings auszugleichen, und die Milwaukee Brewers schaffen das erstaunlich oft, eben nicht nur in der regulären Spielzeit zu gewinnen, sondern dann auch, wenn es besonders knapp ist. Aber ist das eine Qualität, Axel, denkst du, oder ist das eine Geschichte, die auch ein bisschen Zufall ist?
Nee, an Zufall glaube ich bei den Milwaukee Brewers dieses Jahr tatsächlich nicht mehr, weil die Stichproben mittlerweile zu groß sind. Das sind ja keine anekdotischen Ergebnisse, sondern die Brewers haben es über die gesamte Saison, sagen wir mal, in dem Monat vorm All-Star Break hat's angefangen. Da waren die Cubs, glaube ich, noch 9 vor. Und dann hat diese fast schon historische Siegesserie der Brewers angefangen. Und sie haben es dann durchgezogen. Das heißt, von einem Zufall gehe ich nicht mehr aus. Der Home Record liegt bei 49-27. Das ist der zweitbeste MLB-weit. Nur die Phillies sind da noch ein bisschen stärker. Und vielleicht kann man diese Homefield Advantage bei den Phillies kann man noch mit der Phillies Crowd erklären, die ja da sehr leidenschaftlich ist, sage ich mal, neutral gesprochen. Und bei den Brewers ist es vielleicht ein bisschen auch das Stadion. Wie heißt es mittlerweile? American Family Field heißt es, glaube ich, ne?
Ja, so eine Versicherung,
genau. Genau. Dass es auch unique ist in der MLB. Von daher kann das natürlich ein Faktor sein. Aber ich glaube, Tom hat es eben schon richtig gesagt, die Breite der Brewers, der Small Ball, der manchmal gespielt wird und den sie unglaublich effektiv ausnutzen. Also sie bringen ihre Runner auf Base, bringen sie nach Hause. Das ist ein sehr, sehr großer Pluspunkt für die Brewers in dieser Saison. Die Sache ist aber die, und ich versuche jetzt hier nicht Wasser in Wein zu schütten, sondern einfach nur klar zu sagen, dass die Postseason halt einfach nichts mehr mit der Regular Season zu tun hat. Wenn wir uns das Auftreten der Dodgers in der Regular Season angucken, dann ist es ja für das Talent, was da ist, ist es ja fast eine Frechheit. Ja. Wenn wir uns angucken, wie die Phillies, die ja jetzt wirklich eine sehr, sehr gute zweite Saisonhälfte gespielt haben, in der ersten Saisonhälfte gespielt haben, dann kannst du es auch schon nicht mehr vergleichen. Ich fürchte, dass in der Postseason das individuelle Talent nochmal eine andere Rolle spielt als in der Regular Season. Und da sehe ich die Brewers leider nicht ganz vorne.
In der National League, Tom, ist ja die spannende Frage. Es ist immer schön, dass immer wenn wir mit euch beiden reden, mit Axel vor allen Dingen, der Shohei Ohtani als Einhorn bezeichnet hat, dass dann irgendwas passiert mit Ohtani. Und Ohtani hat gestern 5 No-Hit-Innings geworfen gegen eben jene Philadelphia Phillies. Die Dodgers haben das Spiel dann dennoch verloren, weil Ohtani dann rausgegangen ist. Aber dennoch diese individuelle Klasse, wie siehst du das denn dann in den Playoffs? Antizipierst du zum Beispiel, dass Ohtani dann als Starter werfen wird, vielleicht nur für 2 Innings? Ist natürlich ganz schwierig zu sagen, weil du nicht bei Dave Roberts am Schoß sitzt, oder vielleicht doch. Aber diese individuelle Klasse, wer hat denn die höchste? Sind es die Dodgers in der National League?
Ich glaube, dass das eigentlich unbestritten ist, dass die höchste individuelle Klasse haben. Also wenn du dir den Kader anschaust, das Roster anschaust, das ist schon echt heftig. Sie hatten natürlich jetzt echt große Verletzungsprobleme wieder in dieser Saison, das darf man auch nicht vergessen. Aber in den Playoffs, das muss man ja vielleicht auch nochmal dazu sagen, ist es natürlich so, dass die Starter häufig nur, ja tatsächlich nur 4 oder 5 Innings manchmal gehen, weil spätestens dann zum dritten Mal die Line-Up durchkommt und die Manager wollen ja häufig vermeiden, dass zum dritten Mal die Top of the Order, also die besten Schlagmänner, einen dann schon etwas ermüdeten Starting-Pitcher dann vielleicht aus dem Ballpark schießen oder schlagen in dem Fall. Also insofern, ich glaube, die vergeben sich nichts, wenn sie ihn halt dann nur 4 oder 5 Innings draußen lassen. Wenn die effektiv sind, dann ist es gut für die. Also das würde mich jetzt nicht überraschen, wenn sie ihn selbstverständlich in den Playoffs dann auch entsprechend einsetzen.
Also ich habe ein Quiz für euch. Ich habe ein Quiz für euch. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Shohei Ohtani hat letzte Nacht wieder etwas aufgestellt, was noch nie da gewesen ist.
Selbstverständlich haben wir das gelesen.
Ja,
ich habe es gelesen, ich habe es nicht gelesen. Es war sein 50. Home Run.
Genau, er ist das einzige Mitglied in einem neuen 50-50 Club, Jens. Ja. Weißt du in welchem?
Er hat den 50. Strikeout gemacht.
Ja. Als Pitcher. 50 Home Runs und 50 Strikeouts in einer Saison als Pitcher.
Wahnsinn.
Ja, okay. Es gab's noch nie und der einzige Pitcher, der 50 Home Runs geschlagen hat bisher. Und wann? 1921. Da hat er 50 Home Runs geschlagen und hatte 3 Strikeouts. Und er ist noch Mitglied in dem Home Run und Strikeout Club, aber im neuen 50-50 Club ist Shohei Ohtani der einzige. Ich hoffe, er hat drauf gewettet.
The Unicorn.
Nein, sein Übersetzer hat drauf.
Sein Übersetzer.
Nicht er selbst. Also, in der National League schaut es jetzt so aus, dass die Brewers durch sind, die Phillies sind durch. Man kann bei den Cubs einen Haken dran machen, bei den Dodgers auch. Eng wird's noch zwischen den Mets, den Diamondbacks und den Reds und den Giants. Vielleicht sogar bei den Cardinals, aber wir schauen natürlich mit Axel auch immer sehr, sehr gerne nach Boston. Axel, ich bin absolut positiv überrascht, dass Boston Stand jetzt einen Playoff-Platz hat. Ich bin nach wie vor eigentlich zerstört, dass während dieser einen Woche, wo ich bei Heiko zu Gast war, die Red Sox kein Heimspiel hatten und ich deshalb nicht live im Fenway Park sein konnte. Wenn ich jetzt so schaue, wer hinter den Red Sox am Start ist, ich weiß nicht warum, aber mir bereiten da die Texas Rangers, vielleicht weil ich ein alter Jacob deGrom-Fan bin, die meisten Sorgen. Wie geht's dir, Axel?
Ach, mir bereitet das im Moment alles Sorgen, dass du jetzt nach dieser Woche diesen Einleitungssatz sprichst. Da weiß ich gar nicht, ob du mich gerade trollen willst, aber das war jetzt keine schöne Woche für die Boston Red Sox. Ne? Also die Serie gegen die Yankees war furchtbar. Jetzt haben sie heute Nacht auch noch gegen die Athletics das erste Spiel verloren, völlig unnötig. Und seit Roman Anthony raus ist, was den Boston Red Sox wirklich, wirklich wehtut, stehen sie irgendwo bei 27 oder irgendwie sowas oder 7-18. Also das waren jetzt keine tollen Ergebnisse. Ich weiß jetzt nicht, ob da die Verletzung von Roman Anthony schuld ist oder deine Witchcraft, weil als du in Boston warst, haben die Red Sox ja auch nur verloren.
Ja, aber pass auf, ich war dann im Yankee Stadium bei dieser fast legendären Serie. Und zwar war es das erste Spiel dieser Serie. Es war die George Constanza Bubblehead Night und ich bin
offenbar beim... Hast du einen bekommen?
Nein, ich bin beim falschen Eingang reingegangen. Ach, verdammt. Absolut verdammt. Ja, ist unglaublich, ja. Und ich habe so neidisch auf meine Nebenleute geschaut, aber wollte dann auch nicht blöd fragen, ob sie einen entbehren können. Es war ganz, ganz mühsam, aber dort haben die Red Sox ja wirklich sehr, sehr stark gespielt und vor allen Dingen.
Ja, aber jetzt die letzte ja, jetzt Serie war mehr, halt ja. Echt wirklich nicht gut. Und im Moment sind sie im Wildcard Race. Ich glaube, sie sind noch zwei Spiele vor, irgendwie so.
Zweieinhalb
Spiele, ja. Vor den Guardians und den Rangers. Durch die Expanded Playoffs kann ich mir schon vorstellen, dass sie diese zweieinhalb Spiele jetzt in den letzten 10 vielleicht nicht mehr verspielen. Aber ja, sicher ist das auch nicht, weil das Schedule der Red Sox ist, wie drückt man es aus? Es ist eigentlich okay, ne?
Okay.
Du spielst gegen die Athletics, dann gegen Tampa, dann hast du halt noch drei Spiele gegen die Toronto Blue Jays in Kanada und hast dann die letzte Serie gegen die Detroit Tigers. Das sind halt, das ist eine heftige letzte Woche, die da passiert. Aber am Ende ist es vielleicht sogar besser so, gegen starke Teams die Saison zu beenden, als gegen schwache Teams, weil dann weißt du, wo du stehst. Und ich traue den Red Sox leider Gottes in diesem Jahr nach dem letzten Monat nicht mehr einen wirklich tiefen Playoff-Run zu, was halt auch damit zu tun hat, dass Roman Anthony halt an allen Ecken und Enden fehlt, hat man früher gesagt.
Ja, der hatte gerade...
Ich würde übrigens ganz kurz schnell was einwerfen. Wir haben ja gerade über Walk-off-Wins gewonnen. Wer hat die meisten in diesem Jahr?
Wenn du
Milwaukee mit 9, Minnesota mit 9, Texas mit 9 und Boston mit 9. Also bitte ein bisschen Optimismus.
Ja, ja, und in Boston, das muss man schon auch anfügen, mit 103 plus 103. Immerhin das zweitbeste Run Differential in der American League. Ich weiß, alles knapp. Die Yankees sind da haushoch am besten, aber bei den Yankees ist ja das Problem, das ist lustig, dass der Tom das vorhin gesagt hat, dass die Milwaukee Brewers eben dieses fundamentale Baseball gut spielen. Das Base Running stimmt und die Verteidigung stimmt. Und das hat der Manager der Yankees, Aaron Boone, eben in der Zeit, wo ich drüben war, wo die Yankees, also ganz komisch spielen die irgendwie, da 8 Spiele komplett Banane und dann wieder 8 Spiele herausragend gut, aber da wie sie eben verloren haben, hieß es immer, naja, die Yankees, der Fundamental Baseball, der funktioniert nicht, weil sie zu viele Fehler machen, also teilweise grotesk den First Baseman überworfen haben von Shortstop aus. Ja, und jetzt führen eben im Osten die Toronto Blue Jays, die ich auch live gesehen habe, Axel, in diesem jetzt mittlerweile schon alten Stadion, die Detroit Tigers und die Seattle Mariners. Und da vielleicht noch die Frage, Cal Ralliff, wenn man ihn denn so ausspricht, Tom, ist ein Catcher?
Ollie, glaube ich, spricht man ihn aus.
Okay, Ken Raleigh, bitte. Ich war mir nicht ganz sicher, weil die Stadt heißt ja, glaube ich, auch Raleigh, oder, wenn man sie... Nein, ist egal. Anyway, ein Catcher, der Ken Griffey Jr. überholt hat als Franchise-Rekordmann für die Seattle Mariners, sollte er, Tom, und ganz New York wird jetzt buhen, also ganz New York auf der Yankee-Seite wird jetzt buhen, aber sollte der Sportskamerad Rolf auch MVP der American League werden? Einfach nur, weil er eben ein Catcher ist.
Das ist extrem schwierig, muss ich sagen. Also es ist ja immer so, es wird relativ viel auf die Statistiken geguckt, ne? Und ich finde, es heißt ja Most Valuable Player, also wie viel Wert hast du für deine Mannschaft? Und es ist extrem schwierig zu vergleichen, finde ich. Also Mein Aaron Judge hat die meisten Runs in der American League, die meisten Walks. Ich glaube, der ist beste Batting Average, die beste On-Base Percentage, die meisten Total Bases. Also der Mann ist ein Offensivmonster. Was für den Raleigh spricht, muss ich sagen, ist, dass er halt, ja, er ist halt so ein Zwei-Wege-Spieler, würde man im Eishockey sagen. Er ist, er geht ans Schlagmal und er ist halt auch ein Catcher. Und Catcher ist, finde ich, eine nicht zu unterschätzende Position. Vielleicht sogar, will mich jetzt nicht zu weit rausnehmen, aber vielleicht sogar die wichtigste, weil er halt im Prinzip auch das Spiel diktiert, weil er das Spiel in Abstimmung mit dem Catcher auch, ja, steuert. Weil er ja ansagt, welche Pitches kommen, wen musst du wie irgendwie jetzt angreifen, wo machst du einen Ball und so weiter und so fort. Das geht jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail vielleicht. Aber das macht er halt auch sehr gut. Also er hat in zweifacher Hinsicht Einfluss auf das Spiel und er hat als Catcher eine gute Saison. Also ohne Aaron Judge was wegnehmen zu wollen, ich glaube, wenn man über Most Valuable Player für eine Mannschaft spricht, dann sollte es das mal Herr Raleigh werden.
Axel? Für mich ist das ein absoluter No-Brainer. Cal Raleigh ist übrigens der Leader in RBIs. Hat ja. 118, Aaron Judge hat 103. Ja. Obwohl Aaron Judge den besseren Batting Average hat, aber Cal Raleigh mit über 50 Home Runs, 56 um genau zu sein, und das, was du gesagt hast, diese Libero-Position, wenn man es auf den Fußball überblenden will. Also das Spiel lenken und das Spiel im Blick haben, das macht er ja auch dieses Jahr ganz hervorragend. Und für mich ist Cal Raleigh ganz klarer Frontrunner auf American League MVP der Regular Season. Gar keine Frage.
Also, ich wette jetzt schon drauf, dass er...
Dass er?
Ich wette jetzt schon drauf, dass das nicht wird.
Ja, ich auch. Klar.
Ja.
Ja. Also natürlich wird es Judge.
Ja, ja, ja.
So, ja, klar. Also da müssen wir gar nicht drüber reden, aber wir sind ja nicht Rob Manfred, zum Glück. Nee.
Ja. Naja. Wer ist
Jens.
Möchtest du lieber Präsident des FC sein?
Gerade in dieser Woche. Nee, aber gerade in dieser Woche, wo es wirklich viel, viel, viel an der MLB zu kritisieren gibt, wenn man sich die politische Einflussnahme ansieht, die im Moment in den USA passiert, dann das wird jetzt hier in dem Rahmen zu weit führen. Aber du kannst die MLB im Moment tatsächlich eigentlich gar nicht ernst nehmen. Und von daher, na klar wird's Aaron Judge.
Ja, wenn du müssen da eine wir, kleine, müssen
überhaupt nicht drüber reden.
Wenn du da eine Referenz im Yankee Stadium an ein Attentatsopfer anspielst.
Ja, nicht nur das. Guck dir mal an. Im Moment ist ja Roberto Clemente Award. Ne? Ja. Und dann guck dir mal die Players Description an, die MLB veröffentlicht hat. Das ist eine völlig andere als in den letzten Jahren. Da wird rauszensiert, dass zum Beispiel so jemand wie der, na, wie heißt er, Kyle Hendricks, dass er halt ein großer Supporter der LGBTQ Plus Community ist. Es wird von allen Playern wird herausgehoben, wie sehr sie in Gott ruhen und so weiter. Das war in den letzten Jahren alles nicht der Fall. Die MLB kriecht gerade zu Kreuze vor Mager und das ist ganz, ganz furchtbar. Und ich weiß, dass das jetzt hier vielleicht nicht der richtige Rahmen ist, aber mir geht's gewaltig, pardon my French, auf die Eier.
Das ist immer der richtige Rahmen und ja. auch, dass Stephen A. Smith das auch noch irgendwie gut und toll findet, das, was die Yankees gemacht haben. Aber das sprengt jetzt den Rahmen. Wir pausieren.
Ja, das sprengt den Rahmen. Das tut mir leid.
Nein, ist alles gut. Ich meine, es ist gut, dass du es ansprichst. Wir schauen ganz fasziniert auf die MLB. Wir bleiben fasziniert beim 1. FC Köln dran, wo es ja auch einen neuen Präsidenten geben wird. Einer, der sogar der Enkel eines ehemaligen Bundeskanzlers ist, wenn ich es richtig gesehen habe. Einer der drei Kandidaten.
Ja, aber der wird's nicht.
Der wird's nicht. Okay, na gut, dann haben wir das auch schon geklärt. Lest bitte auch nach bei Philipp Seldorf in der Süddeutschen Zeitung vom Mittwoch. Danke, Axel. Danke, Tom. Kurze Pause in der Big Show 727.
Hi, hier ist Carlo Tena und Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und das hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße.
And now for something completely different.
The remains of the week. Es sind keine großen Brocken, glaube ich, übrig geblieben in dieser Woche. Aber kleinere immer. Allein bei der Leichtathletik-WM, ich habe das Gefühl, dass ich zum einen mit Kearney sehr, sehr ausführlich über jeden einzelnen Wettbewerb hätte sprechen können und mit Thomas Hahn sowieso, aber das wollte man dann nicht ausufern lassen. Aber Leichtathletik ist einfach grandios, fantastisch. Es sollte mehr Leichtathletik geben. Es sollte nicht mehr Leichtathletik-Weltmeisterschaften geben, weil dann würde das Ganze verwässert, aber es hätte noch so viel kleinere Themen gegeben. Bin gar nicht dazu gekommen, Malaika Mihambo zu erwähnen. Ja, so viel Themen, natürlich auch außer Deutsch. Herrlich, Ethan Katzberg. Kurz habe ich ihn angesprochen mit Thomas Hahn. Ja, aber Leichtathletik haben wir ja im Großen und Ganzen abgehandelt. Fußballthemen. Euda. Ja, ist natürlich jede Sendung ohne Heiko und Jürgen ist eine schlechtere Sendung und ich gelobe zu versuchen, dass wir sie nächste Woche wieder dabei haben. Aber Thomas Wagner, hätte ich beinahe gesagt, Thomas Müller in Vancouver. Okay, Hattrick zum Geburtstag, tue ich mich halt immer schwer, wenn zwei oder drei Tore Elfmeter sind. Irgendjemand muss sie schießen, ist mir schon klar, aber ja, da hätte es sicherlich auch was zu besprechen gegeben und versuchen wir nachzuholen. Natürlich jetzt nur nicht nur, aber es gibt ja auch eine unklare Vertragssituation mit Sidney Crosby in Pittsburgh. Das sind natürlich Dinge, die Heiko täglich verfolgt, aufsaugt wie ein Schwamm das Wasser und dann bei uns wie eine Gießkanne auf alle verteilt, die es interessiert. Was ist mit Connor McDavid in Edmonton, bleibt der auf ewig? Man weiß es nicht. Also Heiko weiß es, wir wissen es nicht und deshalb schauen wir, dass wir die beiden, Heiko und Jürgen, nächste Woche wieder dazu haben. Kleinere Themen, die nicht angesprochen wurden, wenn ich Ironman WM lese, denke ich natürlich immer sofort an Hawaii. Aber, hoppla, da war doch was. Jetzt erinnere ich mich auch vage, dass man mittlerweile ja wechselt. Wenn ich es richtig verstanden habe, die Frauen, ein Jahr sind die Frauen auf Hawaii für die WM und die Männer in Nizza und dann dreht sich das Jahr für Jahr um. Ich kann aber auch komplett falsch liegen. Und genau um diese Dinge dann richtig zu stellen, wäre es natürlich richtig und wichtig gewesen, mit zum Beispiel Johannes Knuth darüber zu sprechen. Jedenfalls Nizza hat stattgefunden. Ein Norweger, Kaspar Stornes, hat gewonnen. Ich habe ehrlicherweise noch nie was von ihm davor gehört. Patrick Lange, von dem habe ich was gehört, der ist Neunter geworden, aus deutscher Sicht. Und dann Jonas Schomburg, ein junger Deutscher, ist Sechster geworden. Und gab's nicht mal Arndt Schomburg vor vielen, vielen Jahren? Ist das der Sohn? Das sind halt die Fragen, die man natürlich googeln könnte, aber die ich viel lieber dann Johannes Knuth stelle. Apropos Ausdauersport. Die Vuelta ist zu Ende gegangen. Früher als gedacht, weil die Fahrer nicht ins Ziel kommen konnten. Jetzt haben wir dieses Thema eh schon öfter mal angesprochen oder ich habe es angesprochen. Diese ganz schwierige Gemengelage, dass wir die Demonstrationsfreiheit keineswegs einschränken wollen. Das muss alles, eine Demokratie muss extrem viel aushalten, finde ich. Auch Proteste. Aber nochmal ist halt schwierig, wenn dann im Zuge dieser Proteste Menschen gefährdet werden. Und in diesem Fall eben Sportler bei der Vuelta, wo die Etappen dann verkürzt worden sind. Die kommen halt in einem irren Tempo daher, sind natürlich dann gewarnt gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer es vor dem Ziel war, dass die letzte Etappe dann der Deckel drauf gemacht wurde. Jonas Vingegaard hat gewonnen, die Vuelta, davon war auszugehen irgendwo. Zwischenzeitlich hat er das rote Trikot ja nicht gehabt, aber Almeida war dann doch nicht gut genug, dass er da vielleicht doch sich den Sieg holt. Ja, darüber hätte man mit Christoph Leuchtenberg natürlich trefflich sprechen können. Der allerdings ist gerade, das habe ich schon wieder vergessen, ich glaube, er ist in Litauen, weil er in Lettland schon zu oft war. Aber ich glaube, er ist in Litauen, bin mir ziemlich sicher. Ja, vielleicht holen wir das nach, werden wir sehen. Und dann noch eine Geschichte, die wir früher mal in aller Ausführlichkeit behandelt haben, wo wir gesagt haben, okay, Schach wird ja auch gerne als Sport bezeichnet. Kann man natürlich machen, muss man vielleicht nicht machen, aber könnte man machen. Und es gab ein Kandidatenturnier, wenn ich das richtig verstanden und gelesen habe. Und es könnte sein, dass ein Deutscher um die Weltmeisterschaft mitkämpft. So, und wenn man sagt, Schach ist Sport, dann muss man diese Weltmeisterschaft oder sollte man diese Weltmeisterschaft ernst nehmen. Aber once again, ich bin nicht tief genug drin im Thema. Ist Magnus Carlsen überhaupt noch Weltmeister im Schach? Oder hat er sich nicht da irgendwie durch einen oder anderen Eklat seine Langeweile Ausdruck verliehen und ist eben nicht mehr mit am Start? Also das wäre vielleicht auch ein Thema gewesen. Aber ansonsten, wie gesagt, die großen Brocken haben wir abgearbeitet. Und zum Tennis kommen wir jetzt.
Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 360.
So, die Big Show 727. Letzte Runde und das heißt für uns Tennis, das heißt für uns, dass wir uns heute mal ein bisschen in den Davis Cup und dann eventuell auch in den Lever Cup reinstürzen. Tun dies zum einen mit Marcel Meinert, gestern noch in der Allianz Arena, jetzt schon hier in der Sendung. Servus Marcello.
Hallo, servus zusammen.
Und mit Lukas Zara, mit dem wir letzte Woche gesprochen haben, der als Sieger, nicht er, aber das österreichische Team als Sieger aus Debrecen zurückgekommen ist. Servus Lukas.
Servus, hallo.
Lukas, der Umstand, dass Österreich jetzt gegen Italien gelost wurde im Viertelfinale, bei der ersten Teilnahme bei diesem Final Eight, beflügelt das eher die, ich kann sie ja kaum mehr bremsen, diese Tennis-Euphorie in Österreich, oder dämpft das diese Euphorie wieder ein kleines bisschen, weil wir natürlich unter normalen Umständen, wir wohlgemerkt, das Team von Jürgen Melzer unter normalen Umständen gegen Italien nichts reißen werden.
Naja, ich glaube, im ersten Moment war schon, hat sich wahrscheinlich der Jürgen Melzer, der Kapitän, ein bisschen nicht auf die Zunge gebissen und gesagt, man muss das sein, aber auf der anderen Seite, jetzt kannst du berühmt werden, gell? Also ja. Italien auswärts da bei diesem Finalturnier, hey, es werden recht viele Tennisfans da zuschauen. Ist schon ganz cool. Sie haben sich natürlich Deutschland gewünscht, kann ich nachvollziehen. Hätte ich auch gern gesehen. Ja, aber so ist es. Man hat sich da qualifiziert, allein das ist schon ein cooler Erfolg, weil man das ohne Top 100 Spieler im Einzel gemacht hat, weil man da Ungarn auswärts geschlagen hat, das damit war nicht zu rechnen, und die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist, war lustig, weil schon allein ja das Doppel nicht gewinnen, wo man irgendwie gesagt hat, ja, da wäre Österreich Favorit, dann aber übers Einzel, dass Juri Rodionov 2 Punkte beiträgt, dass Lukas Neumeier einen Punkt holt gegen einen Martin Fuchsowitsch. Ja, da ist viel richtig gelaufen, die Freude war sehr groß, und jetzt kommt Italien, ja, die größte Bühne, dafür trainiert man, glaube ich, als Tennisspieler, und ich hoffe, sie können es dann genießen und vielleicht auch das eine oder andere Highlight zeigen dort.
Marcel, du bist ja auch ein Freund, auch des österreichischen Tennis natürlich. Jetzt sind beide Nationen dort vertreten, Österreich und Deutschland. Dieses Format, das Finalformat, das ja mit dem, was davor gespielt wird, wenig zu tun hat, steht in der Kritik. Alexander Zverev, vielleicht kann ihn Michael Kohlmann überreden, ich glaube es nicht, dass er spielt, aber dadurch, dass man jetzt eben noch mehr emotionale Bindung hat zu diesem Finale, ich auch als Österreicher, ich hätte es mir sowieso angeschaut, aber jetzt natürlich noch mehr, gewöhnen wir uns langsam dran? Gewöhnst du dich langsam dran? Und das ist halt die neue Welt? Oder gibt es immer noch so eine ganz kleine Sehnsucht an die gute alte Zeit, als es niemand interessiert hat, dass Frankreich gegen Kroatien im Davis Cup Finale spielt?
Ja, also es ist tatsächlich ein gewisses Gewöhnen, finde ich, schon festzustellen. Wie bei so vielen Dingen, ich würde es jetzt noch nicht mit Vorfreude auf die Finals umschreiben, dafür ist es noch nicht groß genug. Aber es ist jetzt halt so und es ist ja nicht so, dass es gar keine Momente produziert. Österreich ist jetzt ein wunderschönes Beispiel. Ich fand die Bilder aus, heißt es jetzt Debrecen oder Debrecen?
Ich bin mir auch nicht sicher.
Ich hätte Debrecen gesagt, aber egal. Ich fand die Bilder da aus der Kabine mit I am from Austria und dann auch vor dem Fanblock, das fand ich sehr, sehr schön. Das hat dann tatsächlich mal wieder gezeigt, was es bedeutet, genauso wie die Ansprache von Michael Kohlmann vor dem Einsatz von Justin Engel als zweitjüngster deutscher Davis Cup Spieler aller Zeiten, auch wenn es dann ein totes Einzel war und es da um nichts mehr ging, man da trotzdem mit voller Leidenschaft dabei war, da merkt man dann schon, was das auch weiterhin für die Spieler bedeutet. Und das, finde ich, hat man auch sonst bei dem Finalturnier gemerkt. Da war schon Energie drin. Das muss man zugeben, auch als Traditionalist. Das Ganze ist ein bisschen kompakter. Also es ist ja nicht so, als hätte es gar nicht. Ja, es hat sich schon weit entwickelt. Es wird nie mein Lieblingsevent werden. Zumal es die Saison dann da auch immer noch weiter in die Länge zieht, was ja dann das Lieblingsargument von Herrn Zverev ist. Dann, ich will da aber auch nichts mehr hören über Laver Cup und über Six Kings Slam und so weiter, wenn man das dann nicht spielt. Also da beißt sich ja irgendwo die Katze dann auch in den Schwanz dann bei den Themen langsam.
Ja, ich habe Lukas, als ich in der Steiermark war am vergangenen Wochenende, ich habe wirklich, glaube ich, jeden Ballwechsel gesehen von Österreich gegen Ungarn. Ich habe aber auch ein Interview gelesen mit Jürgen Melzer in der Kleinen Zeitung und da wurde angesprochen, seine Rolle eben auch als Sportdirektor. Und die Frage ging jetzt eben dahingehend, ob er das ausblenden kann, dass das ja auch für den ÖTV finanziell ziemlich wichtig, um nicht zu sagen extrem wichtig ist. Hast du da eine Dimension, wie wichtig das für einen kleinen Verband wie für den ÖTV ist, was das unter Anführungszeichen uns bringt? Ich meine, der DTB ist auch nicht auf Rosen gebettet, aber im Vergleich mit dem ÖTV, glaube ich, geht es dem deutschen Tennis noch ziemlich gut.
Wir haben das probiert herauszufinden und der ÖTV sagt dazu genau gar nichts. Also wir haben das wirklich eben, weil man kennt das ja auch, wenn der ÖFB sich für eine Fußball-WM qualifiziert, dann wird das sehr wohl kommuniziert, wie viel dann auch dem Verband quasi übertragen wird an Geld. Alles, was wir herausgefunden haben, ist, dass man sich geeinigt hat auf eine Rückvergütung für die Spieler, die dann dort aufschlagen werden, dass das eine faire Lösung ist, aber viel mehr hat man da nicht herausbekommen. Sie wollen da absolut gar nichts dazu sagen. Was ich so irgendwie herausfühlen habe können, ist, dadurch, dass man sich dort jetzt qualifiziert, kann man dann im nächsten Jahr so einen Heim-Davis-Cup ein bisschen lockerer wieder organisieren, weil das kostet auch wieder, aber das wird mich jetzt wieder... das ist ja dann wieder gar nicht so viel, würde ich meinen, ja. Also dann bleibt gar nicht so viel über. Aber sie sagen, es ist natürlich eine gute Möglichkeit, jetzt auch noch Sponsoren zu finden, quasi für dieses Finalturnier. Das hilft ihnen wieder, aber es dürfte jetzt nicht der absolute Geldregen kommen und wir können eine neue Tennisakademie bauen. Die Südstadt wäre ja auch wirklich dringend renovierungsbedürftig. Ja, dieses Tenniszentrum da im Süden, Südwesten Wiens, wo auch Günter Presnik trainiert, wo die ÖTV ja der Leistungsstützpunkt ist. Das ist ja eigentlich von der Infrastruktur her die Halle dort. Die ist schon auch in die Jahre gekommen. Das wäre eigentlich dringend nötig. Und der ÖTV würde gerne das Ganze renovieren und dann auch eben ein ÖTV-Büro dort wirklich einen Standort schaffen. Das ist aktuell nicht der Fall. Das ist für einen Verband. Ich glaube, Sie sind recht stolz drauf, dass es immer der Verband ist mit den zweitmeisten aktiven Mitgliedern. Im Land, wäre schon angebracht, aber sie tun sich da schwer und Österreich muss aktuell sparen. Es ist die wirtschaftliche Lage schaut sehr schlecht aus im Land aktuell. Und da tun sie sich natürlich ganz schwer, auch Mittel aufzutreiben dafür. Also es wird kein Geldregen werden, aber es sind ein paar, es kommt ein bisschen was rein, aber viel mehr habe ich nicht herausfinden können.
Ich glaube, wenn es relevante Zahlen wären, dann wird die ITF das wahrscheinlich auch kommunizieren. Ja, denn mit sowas rühmt man sich ja dann auch immer gerne, wenn es dann wieder neue Rekorde gibt und so weiter. Und dazu habe ich beim Billie Jean King Cup und auch beim Davis Cup irgendwie nie was gehört in der Vergangenheit. Man tut es ja sicherlich auch nicht leicht, überhaupt mit den Medienrechten in vielen Ländern Erlöse zu erzielen. Das kann dann natürlich auch alles seinen Teil dazu beitragen.
Ja, Billie Jean King Cup findet jetzt gerade statt. Also as we speak spielen die Kasachinnen gegen die Amerikanerinnen. Es steht 1-1 nach den Einzeln. Marcel, das deutsche Team von Michael Kohlmann hat die Argentinier erwischt und käme bei einem erfolgreichen Auftreten gegen Argentinien im Halbfinale entweder gegen Spanien oder gegen die Tschechische Republik dran. Bei den Spaniern weiß man nicht. Wird Alcaraz dabei sein, dann ändert sich natürlich alles, wenn Carlos da spielt. Im letzten hat sich Spanien ja nicht qualifiziert, aber wie bewertest du jetzt mal die erste Aufgabe, wenn wir mal davon ausgehen, dass Sascha nicht spielen wird, Struff an 1, meinetwegen Altmaier an 2. Ist das ein annehmbares Los, weil die Argentinier waren ja, die wurden ja zuerst gelost, ob sie gesetzt sind oder nicht. Das sind sie dann nicht gewesen. Sonst wäre es die Tschechische Republik geworden. Da sage ich, Marcel, besser die Argentinier als Menschik und Lehečka.
Absolut. Absolut. Vor allen Dingen auf Hartplatz. Gerade auf Hartplatz, auch wenn es der Rundenlode auch spielen kann. Aber Argentinien insgesamt, vor allen Dingen wer dann auch immer da als zweiter Einzelspieler aufläuft, ist sicherlich auf Sand wesentlich stärker einzuschätzen als auf Hartplatz. Uns kommt natürlich zugute, dass wir im Doppel eine absolute Bank haben.
Ja.
Mit Daniel Altmaier, glaube ich, könnte man auch auf Hartplatz jetzt immer mehr rechnen, nach dem, was ich bei den US Open auch gesehen habe, wenn er denn wieder hundertprozentig fit wird, was wir natürlich alle hoffen, ist ja noch reichlich Zeit. Also warum sollte man da nicht mit breiter Brust in so ein Duell mit Argentinien gehen, selbst wenn man die beiden Matches gegen Cerundolo verlieren sollte, sind dann immer noch 3 Punkte zu holen. Also das ist für mich eine offene
Partie. Ja, Vorsicht, Marcel, Vorsicht. Es gibt nur ein Spiel. Ja.
Okay, Entschuldigung, jetzt bin ich verrutscht. Okay, ja gut, aber dann ja umso mehr, weil du ja dann das Doppel dann hast. So, also dann spricht das ja eher dann noch für die deutsche Mannschaft. Und gegen Tschechien würde ich den Druck dann durchaus mal über die Grenze schieben zu den Nachbarn. Also wer dann die USA schlägt, muss das dann auch schon aushalten. Und wenn man dann aufeinander treffen würde, hätte man auch Spanien geschlagen. Also auch das macht man dann nicht im Vorbeigehen. Auch wenn natürlich die Mannschaft dann wieder anders einzuschätzen ist. Da ist alles möglich, auch ohne Alexander Zverev. Finde ich, macht dann den Reiz auch ein bisschen aus, dass natürlich die Italiener zu Hause über allem stehen. Das ist ja gar keine Frage.
Ja, und auch weil oben dann die Italiener spielen im Halbfinale. Wenn sie denn, was ein bisschen überraschend wäre, Österreich schlagen sollten, würden sie im Halbfinale gegen entweder Belgien oder Frankreich drankommen. Also die Italiener haben es jetzt nicht ganz so übel erwischt. Eine Frage noch zum Davis Cup, Lukas, die ich dem Jürgen auch schon mal gestellt habe. Und da ist er fast ein bisschen grantig geworden, weil ich gesagt habe, Jürgen, naja, wieso hat Tschechien wir haben natürlich Dominic Thiem gehabt, aber wieso hat Tschechien immer diese Breite an Spitzenspielern, wo jetzt zwar keiner Top Ten ist im Moment, aber und Österreich nicht, ja? Haben die Tschechen so viel mehr Geld? Was funktioniert in Tschechien besser? Hast du eine Ahnung, eine Idee? Wurde das vielleicht auch irgendwann mal angesprochen in jüngerer Vergangenheit, weil ich finde, bei den Frauen sowieso, aber auch bei den Männern, die Tschechische Republik ist einfach Wahnsinn, was die im Tennis abliefern.
Ja, absolut. Mich würde jetzt interessieren, warum der Jürgen Meltzer dann grantig geworden ist.
Hat er irgendwie gesagt, ja, die haben ganz andere Möglichkeiten und die haben dieses Nationalstadion, das wir nicht haben. Ja, gut, aber warum haben sie das? Haben sie generell mehr Kohle oder nehmen sich die ehemaligen Spitzenspieler mehr Zeit? Berdych ist jetzt Davis Cup Kapitän, okay, ist Jürgen auch, aber Berdych, ja, war vergleichbar mit Jürgen ja auch in der Box schon mal von Lehečka, der Jürgen war in der Box von Misolic und von Schwärzler, aber das Ergebnis ist in der Tschechischen Republik halt um einiges besser als in Österreich.
Ich habe keine riesen ausführliche Antwort, was ich aber sagen kann, ist, dass man in der Infrastruktur sicher Probleme hat. es ist jetzt in Wien zum Beispiel eine Sporthalle eröffnet worden. So etwas hatte es davor in der Art, so groß und so modern, noch nicht gegeben. Diese Sporthalle, da kannst du dir jetzt auch als privater Verein so ein Viertel von dieser Sporthalle mieten. Ja, also es ist offen für alle, aber auch ein bisschen hat es den Anspruch, für den Leistungssport auch zur Verfügung zu stehen. Und diese Halle ist nicht hoch genug, um dort Tennismatches auszutragen. Also das ist ein bisschen bitter, weil da bringst du so, ich glaube, weil du kannst dann noch Tribünen ausfahren, da bringst du so 3000 Leute rein. Und das wäre doch perfekt, wenn jetzt zum Beispiel Ungarn nach Österreich kommen wird. 3000 Leute, das ist die kriegst dann vielleicht wahrscheinlich voll. Das wäre doch eine coole Event-Location. Und das gibt's halt. Also die Möglichkeit hast du dann in Wien nicht, du musst dann in Schwechat spielen. Ist eh auch leicht erreichbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Du warst ja, glaube ich, dort im Februar. Ist schon eine angemessene Halle für sowas. Aber irgendwie ist es schon schade. Da fährst nach Debrecen. Ich glaube nämlich auch, es ist Debrecen. Da wohnen 200.000 Leute und die haben halt so, ja, diese Phoenix Arena, ja, da passen fast 6.000 Leute rein, hochmodern, das war eine ziemlich coole Halle. Gut, dass der Orban gescheit Geld reinpulvert in Sportinfrastruktur, weil er es irgendwie auch für sich erkannt hat, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube schon, dass das dazu beiträgt, ja, dass man da, warum geht eine Lili Tager nicht aber sofort in die Südstadt, in Richtung Wien, sondern sucht sich was in Italien? Naja, weil es so sexy ist das dann nicht, ja, dieses Internat und dann diese Halle und diese Anlage dort ist jetzt nicht so mega, da abgesehen davon, dass es weit weg ist von Lienz, aber das ist für mich schon ein bisschen ein Zeichen. Und es ist halt, ja, der Sport hat in Österreich nicht so einen hohen Stellenwert, ganz sicher nicht wie in Tschechien. Ich glaube, in Tschechien schalten deutlich mehr Leute ein, wenn, you name it, ja. Aber auch wenn das Frauenfinale bei den French Open ist und da durchaus vielleicht eine tschechische Beteiligung ist, ja, da sitzt irgendwie gefühlt, keine Ahnung, ob es stimmt, aber ich glaube, fühlt das Land vor dem Fernseher und schaut sich das an. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Österreich so wäre. Aber ja, ich finde, der Sport hat einen niedrigeren Stellenwert als in vielen anderen Ländern und das trägt auch dazu bei. Ja, und es wird halt nicht so viel investiert dafür. Ja, also ich will der Kultur nichts wegnehmen. Wir sind viel stolzer auf die Kultur in Österreich als auf den Sport, glaube ich, ist mein Eindruck.
So, Marcel, dann lass uns das Ganze, die Kurve noch schnell kriegen zu dem, was sich am Wochenende in San Francisco abspielen wird. Labor Cup, es ist die 8. Ausgabe, wenn ich richtig mitgezählt habe. Europa führt mit 5-2. Jetzt gehen bewegende und bewegte Bilder um die Welt, wie Roger Federer mit Alexander Zverev, mit Casper Ruud und mit Carlos Alcaraz Golf spielt. Ist diese Veranstaltung jährlich noch attraktiv genug oder wird man sich irgendwann mal in naher Zukunft Gedanken machen müssen, das vielleicht auf einen längeren Rhythmus umzustellen?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es diese Gedanken gibt. Ich erwische mich jetzt auch so ein bisschen selber dabei, dass ich ein bisschen müde bin und dass der Hype nicht mehr so da ist wie in den letzten Jahren. Das mag jetzt in dem Fall natürlich auch mit dem Austragungsort zu tun haben, weil es für uns wirklich, wirklich schwierig dann auch zu verfolgen ist. Die Night Sessions ja dann fast gar nicht mehr darstellbar ist. So, das ist ja, weiß ich gar nicht, ob man es danach dann irgendwo noch Relive, aber Sport Relive, naja, macht ja auch keinen Sinn. Also das, glaube ich, trägt dann auch seinen Teil dazu bei. Ich glaube, dass das London im nächsten Jahr dann ein sehr guter Gradmesser sein wird dafür, was insgesamt die Wahrnehmung angeht und man dann so ein bisschen sagen kann, wohin die Reise geht. Ich glaube schon, dass es sich ein klein wenig abnutzt. Die Sätze, die du auch von den Protagonisten hörst, sind immer die gleichen. Ja, im Team ist es was anderes und so weiter und so fort. Ja, das Ding kreiert immer wieder besondere Momente und gerade in den USA wird sowas funktionieren, weil es halt Entertainment vom Feinsten ist. Aber ob es dann tatsächlich das ist, was das Tennis auch auf lange Strecke weiterbringt, Ich habe da meine Zweifel, auch wenn ich mich selber, wenn ich dann zugeguckt habe, auch letztes Jahr in Berlin immer gut unterhalten gefühlt.
Ja, ja.
Ja,
also vom Format her, von der Idee her, dass die Matches immer wertvoller werden, unter Anführungszeichen, ist ja alles in Ordnung. Aber wenn du das sagst, Marcel, dass auch Sascha wieder sagt, im Team ist es ganz was anderes, dann möchte ich ihm zubrüllen, dann spiel halt in Gottes Namen bitte das Davis Cup.
Exakt.
Ja, Finale genau. Mit. Ja. Genau. Weil die verstehen sich ja alle gut untereinander. Ja, also ja. Es gibt ja keine Dissonanzen zwischen Struff, Zverev oder Kravitz, Pütz, Zverev. Die sind ja jetzt keine dicken Kumpels, dass sie gemeinsam essen gehen würden, aber im Team bei Olympia oder früher bei Davis Cup Begegnungen hat es ja auch funktioniert.
Ja, ja, total. Und inklusive WG bei Olympia und alles, was dazugehört. Also da gibt es überhaupt nichts Persönliches und keine Animositäten. Irgendwann, irgendwo guckt dann da jeder mal auf sich selbst. Da ist dann noch was anderes, wenn jetzt beispielsweise eine Emma Raducanu spielt jetzt nicht den Billie Jean King Cup, sondern entscheidet sich dann eher für Korea. Das hat dann auch für ein paar Wellen gesorgt. Ja, ich glaube, das ist dann nochmal eine andere Nummer, wenn dann so ein Event parallel stattfindet. So sagt man halt, man braucht die Pause. Versteht jeder, solange dann halt nicht dann noch 10 Show-Events dann dazukommen.
Ne? Ja, gut. Lukas, bist du am Wochenende beim nächsten 1-0-Sieg von Rapid dabei oder wirst du denn aus der Ferne betrachten, gegen wen auch immer Rapid spielen wird?
Am Wochenende ist Tag des Sports am Heldenplatz in Wien. Da sind sehr, sehr viele österreichische Sportlerinnen und Sportler. Es ist ein ganz großes Sportfest, kann man sich, weiß nicht, so ein bisschen ein Zeltfest. Also jeder Sportverband hat da so seine Station. Da werde ich hinschauen. Ist eine gute Möglichkeit, um einfach viele Leute, viele Aktive auf einem Fleck mal zu treffen, Hand zu schütteln und Hallo zu sagen, um zu netzwerken. Dort werde ich sein und sonst freue ich mich schon auf den nächsten Sieg in der Nachspielzeit des FC Liverpool am Samstag, frühen Nachmittag. Das wird mein Highlight am Wochenende.
Das kann es natürlich auch werden. Ja, das gute alte Zeltfest, Marcel. Du wohnst ja in Landshut, da gibt's Zeltfeste auch noch, aber das wird dich beruflich wahrscheinlich an diesem Wochenende nicht umtreiben. Was wird's werden, Marcel?
Ja, hier in Landshut fiebert man natürlich dem Start der DL2 entgegen und
ja, natürlich.
Der Pflichtspielpremiere von Uwe Krupp als neuen Trainer des EVL gegen die Ravensburg Tower Stars am Freitag. Ich weiß gar nicht, ob es noch Karten gibt. Ich werde aber nicht da sein, weil ich muss bei Sky noch eine Zusammenfassung von den HSV-Frauen in der Bundesliga machen. Deswegen schaffe ich
lernen, sowas. Nicht.
Und ja, alles dabei. Und dann habe ich einen schönen Premier League Sonntag mit, ich glaube, es ist Aston Villa gegen Sunderland diese Woche. Bin gespannt auf Granit Xhaka. Und hinterher noch Arsenal und Man City zusammenfassen. Dazu ein bisschen Familie. Das wird ein recht buntes und schönes Wochenende.
Herrlich. Dann danke Marcel, danke Lukas. Das war's, die Big Show 727, Sportradar 360. Nächste Woche hören wir uns wieder.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!